Psychotalk. Drei Herren auf der Couch. Mit Sebastian Bartoszek, Alexander Hoaxmaster und Sven Rutloff.
Hallo und herzlich willkommen zu einer vorweihnachtlichen Episode des Psychotalks. Nach langer Pausenzeit haben wir es endlich mal wieder geschafft, zueinander zu finden. Und ich bin der Hoaxmaster natürlich, allen Bekannter draußen, und darf begrüßen zunächst den aufsteigenden Stern der deutschen Podcast-Szene, der gar nicht mehr genug podcasten kann, hat man den Eindruck. Zugeschaltet aus dem Ruhrgebiet ist Sebastian Bartoszek. Guten Abend, Sebastian.
Ho, 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 Alexander.
Wie schön weihnachtlich. Und von mir oben aus dem Norden gesehen, aus dem tiefen Süden quasi schon zugeschaltet, aus Düsseldorf, Sven Rutloff. Ich freue mich außerordentlich mal wieder mit dir sprechen zu können. Sven, das hat auch schon wieder einige Tage gedauert, dass wir die Gelegenheit hatten. Sven Rutloff aus Düsseldorf zugeschaltet. Hallo Sven.
Happy Hanukkah, schönen guten Abend.
Und zu einem Thema wie Haustiere haben wir gedacht, drei Kerle, drei Psychologen, das kann eigentlich nichts werden. Wir müssen uns da ein bisschen weibliche Unterstützung zu einladen. Und Sebastian hat einen sehr, sehr schönen Kontakt hergestellt. Und zwar haben wir einen weiblichen Gast von der Pfotenhilfe Ungarn e.V. bei uns heute in der Sendung. Und da wird Sebastian gleich mal übernehmen und ein paar Dinge besprechen. Wir haben die Denise bei uns. Hallo Denise, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Abend.
Wunderbar. Sebastian, vielleicht übergebe ich dann erstmal zu Beginn der Sendung an dich. Wir werden den Part, den wir sonst am Anfang in der Sendung gehabt haben, aus Zeitgründen, weil Denise nur bis 9 Uhr uns zur Verfügung stehen kann, ans Ende schieben. Also wer den reinen, rassigen Psychotalk noch hören möchte, muss diesmal bis zum Ende warten. Und ich übergebe jetzt erstmal an den Sebastian. Und du kannst vielleicht nochmal die Denise ein bisschen ausführlicher.
Ja, genau. Ich hatte ja irgendwann mitbekommen, da werden uns ja auf das Thema Haustiere, Psychologie der Haustiere geeinigt. Und da fiel mir ein, dass es ja toll wäre, jemanden dabei zu haben, der sich sehr viel in seiner Freizeit um Tiere, Tierrechte, was auch immer das sein mag, das werden wir gleich nochmal diskutieren, kümmert. Und Denise, irgendwie kam ich dann auf dich. Wieso glaubst du, habe ich dich angesprochen?
Weil du keinen anderen kennst.
Das ist eine gute Möglichkeit, ja, die soziale Vereinsamung in Zeiten des
sozialen. Sebastian kennt ja niemanden sonst.
Das ist ja so, wenn du ein Kind hast und eine Frau, dann verlässt du auch nicht mehr die Wohnung. Dann bist du froh, wenn du einmal im Monat beim Skeptiker-Stammtisch bist, und dann hast du recht, Denise, dann warst du eine sehr sympathische, sehr dynamische Kollegin, die sich für das Thema Tierheilpraktiker interessierte und die eine extrem hohe Street-Credibility zum Thema Tierrechte hat. Und was bringt mich denn zu dieser Erkenntnis, dass du eine hohe Glaubwürdigkeit hast, wenn es ums Thema Tierrechte geht?
Ja, weil ich da natürlich ganz aktiv bin, ne? Also ich lebe vegan, ich mache meine ganze Freizeit irgendwie was bezüglich Tierschutz oder Tierrechte und fahre auch ab und zu wirklich ins Elend und helfe vor Ort.
Und das Elend ist
Ungarn. Also ich habe mich jetzt für Ungarn entschieden. Wobei ist das
ist ja Ungarn das Elend?
Teilweise. Also und in Ungarn haben jetzt zum Beispiel Hunde oder Katzen so eine 50-50-Chance. Entweder landen die an der Kette oder auf der Couch. Also entweder ganz wie in Deutschland, ganz luxuriös oder das Gegenteil.
Okay, und wieso? Also erstmal fand ich, für die Zuhörer, die wissen das ja nicht, die Denise ist jetzt keine Person, die irgendwie 14 ist und jetzt gerade eben so eine pubertäre Phase durchläuft, wo man erstmal findet, dass Tiere nicht gegessen werden sollten, bis das nächste Grillfest ist, sondern du bist ja auch eine End-20-jährige Dame, die das ja auch schon länger macht, ne? Wie lange bist du jetzt vegan?
Also ich bin Vegetarierin, seit ich 14 bin, und vegan seit ja knapp 2 Jahren ungefähr. Also das, ich finde, das ist auch immer so ein bisschen eine persönliche Entwicklungssache. Und jetzt bei der Pfotenhilfe Ungarn dabei bin ich seit 2009. Und wieso seitdem mache ich auch so ein bisschen Tierrechte.
Ja. Hm? Aber wieso Ungarn? Also ich meine, es gibt ganz viele tolle Länder.
Ja.
Und du
hast Ungarn. Zufall. Das war purer Zufall. Also ich habe einen Straßenhund aus Ungarn bekommen über die Organisation. Und ja, das hat mir einfach super gefallen, weil ich auch deren Arbeit gut finde. Die vermitteln nicht nur Tiere, sondern die machen auch ganz viel vor Ort Arbeit. Also wir haben zum Beispiel 2011 komplett das Tierheim übernommen. Also das ist jetzt unser Tierheim, welches wir halt vorher nur unterstützt haben. Und das ist halt ein Ticken mehr, als andere Orgas machen. Und das fand ich halt gut und dann wollte ich mich da mehr einbringen.
Jetzt haben wir den Hörern eine Info noch unterschlagen, die für uns so selbstverständlich ist, weil das ja der Rahmen ist, aus dem wir uns kennen, dass wir den gar nicht hier extra betonen. Du bist auch GWUP-Mitglied.
Ja,
genau. Genau, das heißt, du bist skeptische Veganerin.
Ja, das kommt vor.
Und vielleicht, weil das finde ich total spannend, den Weg, wie du eigentlich auch so zur GWUP gekommen bist. Wenn du den mal so skizzieren könntest nochmal.
Ja, also ich bin gar nicht übers Vegansein oder so zur GWUP gekommen. Wäre auch relativ abwegig, weil da eher andere Vorstellungen herrschen. Ich habe meine Diplomarbeit über Kreationismus geschrieben. Sagt vielleicht vielen auch nichts. Ist halt christlicher Fundamentalismus und ja, da ist die GWUP ja ganz gut aufgestellt und war ja eine meiner großen Quellen für meine Diplomarbeit.
Kannst du so in ein, zwei Sätzen kurz zusammenfassen, was der Kreationismus glaubt?
Der Kreationismus glaubt, dass das, was in der Bibel steht, genauso passiert ist, wie es in der Bibel steht.
An und welcher Stelle der Bibel? Das ist ja das Entscheidende, ne?
Bitte?
Also was in der Bibel, genau. Es geht ja nicht um die Wiederauferstehung Jesu oder um die Erweckung der Toten.
Ja, sondern auch historisch alles betrachtet, dass das alles genauso stattgefunden hat. Und ganz wichtig, dass die Erde vor 5000 Jahren erschaffen wurde, dass es keinen Urknall gab und dass auch keine Evolution vorhanden ist bei uns auf der Welt, sondern ja, dass wir von Gott geschaffen wurden.
Das ist ja der entscheidende Knackpunkt dann am Kreationismus, ne? Also, genau. Dass wir nicht ein paar Millionen Jahre und durchs Weltall irren mit unserer Erde, sondern, ja, maximal 6000 Jahre und das ist alles innerhalb einer Woche
endet. Das glauben die junge Erde-Kreationisten, ne? Da gibt's ja auch nochmal Facetten unter den Kreationisten. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Evolution gibt es, Mikroevolution, aber keine Makroevolution.
Ja.
Okay, und so bist du.
Genau, aber das ist jetzt noch. Ja, vom Thema her glaube ich auch noch eigentlich auch so vom Hintergrund her nicht wirklich weit von, ich will jetzt mal sagen, der Gegenposition zu Veganismus oder Tierrechten weg, weil ich würde jetzt mal vermuten, Kreationisten würden natürlich auch auf Basis der Bibel argumentieren, ne, der Mensch als Krone der Schöpfung im wahrsten Sinne des Wortes macht euch die Erde untertan, also Tiere sind Tiere und die Menschen stehen drüber.
Ja, genau, absolut.
Habe ich auch so gesehen, hatte ich mir auch so vorbereitet, habe aber dann eine total tolle Doku gehört, die nochmal betonte, dass zum einen zwar durch das christliche Weltbild Tierrechte oder Tiere zu Vieh degradiert wurden, ja, andererseits aber es Leute wie Franz von Assisi gab, die wir auch nach heutigem Verständnis als Tierrechtler sehen würden, ne?
Ausnahmen gibt's ja immer, ne?
Ja. Oft, nicht oft, aber ja.
Ja. Ja.
Und diese Pfotenhilfe-Sache, Pfotenhilfe Ungarn, gibt's das auch in anderen Ländern oder ist das eine Sache, die es nur dort gibt? Und was macht ihr da eigentlich genau? Du sagtest ja gerade schon, dass die Tiere in Ungarn es entweder richtig gut oder richtig schlecht haben. Und ihr sagt den Leuten jetzt, wie sie gefälligst mit den Tieren umzugehen haben.
Ja, natürlich nicht so von oben herab, ne? Also generell gibt's das eigentlich, wir sind jetzt nur in Ungarn, aber es gibt im Grunde für fast jedes Land auf der Welt gibt sicher irgendwie eine Organisation. Spanien, Italien ist ganz, ganz gut besetzt mit deutschen Organisationen, die da vor Ort helfen. Also es ist jetzt nicht nur in Ungarn, wo die Tiere durchaus Pech haben können, wo sie landen. Die zweite Frage von dir, was wir da vor Ort machen. Wir gehen zum Beispiel in Schulen oder machen Infostände in der Stadt, Mhm. Und ja, weisen da darauf hin, dass ja zum Beispiel Kettenhaltung nichts Schönes ist für die Hunde und dass Hunde auch täglich Wasser und was zu essen brauchen. Einfach so die Grundlagen, dass Tiere auch Gefühle haben etc., aber das ganz niederschwellig und am besten natürlich in der Schule, im Kindergarten, damit die Kinder mit so einer Einstellung aufwachsen.
Ja, aber ist das nicht Kulturimperialismus?
Naja, es hat sich ja von selbst, habe ich ja gerade schon gesagt, entweder Hü oder Hot, es hat sich ja schon selbst was getan in Ungarn. Also die ganz neue Generation, ich sage jetzt mal die jetzt 20-Jährigen, für die ist es ganz selbstverständlich, dass der Hund nicht an der Kette draußen hängt. Ne? Okay. Es kommt auch noch ein bisschen darauf an, Stadt-Land-Gefälle, ne? Ja, dass man einfach die Botschaft irgendwie an jeden Mann und an jede Frau bringt. Als Kulturimperialismus würde ich das nicht bezeichnen.
Aber wir gehen ja schon, oder ihr geht ja schon in ein anderes Land oder auch eine Kollegin von dir dann nach Italien oder Spanien und sagt den Spaniern, wie die es eigentlich sehen sollten.
Indirekt, denn ich und meine Kolleginnen können auch kein Ungarisch. Wir haben ja auch ein Team vor Ort. Also Ungarn, die auch bei uns Mitglied sind und Teammitglieder. Und die machen das. Weil sie auch schon selbst diese Entwicklung durchgemacht haben und gemerkt haben, dass das nicht so ganz richtig läuft, jetzt bei uns im Speziellen mit den Hunden. Und ich glaube, wenn ich da jetzt in eine Schule gehen würde, wird das auch nicht so gut ankommen, wie wenn da einfach ein ungarischer Mitbürger kommt. Mhm.
Fehlt denn den ungarischen Tierschutzvereinen, dass die finanziell, ne, jetzt mal ernsthaft, ne, das war ja relativ provokant, aber was ist denn der Grund, dass es, dass der ungarische Tierschutz da Unterstützung braucht? Also fehlen da die Geldmittel oder?
Ja, und vielleicht auch so ein bisschen Know-how, ne? So, also ich denke, in Deutschland gibt es ganz viele Menschen, die schon viel Erfahrung in der Szene haben und da einfach das Know-how weitergeben.
Okay, wenn wir jetzt mal so macht ihr dann auch so Sachen wie Tiere aus Tierheimen hier nach Deutschland vermitteln, bevor die eingeschläfert werden?
Ja, also unser Tierheim schläfert nicht mehr ein, ne? Okay. Das haben wir ganz am Anfang umgestellt. Ja, das tun wir auch. Also sowieso den, weil die jetzt da sind, ne, denen eine bessere Zukunft zu schenken.
Jetzt habe ich heute gelesen, dass 300.000 Tiere in deutschen Tierheimen alleine auf eine Perspektive warten. Ja. Macht es dann Sinn, wenn wir aus dem Ausland Tiere hier reinholen?
Ja, weil, also ich zum Beispiel, als ich einen Hund wollte, bin ich erst hier in meiner Heimatstadt ins Tierheim gegangen. Und da saßen leider, und ich sage wirklich leider, da saßen nur Problemhunde oder Listenhunde, die ich mir als junge Frau nicht zugetraut habe. Also Listenhunde sind Kampfhunde, genau. Ne?
Mhm. Also genau. Die sind auch teurer in den Steuern, ne? Ist vielleicht auch nochmal interessant, wissen auch nicht alle, ne?
Genau. Und ein Problemhund habe ich mir einfach als Ersthund, ne, nicht zugetraut. Und dann hat mich eine Freundin darauf aufmerksam gemacht und hat mir auch genau den Hund mal per E-Mail geschickt, der es dann werden sollte. Und das war einfach ein total unkomplizierter älterer Herr, der mir das ja einfach gemacht hat, mit Hunden umzugehen. Und das höre ich immer wieder, dass das in vielen, nicht ausschließlich, aber in vielen deutschen Tierheimen so ist, dass hier halt die schwierigen Hunde sitzen. Und deswegen finde ich es nicht verwerflich, wenn man einigen Tieren aus Ungarn hier in Deutschland ein besseres Leben gibt. Wobei ich auch Freunden immer sage, geh erstmal hier ins Tierheim, da kannst du eventuell einen Hund kennenlernen. Wobei auch hier die Tierheime an Übernehmer relativ hohe Ansprüche haben. Also ich höre auch immer wieder, wir haben keinen Hund gekriegt in Deutschland, weil wir arbeiten beide. Also deutsche Tierheime vermitteln nicht an jeden und jetzt nicht, weil die irgendwie Tierschutz blöd sind, sondern ja, weil die arbeiten, weil die vielleicht kleine Kinder haben etc. Aber wenn man junge Hunde an Menschen mit Kindern vermittelt, dann kann das auch klappen. Also man muss ja jetzt nicht Tiere von Kindern fernhalten.
Ja, das wäre die Umkehr, der Umkehrschluss wäre sonst nur noch Singles dürfen Tiere halten. Ne?
Genau, und die dürfen auch nicht arbeiten gehen.
Genau. Wobei, mir fällt eine ganze Bevölkerungsschicht ein, die man da mit Tieren versorgen könnte. 300.000 müssen wir unterbringen? Passt. Nein, aber okay.
Da können halt auch, also ne, da können auch durch Probleme entstehen, ne, wenn dann jemand den ganzen Tag zu Hause ist. Der hat vielleicht nicht das Geld für einen Tierarzt oder so. Mhm. Ich habe aber das Geld für einen Tierarzt locker. Und ich habe jetzt das Glück, ich kann meinen Hund mit zur Arbeit nehmen. Ich habe da einen ganz netten Arbeitgeber, sodass der auch zu Hause nicht vereinsamt.
Und vermittelt ihr nur Hunde oder auch Katzen? Also ich weiß, ich und der Alexander, wir haben ja Katzen.
Ja.
Zwar nicht gemeinsam natürlich, aber virtuell.
Ja, beide wir schon. Katzen. Ja.
Wir haben, ja, beide, wir haben beide Schrödingers Katze und jeder hat sie und wenn der eine guckt, dann ist sie beim anderen tot. Aber davon mal abgesehen, vermittelt ihr auch Katzen?
Ja, tun wir. Tun wir.
Sind die beliebter oder weniger beliebt?
Weniger beliebt, weil tatsächlich die Katzen, die in deutschen Tierheimen sitzen, besser zu vermitteln sind als deutsche Hunde, sage ich mal.
Aha. Aber bei wir haben ja unsere Katze auch aus dem Tierheim hier. Ja. Wir haben die in Gelsenkirchen aus dem Tierheim geholt, weil aus unserem örtlichen Tierheim wir damals hätten einen Hausbesuch über uns ergehen lassen müssen.
Ja.
Und dann gesagt haben, Arsch lecken. Und sind dann nach Gelsenkirchen gefahren und die haben das dann anders gesehen. Ist das gängige Praxis in deutschen Tierheimen, dass Hausbesuche angesetzt werden?
Ja, und das ist sogar, auch wenn dir das nicht gefällt, das ist ein Qualitätskriterium. Also wir machen auch vorher Hausbesuche, bevor eine Katze oder ein Hund von uns zu jemandem nach Deutschland reist. Das ist einfach, bei uns muss vorher auch ein Fragebogen ausgefüllt werden und uns werden durchaus schon die tollsten Storys erzählt. Und wenn wir dann vorbeikommen, ist es oft nicht so.
Das war bei uns auch so. Also wir haben unsere beiden Katzen von der Katzenhilfe übernommen, also jetzt nicht direkt aus dem Tierheim, aber von der Katzenhilfe. Und die haben uns dann auch besucht zu Hause und haben dann hinterher überprüft, ob die Angaben, die wir über die Größe, so Sachen wie abgespannter Balkon und so, ob das dann auch alles stimmt.
Mm, ja, also wie gesagt, es ist eher ein Qualitätskriterium.
Okay.
Selbst bei uns, also ich bin ja sozusagen Ex-Katzenbesitzer, das waren allerdings beides Rassekatzen, aber hatte auch Allergiehintergrund, dass wir uns halt, weil eigentlich Tierallergie bei uns damals gewesen, also bei mir und meiner Ex-Partnerin und wir dann auf die Suche gegangen sind und sind bei bestimmten Rassekatzen gelandet und da war es dann aber natürlich auch so, dass es dann zum einen hieß, also eine Katze alleine zu zwei Menschen, die vielleicht zwar gut verdienen, aber eben auch durchaus beide berufstätig sind, dann lieber zwei Katzen und die eben nicht dann alleine zu Hause sind. Das war das Erste. Und dann natürlich auch wirklich die natürlich persönlich vorbeigebracht und geguckt, passt das von der Wohnung her etc., bevor die auch wirklich übergeben worden sind.
Mhm. Ja, für uns war das ein Argument, eben in das Tierheim zu fahren.
Hast du denn was zu verbergen, Sebastian?
Die Diskussion führe ich gerne immer, nur weil ich nicht in alle meine Privatbereiche mir reingucken lasse, heißt das nicht, dass ich vor irgendwem was zu verbergen habe. Ich finde nicht, dass ich alles zeigen muss, nur weil ich nichts zu verbergen habe. Wenn ich
mir braucht heute Abend nicht alles zeigen bei der Gelegenheit.
Okay. Nein, aber ich finde, man macht sich, das ist immer so genau dieses Argument, ne? Wenn doch alles okay ist und so, aber die Frage ist, wieso vertrauen wir Menschen immer und immer weniger? Und ich finde, ich persönlich finde es nicht okay aus grundsätzlichen Überlegungen, dass wir es uns angewöhnt haben, dass wir in die privatesten Bereiche von Leute eindringen, einfach um mal zu gucken.
Ja, ja, aber es macht ja schon Sinn. Also
das macht sicherlich auch bei der Internet-Vorratsdatenspeicherung Sinn. Trotzdem möchte ich das nicht.
Naja, aber wenn du Tiere abgibst, weil du möchtest, dass die Tiere, die du vielleicht aus irgendeinem Leid geholt hast, da, wo sie hinkommen, nicht auch wieder im Leid sind und du dafür eine Verantwortung übernimmst, dann solltest du eigentlich auch danach gucken können.
Ja, und das sehen wir an der Stelle unterschiedlich.
Also um dir mal einen Gag zu sagen, wir haben hier in Hamburg für die Wohnung für die beiden Katzen jeweils noch einen Mietvertrag unterschrieben. Mhm. Das heißt, Tierhaltung ist nicht gestattet in dieser Wohnung per se, aber die beiden Tiere haben jetzt einen Mietvertrag, was zum Beispiel bedeutet, wenn du ein Tiermessi bist, ja, die gibt's ja auch, das stellst du übrigens auch erst fest, wenn du da hinguckst, also ja, Tiermessi ist ja auch ein ganz dramatisches Thema. Dann könnte der Vermieter darauf bestehen, dass sofort die Katzen rauskommen, weil eben eine Genehmigung für extra zwei Katzen vorliegt, die auch einen eigenen Mietvertrag haben.
Ist ja interessant.
Also da, so sichert man sich inzwischen auch ab. Also, Weil du sagst Vertrauen. Vertrauen ist ja gut, aber wie gesagt, du könntest auch ein Tiermessi sein und das könnten die Kasten 35 und 36 sein, die du dir in die Wohnung holst. Und dann würdest du das Leiterkatzen zwar vergrößern, weil es dann den Tieren eventuell schlechter geht.
Ich verstehe das Argument, nur ich sehe es grundsätzlich, das ist für mich eine grundsätzliche Frage, ob wir
Leuten... Solange man dir vertraut, ist gut.
Bitte? Nein, ich mache das aber auch anderen Leuten gegenüber. Also wenn ich grundsätzlich meinen Mitmenschen nur mit Misstrauen begegne, dann haben wir genau das, was deutsche Bürokratie ist. Es wird dann immer davon ausgegangen, dass du irgendwas vertuscht, dass du bei irgendwas unehrlich bist, dass du bei irgendwas nicht stimmige Angaben gemacht hast. Und deswegen ist das doch schon okay, wenn wir dann mal genauer hingucken, das mal genauer durchleuchten, mal ein bisschen abklopfen. Und so geht Freiheit flöten.
Tja. Ja gut, du musst es ja nicht machen. Klar.
Hab ich auch nicht. Haben wir ja nicht. Wir haben ja eine Katze aus dem Tierheim, das Menschen vertraut.
Alexander, verzeih mir die Assoziation, aber als du gesagt hast, dass ihr einen extra Mietvertrag für eure Katzen abgeschlossen habt,
ich verzeih dir fast alles.
Dann ging mir gleich durch den Kopf, also das heißt, wenn Alexa und dir was passiert, dann können die Katzen nicht aus der Wohnung geschmissen werden.
Das ist ein guter Gedanke. Das ist ein sehr schöner Gedanke, du hast recht. Ja. Gut, solange wie sie die Miete zahlen können. Ne?
Ja, die machen einen eigenen Podcast, das kennen wir ja. Das gucken die sich gerade alle bei dir ab. Man
darf übrigens nicht begünstigen, ne, in Deutschland über Testamente, richtig, ne?
Wie bitte?
Man darf Tiere nicht begünstigen über Testamente in Deutschland, richtig?
Ich meine, das geht. Aber das ist jetzt für alle Juristen, die vielleicht mal die Sendung hören, bitte da mal drauf reagieren. Ich meine, man kann einem Tier was vererben, man muss dann allerdings einen sozusagen Verwalter für das Tier benennen. Mhm. Ich meine, das geht.
Aber um auf Denise zurückzukommen und hier nicht meinen grundsätzlichen Rant über jede Intervention des Staates in unser Privatleben weiter zu spinnen. Und der Vegetarismus mit 14, ne?
Ja.
Wie kam der denn?
Also wir haben tatsächlich in der Schule im Sozialwissenschaftsunterricht einen Film geguckt, irgendwie über McDonald's. Der hieß Fleisch ist Mensch, so mit einem S in Klammern. Mhm. Und da wurde halt über Fleischproduktion etc. berichtet. Und natürlich war eins meiner Argumente, so Mädchen mit 14, oh Gott, die armen Tiere, ne? Das war das erste Argument, aber das zweite war auch, dass natürlich wahnsinnig viel von dem Fleisch, was produziert wird auf der Welt, dass das gar nicht verbraucht wird und wieder weggeworfen wird. Und das fand ich so abartig, dass für diese Fleischproduktion Tiere leiden und sterben müssen und dann würdigen wir es noch nicht mal jetzt in Anführungsstrichen und essen es, sondern wir werfen es einfach wieder weg. Und das fand ich so abartig und da habe ich gedacht, in diesem Kreislauf möchte ich einfach nicht mehr mitmachen.
Jetzt hättest du ja auch Fleisch einfach nur aus Bioproduktion essen können. Das sind doch glückliche Tiere.
Bezweifle ich.
Also, wieso? Also kannst du natürlich tun, aber hast du da einen Grund für?
Es gibt einige Skandale in letzter Zeit, zum Beispiel von Bio-Hühnerhöfen, die genauso schlecht gehalten werden wie konventionelle Höfe. Und die Tiere werden ja genauso getötet. Und ich glaube auch, dass Biofleisch auch weggeworfen wird. Oder?
Wären wir eine ganze Ecke weiter. Was ich an der Stelle vielleicht gerne fragen würde, ist, also du hast dich für den Vegetarismus, beziehungsweise du bist ja Veganerin sogar, entschieden, weil du nicht sicherstellen kannst, dass sozusagen die Tiere, die für Kleidung oder für andere Produkte beziehungsweise für Nahrungsmittel sterben müssen, wie formuliere ich das? Also dass das halt alles aufgebraucht wird oder also a, dass das Tier vernünftig gehalten wird bis zu dem Moment, wo es getötet wird und b, dass eben wie du schon sagst natürlich ganz viel weggeschmissen wird, was ja der Fall ist, ob das bei Bio ist. Warum sollte es da anders sein letztendlich? Es ist halt nur ein teures Produkt, was dann weggeschmissen wird.
Ja, genau. Damit wird halt ganz viel Profit gemacht. Und es geht ja eigentlich gar nicht mehr um den eigentlichen Sinn, ne? Sondern da stehen ganz große Geldinteressen dahinter, was ich mit meiner Moral einfach nicht vereinbaren kann. Ja. Mhm.
Das heißt, also das ist jetzt, also ich bin selber, um das auch kurz anzuwenden, ich bin Pekarier, das heißt, ich esse noch Fisch, aber sonst kein Fleisch. Ja. Würdest du dich dazu bereit erklären, zu sagen, wenn ich jetzt selber meine Tiere züchten würde und töten würde, dann könnte ich damit leben? Oder sagst du, das ist dann sowieso nicht notwendig, weil ich inzwischen weiß, dass ich ganz ohne Fleisch leben kann und ganz ohne tierische Produkte?
Genau. Also letzteres. Mhm. Ich finde es aber nicht verwerflich, wenn jetzt, es kommen ja immer so abgefahrene Fragen, ne? Wenn man irgendwie über sein Essverhalten redet. Mhm. Für mich ist es halt wirklich ein Unterschied zwischen Massentierhaltung in Europa und Nordamerika oder wenn jetzt irgendwo in Afrika im Dorf einmal im Jahr oder zweimal im Jahr so eine Kuh geschlachtet wird und das ganze Dorf davon lebt. Die Kuh aber vorher einigermaßen in Ordnung gehalten wurde und auch wirklich das, was von ihr da ist, wirklich genutzt wird und gewürdigt wird. Dann könnte ich persönlich damit einigermaßen leben.
Also im Prinzip so genau das, was du am Anfang gesagt hattest, so der Auswuchs der, wie es immer so schön heißt, Überflussgesellschaft. Also zu sagen, das Klassische, also wenn wir jetzt mal 10.000 Jahre zurückgehen, also grundsätzlich Domestizierung von Tieren durch den Menschen eben, aber immer noch als sozusagen gelegentliche Ergänzung der Ernährung und so wie es eben auch noch in vielen Kulturen gehandhabt wird, grundsätzlich okay, aber das, wo wir halt mittlerweile angekommen sind, ist einfach zu viel.
Genau. Okay. Ja.
Psychologisch übrigens sehr interessant. Als Tiere noch nicht als Vieh angesehen wurden oder bei Gesellschaften, wie die Nisi gerade in Afrika zum Beispiel beschreibt, wird auch das Tier in den Tötungsprozess, sag ich mal, mit einbezogen. Von der Glaubenswelt her, ne? Mhm. Also da werden dann Lieder gesungen für das Tier. Es wird viel ritualisiert. Es gibt, habe ich gelesen, in Sibirien bei den dort Ansässigen die Tradition, dann so Lieder zu singen, deren Quintessenz ist, nicht wir haben dich getötet, sondern die Steine, die auf dich geschmissen wurden, so, um so eine Art von Vergebung zu erlangen. Und erst mit der beginnenden Industrialisierung und dem Einsatz von Tieren als Vieh fängt eigentlich diese Entritualisierung und diese Mechanisierung des Tötens an.
Ja, natürlich, also das habe ich interessanterweise habe ich ausgerechnet heute dazu auch noch einen eher philosophischen Artikel gelesen, der genau auch ähnliche Beispiele brachte, wo man natürlich auch sagen kann, also es gibt Hinweise darauf, dass eben bei unseren Vorfahren, wie gesagt, ganz am Anfang natürlich Jäger, das so verbreitet war. Also das ist jetzt so ein bisschen zwar romantisch verklärt klingt das jetzt, aber eben genau dieses, wir sehen die Tiere eben wie uns selber als Menschen, als Teil der Natur. Die haben in unseren Augen, in Anführungsstrichen, auch die gleichen Rechte. Die wollen auch ihr Leben verwirklichen. Und dass ich die jetzt töte, muss ich irgendwie vor mir rechtfertigen. Und in dem Sinne eben auch entwickeln sich solche Rituale. Und ich sozusagen, ich betrachte das eben immer noch als Ausnahme sozusagen. Und eben mit der zunehmenden Industrialisierung, das ging dann irgendwie so Hand in Hand.
Entschuldige, ganz kurz, als notwendige Schwelle, die ich überschreiten muss. Ne?
Genau. Mhm. Und dann irgendwann funktioniert das natürlich nicht mehr. Ne? Wenn ich dann irgendwie natürlich einen gewissen Punkt erreiche, muss ich mich dann ja auch psychologisch irgendwie davon distanzieren. Ja, und dann eben sagen, ja, tatsächlich, also hier, wie ich vorhin sagte, so Mensch als Krone der Schöpfung und ja, und die Tiere, und es sind halt Nutztiere, ja, und diese stehen eben auf einer Stufe unter uns und ich muss mich nicht mehr dafür rechtfertigen, dass ich die sozusagen nur deswegen überhaupt ins Leben rufe, also wenn wir jetzt wirklich über Vieh reden, sozusagen leben lasse, um sie hinterher zu töten, ne, wenn das sozusagen für mich ihr Lebenszweck ist an der Stelle.
Wie gehst du denn mit dem Argument um, Denise? Das, ich weiß es, weil wir das mal gemeinsam schon in Diskussion hatten, aber der Hörer weiß es natürlich noch nicht. Dem Argument, die leben doch nur, damit wir sie später töten. Also wo ist dein scheiß Problem?
Genau das ist ja mein Problem, dass sie nur dafür leben.
Also wäre es besser, sie erst gar nicht leben zu lassen?
Ja, genau. Also in meiner Ansicht nach.
Ist das nicht genauso Tötung? Ist das Verhindern von Tierleben nicht genauso wie das Töten von Tierleben?
Naja, aber damit diese ganzen Massen von Tieren da sind, ne, die wären ja nicht auf natürliche Weise da, diese Massen von Tieren, ne? Also die entstehen ja alle durch künstliche Befruchtung.
Ich glaube, das weiß nicht jeder Hörer. Ich weiß es, weil ich ja eine Zeit lang auch in dem Bereich aktiv war. Aber wie nicht durch natürliche Befruchtung. Wenn eine Kuh geliebt wird, dann steigt der Bulle über die drüber und dann gibt's ein kleines Kälbchen und das häckseln wir dann zu Gulasch.
Ja, das ist ja nicht so. Also Kühe in Deutschland, die werden alle künstlich, wie nennt man das, besamt, befruchtet. Wie auch immer, also da ist kein natürlicher Zeugungsakt mehr vorhanden.
Auch nicht bei Biofleisch?
Ich glaube es nicht. Also ich kann es nicht mit Sicherheit sagen.
Also da muss ich fairerweise einwenden, doch, das gibt es schon noch, aber ganz, ganz selten. Also, ne?
Ich wollte gerade sagen, ansonsten ist es ja, also ich meine, selbst Bio ist ja industrialisiert und genau. Du kriegst die natürlichen Zyklen, das kriegst du ja gar nicht hin. Also in kleinen Ausnahmefällen, klar, es gibt natürlich noch Biohöfe, wo es so stattfindet, aber die haben dann auch entsprechend geringen Output, sage ich jetzt mal an der Stelle.
Wusstet ihr, dass das Wildhuhn, wie es früher in Asien gelebt hat, tatsächlich nur 1 bis 2 Mal pro Jahr Eier gelegt hat?
Krass. Ach, so selten das, tatsächlich. Also ich hatte gedacht häufiger, aber nicht.
Gefragt. Ich wurde das mal gefragt nach dem Motto, ja toll, und die Hühner, die sollen platzen oder was? Ne? Und dann sagte ich, ja, die Hühner legen ja auch nur Eier wegen der Zucht.
Ja, genau.
Und dann sagten alle so, ja, aber wie oft sollen die denn früher Eier gelegt haben, Junge? Ne? Und jetzt isst mal was. So. Und dann habe ich mich mal gefragt und die haben tatsächlich in der Urform, die es aber kaum noch gibt, 1 bis 2 Mal pro Jahr nur Eier gelegt.
Darf ich mit einem weiteren Irrtum aufräumen?
Sehr gerne.
Also ich höre das immer wieder, wenn es jetzt um Milch geht. Ne? Die Kühe müssen ja Milch geben. Das sind ja Milchkühe, ansonsten platzen die ja. Das stimmt ja auch nicht, denn die Kühe, um Milch geben zu können, müssen die wie wir Menschen schwanger werden. Und diese Milch ist dann eigentlich Muttermilch für die Kälbchen. Wir geben aber den Kälbchen irgendwie künstliche Milch und wir Menschen trinken dann die Muttermilch von den Kälbchen. Also es gibt keine Milchkühe, die automatisch dazu da sind auf der Welt, um Milch zu geben. Genauso wenig wie Frauen da sind, um irgendwie Milch zu geben, ohne schwanger gewesen zu sein.
Das heißt, dass zu jedem Zeitpunkt die Kühe entweder schwanger waren, sind oder gerade Kälbchen geboren haben.
Genau.
Wobei, glaube ich, direkt nach dem Kalben, glaube ich, die Milch nicht nutzen kannst, weil damit irgendwas ist, ne?
Ich glaube, den ersten Tag, ja. Also das ist ein ganz, ganz kurzer Zeitraum, der auch medikamentös so niedrig wie möglich gehalten wird.
Bist du jemand, der so radikal ist, um mal eine andere Facette zu beleuchten, dass er der Aussage zustimmen würde, Fleisch ist Mord, Milch ist Raubmord?
Ja.
Was ist denn der Unterschied, wenn wir jetzt mal in die menschliche Seite der Psychologie eintauchen? Wie würdest du denn so den Unterschied zwischen Tierrechten und Tierschutz definieren und wo würdest du dich da selbst verorten?
Sebastian, darf ich ganz kurz einmal reinhaken, weil ich habe eine Frage. Die würde ich gerne Denise stellen, weil das ein Punkt ist, wo ich selber immer in Straucheln komme. Ich selber bin ja jetzt, also ich esse kein Fleisch mehr.
Ja.
Ich habe aber 2 Haustiere, ich habe 2 Katzen, denen ich Fleisch gebe. ich muss denen ja im Prinzip Futter geben, was industriell hergestellt wird. Also muss ich nicht, tue ich aber.
Ja.
Das ist irgendwie so ein bisschen blöd, ne? Oder wie dealst du damit? Wie gehst du damit um?
Ja, ist auch bei mir ein bisschen blöd. Also ganz viele Tierrechtler, die jetzt auch vegan sind, ernähren auch ihre Tiere so. Wobei bei Katzen ist das ja immer so eine Sache, ne?
Das heißt, sie ernähren die Katzen vegan.
Mhm. Ja. Du kannst veganes Katzenfutter kaufen.
Ja, aber okay. die geben dann Zusätze, ne? Weil dieses, ja. Es muss ja, ich glaube, bei Katzen Taurin oder so heißt das, ne? Ich kenne mich bei Katzen nicht so aus. Mhm. Und ich kenne ganz viele, die ihre Hunde vegan ernähren. Ich oute mich jetzt mal und krieg bestimmt hinterher auch Schelte. Ich ernähre meinen Hund nicht vegan. Ich ernähre ihn noch nicht mal vegetarisch, also der bekommt auch Fleisch, so wie deine Katzen.
Okay.
Und es ist auch für mich jedes Mal eine Überwindung, aber ich weiß, dass es für ihn, weil er auch diverse gesundheitliche Probleme hat, die nicht vom Fleisch kommen, besser ist.
Das heißt aber, damit ich das verstehe, das wusste ich nämlich nicht, es ist denkbar, einen Hund vegan zu ernähren, ohne dass er Mangelerscheinungen hat?
Grundsatzstreitfrage.
Ja. Okay, das Ja, okay.
Okay. Also, aber generell ist ein Hund auch ein Allesfresser, so wie ein Mensch. Im Gegensatz zu einer Katze. Eine Katze ist ja nicht ein Allesfresser. Und deswegen begründen das viele, dass man einen Hund auch vegan ernähren kann.
Okay, wollen wir nicht vertiefen. Finde ich aber ganz spannend. Mhm. Da muss ich nochmal selber vielleicht nochmal schlau machen. Aber das ist, aber gut, das ist also offensichtlich, bin ich nicht der Einzige, der so ein Dilemma vor sich her trägt.
Ja, also genau.
Ja, wie gerade jemand im Chat sagt, also im Extrem kann ich natürlich sagen, Tierquälerei ist das Hunde fleischlos ernähren. Also so nach dem Motto, ist das noch natürlich und hundgerecht?
Also, genau. Ja.
Wobei ich für mich dieses moralische Dilemma dadurch löse, dass ich ja mein Nicht-Tierprodukte essen dadurch begründe, wobei mittlerweile esse ich ja wieder Käse und Eier, so, aber mein Vegetarismus begründe ich ja dadurch, dass ich sage, ich will nicht, dass für mich in unserer Gesellschaft ein anderes Lebewesen sterben muss. Mhm. Ich glaube, wenn man unsere Katze Paula befragen würde und angenommen, wir hätten jetzt einen Mautz-Deutsch-Übersetzer und angenommen, das Bewusstsein von Paula wäre so, dass sie die Frage versteht und auch Bock hätte, die zu beantworten, dann würde sie sagen, für mich soll aber eins sterben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Das vermute ich auch. Also gerade Katzen, also die haben kein Dilemma damit, andere Lebewesen zu töten.
Nee. Hunde auch nicht.
Aber erstmal schön mitspielen.
Ja, nur spielen.
Besonderheit der Katzen.
Ja.
Aber Sebastian, ich hab dich unterbrochen, du wolltest auf die Tierrechte.
Genau, wie würdest du das für dich beschreiben, Denise? Also, ne, was macht Tierrechte anders oder Tierrechtsbewegung unterschiedlich von Tierschutzbewegung? Und wieso siehst du dich im Tierrechtsbereich am besten aufgehoben?
Kurz erstmal zur Erklärung. Also Tierrechtler sind in der Regel vegan, ist aus der veganen Bewegung entstanden. Und die möchten, dass gewissen Tieren, also den Wirbeltieren, ähnliche Rechte zugesprochen werden wie dem Menschen. Nicht komplett dieselben, aber ähnliche Rechte. Und die Tierschutzbewegung ist eher so, dass sie den Status quo erstmal akzeptiert, wie mit Tieren umgegangen wird. Und nur diesen Umgang möchte der Tierschutz verbessern. Zum Beispiel ne, größere Ställe oder größere Käfige etc. Und in der Regel ist es so, dass man über Tierschutz in diese ganze Sache reinkommt. Das ist ja auch oft was ganz Konkretes, im Gegensatz zu Tierrechten, die durchaus abstrakt sind und was ja auch eine längere Geschichte ist.
Hm.
Ich bin auch über den Tierschutz zu den Tierrechten gekommen, weil ich irgendwann gedacht habe, mir reicht es nicht, dass ich den 400 Hunden in Ungarn helfe. Ich möchte noch mehr Tieren helfen. Oder für deren Rechte einstehen. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Und hast dich deswegen auf den Bereich Tierrechte gestürzt, statt genau. Tierschutz nur. Aber das heißt, du würdest Tierrechte analog zu Menschenrechten definieren?
Ja. Ich glaube, das ist eine schwierige Sache. Ich würde es schon machen. Ich glaube aber, dass sich da ganz viele Menschen ganz gewaltig auf den Schlips getreten fühlen, weil viele halt immer noch dieses haben, Krone der Schöpfung etc.
Wo würdest du denn den Cut machen?
Meinst du jetzt bei den Rechten für die Tiere?
Ich entweder so rum oder bei welcher Tierart?
Ich, also die Tierrechtsbewegung, wie gesagt, setzt sich für alle Wirbeltiere ein. Ich persönlich würde es auf alle Tierarten ausweiten.
Quallen?
Bitte?
Quallen?
Ja.
Findest du wirklich, dass Quallen dasselbe Set an Rechten verdienen wie ein Berggorilla?
Nee, das kann man natürlich abstufen. Innerhalb der Rechte kann man abstufen. Das ist ja auch in der Tierrechtsbewegung, ne? Sind da immer ganz viele Diskussionen, ne? Wer kriegt welche Rechte? Aber ich würde schon jedem Lebewesen auf dieser Welt irgendein Recht zusprechen.
Der Chat schmeißt gerade, das ist auch das, worüber ich gerade so ein bisschen nachgedacht habe, das Thema Tierversuche rein. Wie unsere Meinung dazu ist, finde ich eine legitime Frage an der Stelle. Wie positionieren wir uns denn dazu? Ich fange nicht an.
Ich finde Tierversuche ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also ich erinnere mich an Zeiten, wo ich gegen Tierversuche gehandelt habe. Das sehe ich heute auch wieder ein bisschen anders. Also ich würde sagen, das wird Denise wahrscheinlich auch nochmal anders sehen. Ich lehne Tierversuche in kosmetischen Bereichen ab. Ich lehne sie ab zu Trainingszwecken. Und ich weiß nicht, was ich aus der medizinischen Forschung machen soll. Ich weiß, dass es Alternativen gibt zu Tierversuchen in der Medizin. Ich weiß aber, dass ich in der Psychologie beispielsweise Tierversuche meist gut finde. Und ich weiß nicht, ob das Betriebsblindheit ist. Denise, wahrscheinlich findest du alles scheiße, oder?
Ja, ich finde alles scheiße. Ich kann aber insofern mein Hirn einschalten, dass mir klar ist, dass zum jetzigen Zeitpunkt es nicht möglich ist, alle Tierversuche einzustellen, weil wir dann ein Problem hätten. Ich würde es aber natürlich gerne sehen, wenn viel, viel mehr Energie und auch finanzieller Aufwand betrieben würde, das zu beheben oder das auf ein wirklich Minimum runterzufahren.
Wobei viele Forscher ja sagen, eine Maus in einem deutschen Labor ist viel besser geschützt, als wenn diese Maus aus dem Labor entkommt und als Ungeziefer mit Fallen gejagt werden darf, ne?
Ja, aber man weiß ja, also es kommt auch natürlich darauf an, was das für Tierversuche sind, ne?
Ja.
Aber wenn jetzt wirklich einer Maus Krebszellen oder was auch immer, ne, implantiert werden, glaube ich ja schon, dass die Maus dadurch Schmerzen hat.
Mhm.
Und deswegen lehne ich das ab.
Soll man das lieber mit Krebskranken machen?
Nee. Wie gesagt, also auf einigen Gebieten, ich habe ja gelesen, irgendwie bezüglich Augenheilkunde, dass es da geschafft wurde, irgendwie so ein Computermodell zu erstellen, womit sehr gute Testergebnisse hervorgerufen wurden. Und ich denke, wenn man es auch so schafft, das auf andere Bereiche des Körpers auszuweiten, hoffe ich, dass wir in naher Zukunft einfach die Tierversuche abbauen können.
Also ich kann mich jetzt auch mal outen an der Stelle. Also ich bin bei dir, Sebastian, wenn es um kosmetische Tierversuche geht, halte ich auch für tatsächlich überflüssig. Durch meinen beruflichen Background und ein bisschen mehr Einblick weiß ich, dass es tatsächlich ganz schwierig ist. Es gibt viele Bereiche in der medizinischen Forschung, wo du bereits auf Zellbasis forschen kannst. Also du brauchst da kein komplettes lebendes Individuum. Es gibt aber tatsächlich auch Bereiche, die leider, muss man an der Stelle dann sagen, noch nicht ersetzbar durch einen lebenden Organismus sind. Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Und da stellt sich genau die Frage, die du gerade gesagt hast, Sebastian. Krebs, meinetwegen, macht man es an krebskranken Menschen, an terminal erkrankten Menschen, forscht man an denen dann rum, wo, also wenn man dann den Fortschritt haben will, der Menschheit dienen soll, wo macht man es? Ich bin dann aber auch wieder dabei, was Denise sagt, dass tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr Energie dahin fließen sollte, weitere Modelle, Möglichkeiten zu finden, möglichst wenig komplexe Organismen in Tierversuchen zu quälen. Womit ich tatsächlich ein relativ geringes Problem habe, das mag dann auch Betriebsblindheit sein, sind halt tatsächlich kognitive Experimente, sagen wir mal Intelligenzmessungen bei Kraken gibt es das ja, oder bei Mäusen, wie schnell die durch ein Labyrinth kommen, wenn die dann per se vernünftig gehalten werden und kein körperliches Leid erfahren, finde ich das okay. Und das gibt ja in der Psychologie ganz viel, dass man da zunächst mal nicht invasiv an Tieren und mit Tieren forscht.
Also ohne ins Tier einzugreifen.
Ne? Das Gehirn zu implantieren oder so, zum Beispiel, was es ja auch gibt. Wobei auch da muss man sagen, wenn man zum Beispiel nicht Hirn in Affenhirne zum Beispiel Elektroden eingepflanzt hätte, wäre man heute in der Therapie von schwer epilepsiekranken Menschen mit Sicherheit nicht da, wo man heute ist. Man muss ja auch wissen, dass man auch diesen Menschen zum Teil sogenannte Schrittmacher ins Gehirn einpflanzt. Das heißt, die haben dann auch so Elektronennetze auf ihrem Hirn, auf ihrem Kortex, auf dem Großhirn liegen, die durch Stromströße in bestimmten Phasen dafür sorgen, dass es zum Beispiel nicht zu groß angelegten epileptischen Anfällen führt. Also Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Deswegen habe ich die Frage gestellt und habe selber auch nicht alle Antworten. Finde aber grundsätzlich, je mehr man es schafft, nicht Tiere leiden zu lassen, körperlich leiden zu lassen, Schmerz zuzufügen, desto besser wäre es.
Ja. Noch eine Frage an Denise, die psychologisch finde ich auch interessant ist. Ich erinnere mich so an meine sehr aktive Veganismuszeit. Erinnere ich mich an sehr viele Menschen, die in Tierrechtskreisen grenzenlose Empathie und grenzenloses Mitleid und grenzenlose Liebe für Tiere hatten, anderen Menschen gegenüber, aber blöde Wichser waren.
Finde ich auch immer wieder überraschend.
Wie erklärst du dir das? Oder also du beobachtest es scheinbar auch. Was ist deine Erklärung dafür? Sind das alles frustrierte Leutchen, die sich jetzt den Tieren zuwenden? Oder hat das Leid der Tiere die so frustriert, dass sie ihren Mitmenschen nicht mehr vertrauen?
Ich glaube, es sind ganz viele, denen das so geht. Also beide Varianten, die du gerade genannt hast. Es gibt natürlich auch ganz viele, die sich so darauf fokussieren und nur noch mit Menschen aus diesem Bereich zu tun haben, dass die irgendwie ja das Gefühl für den Rest verlieren.
Also quasi als kleine Binnensekte.
Ja. Also ja. Ist das nicht jeder, ne? Aber es gibt diese Grüppchen. Ich glaube, dass wirklich ganz viele von Menschen enttäuscht sind. Das merkt man auch im Tierschutz, wo vermehrt Frauen sind. Ne, die wurden in ihrem Leben schon ein paar Mal von einem Mensch enttäuscht und die denken, nee, jetzt nur noch Tiere, die enttäuschen mich nicht. Und
hat dir das jemand?
Wir ziehen alles Gute ins Tier.
Das finde ich so total spannende Aussage, dass du das sagst, weil das ist ja so ein bisschen gängiges Klischee. Moment bitte. Hast du das denn auch schon mal so explizit benannt bekommen? Dass jemand dir gesagt hat, also ich bin von Menschen bisher nur enttäuscht worden und jetzt wende ich mich deswegen der Liebe zum Tiere zu?
Ja, ist mir schon mehrmals genannt worden.
Einen kurzen Schlenker, den wir aber bitte nicht vertiefen, weil wir das später noch tun werden und weil du ja auch gleich los musst. Hast du aber erlebt, dass das dann wirklich hinführen kann bis zu Auswüchsen Richtung Sodomie, was man also heute Zoophilie nennen würde? Also tatsächlich nee. Das nicht. Nee. Also dass es eine körperliche Zuneigungskomponente im sexuellen Sinne hatte, das nicht.
Nee, da wäre ich auch aktiv geworden. Das kannst du mir aber glauben.
Das heißt, das würdest du, dann greife ich doch einmal kurz vor, das würdest du ablehnen?
Ja, und wie?
Also, es gibt ja die Position, dass es Tiere gibt, die den Geschlechtsakt mit Menschen nicht ablehnen, sondern den sogar als angenehm empfinden können.
Das bestreite ich. Denn das
okay.
Tier, denn das Tier weiß ja im Grunde nicht wirklich, was mit ihm da passiert. Also auch wenn es sich so gibt, als ob es das jetzt gerade ganz toll findet, was da passiert, glaube ich nicht, dass das die Wahrheit ist.
Da würdest du so eine Art sexuelle Selbstbestimmungsrecht der Tiere verletzt sehen, richtig?
Ja, vor allen Dingen, es wäre ja auch artwidrig. Also ich weiß jetzt nicht, ob in freier Natur irgendwie ein Hund mit einer Katze verkehrt, glaube ich nicht. Also warum sollten
wir... Wie ist das denn bei den Mulis hier, diese Kreuzung zwischen Esel und Pferd? Machen die das auch also alleine?
Das,
da bin ist ich die nicht, anderen Herren das?
Bin ich nicht drin im Thema.
Nee, kann ich dir nicht beantworten. Ich bin ein bisschen fasziniert über deine Gedanken hier, aber Antwort habe ich nicht.
Ist aber ein guter Punkt. Ich meine, Hunde machen ja auch häufig den Eindruck, sie wollten alles bespringen, aber...
Gut. Ja, also Mulis sind zeugungsunfähig, das wissen wir, klar, aber die
Entstehung. Die Entstehung, klar, darum ging's, ne? Weil zwei unterschiedliche Arten, die nur die können in beiden Kombinationen.
Das eine heißt Muli und das andere heißt irgendwie anders, ne? Das wusste ich auch mal. Je nachdem, was der Papa war.
Ja. Ich glaube einfach, dass es nicht natürlich ist. Und von daher lehne ich das ganz entschieden ab.
Spannende Überleitung, wo du sagst, nicht natürlich. Ich war ja, wie gesagt, tatsächlich ein bisschen im Bereich unterwegs. Diese Debatte von, das ist nicht natürlich, wird ja da gerne schon mal weitergezogen. Ich erinnere mich an eine Strömung, die es mal gab, die Hardline hieß, Das war so eine Straight-Edge-Vegan-Crossover-Sache, wo man eben sagte, was nicht natürlich ist, ist nicht gut. Ja. Und Homosexualität ist nicht natürlich, also lehnen wir Homosexualität ab.
Aha. Ja, würde ich jetzt nicht so zustimmen, weil das sind dann ja in der Regel zwei erwachsene Menschen, die im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sind in der Regel. Mhm. Und wenn die meinen, sie haben da beide Lust drauf und finden das toll, warum nicht? Ich finde, das ist ein Unterschied, ob das jetzt ein Tier ist oder ein Mensch.
Mhm. Naja, die Kirche würde da anders argumentieren. Ne?
Ja, gut, die Kirche hat ja auch Sodomie anders definiert. Ne? Für die Kirche ist ja Homosexualität Sodomie. Ja.
Ich habe aber noch einen ganz interessanten Punkt.
Gerne.
Der ist auch ein bisschen psychologisch. Und zwar ist das eine Theorie, die eine Psychologin aufgestellt hat aus Amerika, Melanie Joy. Und zwar nennt sie das, ich weiß nicht, ob du da bei deinen Recherchen auch drauf gestoßen bist, Carnism. Und ja, sie ist halt darüber gestolpert, also sie ist auch Veganerin und sie ist darüber gestolpert, dass einerseits der Hund bei den Menschen auf der Couch liegt und wie ein Familienmitglied behandelt wird, gleichzeitig aber natürlich die Kuh auf dem Teller liegt und gegessen werden kann. Also da wird zwischen den Tieren so eine Grenze gezogen, zwischen Haustier und Nutztier, wobei für mich und für die meisten Menschen ja Tier ist Tier, ne? Und warum darf das eine bei mir auf der Couch liegen und wird gehätschelt und getätschelt? Und warum brate ich das andere und esse es hinterher? Also das ist ein ganz interessanter Ansatz von ihr, wie ich finde. Mhm. Und hat gefehlt bisher. So in der ganzen Diskussion, dass das mal so ein bisschen beleuchtet wird.
Aber ist das nicht die alte Totem- und Tabu-Debatte, Sven und Alexander?
Die was?
Das ist doch im Prinzip, kann man das doch ganz gut über diese Totem- und Tabu-Vorstellungen erklären, warum gewisse Tiere eben gegessen werden dürfen und andere nicht.
Das liegt aber doch auch primär am soziokulturellen Hintergrund.
Ja, genau. Ja gut, okay, das meine ich ja.
Das ist für mich Tabu. Nee, genau, das ist eine Tabufrage. Ich meine, im Prinzip ist in Anführungsstrichen beides das Gleiche. Ne? Es sind in beiden Fällen domestizierte Tiere, die einen eben als im Deutschen eben Nutzvieh, das andere eben als Haustier oder eben als Cattle beziehungsweise als Pet im Englischen, also oder Companion Animals, habe ich jetzt die ganze Zeit in der Literatur gefunden. Das ist halt, klar, Companion Animals, denen schreiben wir natürlich noch mehr sozusagen menschliche Züge und eben natürlich auch sozusagen Familienmitgliedschaft zu. Das ist die Frage für viele eben näher dran. Ja, Moment mal, warum sollte ich meinen Hund essen? Ich esse meine Schwester ja auch nicht, aber eine Kuh ist halt was anderes.
Wobei, also ganz nett dabei, Meerschweinchen sind tatsächlich als Fleischlieferanten mal gezüchtet worden.
Werden sie das also nicht immer noch in südasiatischen Ländern?
Zum Teil ja, aber auch in Südamerika vor allen Dingen.
Ah, meinte nicht Süd, genau.
Ja, Südamerika, ja. Genau, Südamerika. Ja,
also
ja.
Das ist ganz spannend. Also das Meerschweinchen, was hier so ein absoluter Knuffigkeits-Kinder-Faktor hat und besitzt, ist tatsächlich mal als Fleischquelle.
Ich finde die so scheiße, die Viecher. Also ich liebe Nagetiere. Ne? Ich habe ja immer Mäuse gehabt, Rennmäuse gehabt, so als wir noch nicht die Katze hatten. Nagetiere sind meins, aber ich finde, ja, Meerschweinchen sind die Honks. Genau, Kaninchen und Meerschweinchen sind die Honks unter den Nagetieren. Ich kann mir vorstellen, wie sich Ratten mit Mäusen so abends treffen und einfach nichts anderes machen, als irgendwie so Hartz-IV-TV gucken. Und da sind dann die Meerschweinchen, die irgendwie mit den Kaninchen die Frauen tauschen, garantiert.
Ja.
Ja, ja. Wie kam ich da hin?
Verdammt. Das fragst mich die ganze Zeit.
Ja. Genau.
Ja. Wenn das jemand da draußen schon mal als Pottperle vormerken, das muss hochgeladen werden. Ja,
bitte.
Das wäre meine erste Pottperle, da habe ich ja lange viel quatschen müssen.
Ja, die hast du dir aber echt verdient. Ja. Großartiges Ding.
Denise, ich muss sagen, ich habe viel mehr an Fragen verschossen, als ich hatte, weil die Kollegen, glaube ich, Stück weit mir nicht ganz folgen konnten. Aber ich frage jetzt einfach mal, weil du in 2 Minuten los musst. Alexander, Sven, gibt es noch irgendwas, was wir dringend Denise fragen sollten, bevor sie wahrscheinlich die nächsten Tiere befreien geht?
Ich fand das sehr interessant. Hab die Fragen, die ich schon häufiger vor mir hergetragen habe, aber tatsächlich noch nicht formuliert habe, stellen können. Finde ich sehr schön.
Schön.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast,
ja, mit uns.
Ja, auch von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank.
Ja, einen schönen Abend und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Skeptiker-Stammtisch. Dann im Januar für diejenigen, die zuhören und aus dem Ruhrgebiet kommen. Jeden ersten Dienstag im Monat ist Skeptiker-Stammtisch in Essen. Und Denise, ich glaube, da kann man vorbeikommen. Alle sind schräg eigentlich, aber nach dem zweiten Treffen oder so macht's Spaß, oder?
Genau, ja. Ja gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß.
Dankeschön.
Danke und dir noch einen schönen Abend. Bis dann.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Was ich ganz spannend finde an der Stelle ist, ich wollte jetzt die Zeit mit Denise, dass wir die möglichst ausnutzen. Ich finde das ganz spannend. Ich bin ja noch nicht lange Pekaria. Die Reaktion des Umfeldes, wenn man sagt, dass man kein Fleisch isst, das finde ich ganz spannend. Also der Chat hier, den finde ich, der reagiert hier relativ souverän und sagt erstmal hier Schinkenpizza, Wurstbrot und so, finde ich alles genau richtig an der Stelle. Soll jeder machen, wie er möchte, weil ich habe mich davon auch nie beeinflussen lassen. Das ist aber eher eine ungewöhnliche Reaktion. Mhm. Ich weiß nicht, Sebastian, du warst ja lange Veganer, mhm, du bist noch Vegetarier, ne?
Genau, klar. Mhm.
Du wirst das auch kennen. Also wenn das irgendwie auf den Tisch kommt, ist ja, das finde ich psychologisch gesehen immer ganz interessant, der in der Regel die Reaktion, sozial konform zu reagieren, nämlich die Antwort, ja, ich esse ja eigentlich auch total viel Fleisch. Genau.
Ich finde, ich könnte das ja nicht. Ich finde das so toll.
Ne? Ne?
Aber und von den dann, Frauen, ich finde das ja, ist auch nochmal psychologisch gesehen spannend, Männer, Frauen zu differenzieren da. Ne? Frauen sozial erwünscht, Männer sehen es, glaube ich, als Angriff auf ihre Männlichkeit und bringen mit tödlicher Sicherheit irgendwie so einen Spruch wie, was isst du denn überhaupt noch? Ja, ja, du mit deiner schmalen Brust, du könntest auch mal ein gutes Schnitzel vertragen, ne? Finde ich,
das
oder?
Das ist aber, glaube ich, eher Ruhrgebiet.
Ja, das glaube ich auch. Ja, 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 das klingt so, ja.
Ja, ich glaube, das ist noch ein bisschen regional. Also tatsächlich, also gerade wenn es, also in einer 1:1 Situation mag das sogar noch sein, da bin ich bei dir, aber ich rede jetzt tatsächlich so sozialpsychologisch, wenn mehrere Leute am Tisch sitzen, die vielleicht auch untereinander nicht wissen, wer von diesen abgefahrenen Vegetariern da noch mit am Tisch sitzt. Da kommt immer die Reaktion, das habe ich ganz oft erlebt, ja, also ich esse ja auch ganz wenig Fleisch. Das kommt so häufig. Und dann, aber mal so einmal in der Woche muss man ja auch mal, das ist ja auch gesund, habe ich gehört. Oder so. Also das finde ich ganz, ganz spannend. Und das Lustige ist ja, ich äußere das ja in der Regel nicht, weil ich da einen missionarischen Gedanken habe. Also ich muss da niemanden von überzeugen. Mich hat da auch jahrzehntelang niemand von überzeugen können, sondern irgendwann habe ich an den Punkt gekommen, wo ich mich dazu entschieden habe. Aber man muss sich offensichtlich in der Anwesenheit von Vegetariern oder Pekariern sofort rechtfertigen, warum man denn noch Fleisch isst. Das finde ich ganz spannend. Und kann an der Stelle mal einfach sagen, was meine Person angeht, müsst ihr nicht. Esst mal ruhig euer Fleisch, wenn ihr das wollt. Nur ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf.
Ja, danke. Ich werde es auch weiterhin tun. Weil ich glaube, ich bin nämlich der einzige Fleischfresser in der Runde.
Ja.
Wobei ich eben genau nicht diese... also ich hätte niemals diese Reaktion, wo ich sagen würde, ja, ich esse aber weniger Fleisch. Also ich bin mir sozusagen meiner eigenen Inkonsequenz da manchen Stellen schon bewusst, weil ich, also ich habe da so manche Sachen noch nicht so für mich geordnet. Das ist so eine Sache, die dazugehört, weil ich so sehr vieles, was das Thema durchaus, was wir jetzt angesprochen haben, Tierrechte, grundsätzlich philosophische Ausrichtung, Tierhaltung etc., sehr weit mitgehe. Also auch genau das, was Alexander auch zum Thema zum Beispiel Tierversuche gesagt hat, unterschreibe ich hundertprozentig mit sämtlichen Einschränkungen, die noch da sind. Ich selber bin noch nicht an den Punkt gekommen, dass ich sage, okay, ich mache jetzt auf Vegetarier, klingt wieder so abwertend, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Mich halt wirklich dazu zu entscheiden, nö, also mir schmeckt das, es ist bei mir eben stimmungsabhängig. Also ich esse sehr gerne Fisch, also ich esse deutlich mehr Fisch als Fleisch, aber
nicht rechtfertigen, fang nicht an.
Nee, aber ja, aber das ist, ich finde das ein spannendes Feld, weil wie gesagt, das ist einer von den Bereichen, wo mir bei mir selber bewusst ist, da bin ich in Anführungsstrichen inkonsequent, ne? Mit dem, was ich eigentlich weiß, mit dem, was ich tue.
Aber wobei ich es nochmal ein bisschen anders sehe als Alexander an der Stelle. Also ich muss sagen, ich denke mir schon, ja, ihr macht was falsch. Also, ne, das muss ich sagen, alles andere wäre gelogen. Ich sehe das so. Diejenigen, die Fleisch essen, machen was falsch. So. Das heißt aber nicht, dass sie sich von mir dazu rechtfertigen müssten.
Falsch nach welchem Maßstab ist ja die Frage?
Nach ethisch-moralischen Maßstäben.
Ja, man muss auch sagen, dass du da in einigen Bereichen auch sehr reaktionär in deinen Ansichten natürlich auch bist.
Wahrscheinlich.
Was ja okay ist.
Also wahrscheinlich schon, das klar. Aber ich möchte auch nicht die Diskussion jedes Mal führen. Und ich finde spannend, dass die Diskussion ja genau an den Punkten kommt, wo man das gar nicht möchte. Also weiß ich nicht, ich bin ja mittlerweile aus dem Alter raus, wo ich die Riesendiskussion vom Zaun breche. Das habe ich früher gemacht, würde ich jetzt nie wieder machen und bestelle jetzt eben brav bei der Weihnachtsfeier mein vegetarisches Gericht. Und dann kommen ja schon die Blicke, wieso, isst du kein Fleisch? Nee, esse ich nicht. Ich bin Vegetarier. Also, und dann kommt das ja, ne? Also egal, ob du was sagst oder nicht sagst, ne?
Ja, klar.
Und das Schlimme ist, die Leute können es aber dann auch nicht ertragen, wenn die finden, findest du dann, dass ich ein schlechterer Mensch bin? So, ne? Und ich dann sag, ich finde schon, also ob du ein schlechterer Mensch bist, weiß ich nicht, aber ich finde, dass du was Schlechtes tust. Aber das macht jetzt für mich nichts. Und ich, für mich ist es wirklich so, ich könnte dann ganz normal weiterreden. Das können aber Leute psychologisch nicht ertragen, ne?
Wertest du ja schon ab. Also, ne? Du sagst ihnen schon dein Verhalten.
Das Verhalten. Ich werte das Verhalten ab, nicht die Person, ne?
Ja, ja, gut, aber das kriegst du ja kaum getrennt.
Also, ich sag mal so, wenn ich, ne?
Also, ich kenne die Debatte ja anders. Scheiße, dass du raus, Sebastian.
Ja.
Also, wenn du tust. Ne? Ja, geht gar nicht.
Weiß ich. Jede Menge Leute fanden scheiße, dass ich bei Bild war. Aber das, ja, ich kann, weißt du, trotzdem, ist ja okay. Also, wisst ihr, wie ich meine?
Ja, ja.
Also ganz viele sagen gerade jetzt so zu mir, ja, du mit deinen 3 Zigaretten da am Tag, kannst du doch ganz aufhören. Und wenn ich dann sage, nö, genau. Ich habe voll Bock auf die 3 Kippen, ey, und die will ich mir nicht knicken. Ich finde die geil, so. Dann ist das für Leute, aber ne, wenn du das so siehst, das ist für Leute nicht nachvollziehbar, dass man einfach so Sachen stehen lassen kann. Das ist, glaube ich, diese Dissonanzreduktion, die definitiv stattfinden muss, psychologisch bei 80% der Menschen.
Also ich komischerweise hatte ich in meinem Bekanntenkreis irgendwie genau solche Diskussionen noch nie. Also ich weiß nicht, wen du kennst oder wem du irgendwie auf die Füße trittst, aber wenn ich mich so umgucke, also ich habe eingeschworene Fleischesser, was weiß ich, Allround-Gourmets sozusagen an einem Tisch sitzen mit eingefleischten Veganern, da schlägt sich keiner die Köpfe ein. Also das ist akzeptiert, das ist eine individuelle Entscheidung. Ja, das funktioniert. Bis auf den Punkt, wo man dann gemeinsam mit 10 Leuten mit sehr unterschiedlichen Diätvorstellungen in ein Restaurant geht, das ein Überraschungsmenü anbietet und vorher rumfragt, so nach dem Motto, wer isst denn was nicht und wir stellen euch ein Menü zusammen und der schluckte dann schon etwas, als es dann so reihum ging und dann irgendwie, ja, also okay, dann vielleicht doch 2 Menüs für euch 10, aber das war so die einzige Situation.
Sehr schön, der Chat hat dich darauf hingewiesen, du hast gerade eingefleischte Veganer gesagt. Vielen Dank an den Chat nochmal. Massiv geschockt habe damit, und dann können wir das Thema vielleicht auch mal abhaken, war meine Mutter, die mit Mitte 70 einfach, für die ist das nicht mehr nachvollziehbar. Also die kann auch diese Gedankenebene, warum man kein Fleisch mehr essen, nicht mehr nachvollziehen, weil das ist eine Generation,
ja, genau.
Zweiter Weltkrieg und wir waren früher froh, wenn wir überhaupt mal ein Stück Fleisch bekommen haben, wobei die selber tatsächlich, auch das beobachtet man, ihr Verhalten, was Nahrungsmittel angeht, sehr geändert haben, meine Eltern. Also die haben früher deutlich mehr Fleisch gegessen, da gab es auch 3, 4, 5 Mal die Woche Fleisch. Ist jetzt nicht mehr so. Aber meine Ma ist nicht mehr in der Lage, das nachzuvollziehen. Also da brauchst du auch nicht mehr zu argumentieren oder so, das geht halt nicht mehr. Das ist nicht mehr am Horizont.
Nee, es ist, wie du schon sagst, das, ich glaube auch sehr stark, das ist eine Generationenfrage, wenn ich jetzt zurückdenke. Also meine Großeltern, also ich bin auch bei meiner Großmutter geworden, war ganz genauso, die hat für uns gekocht mittags. Da gab es sie, also ich, ganz selten vielleicht mal irgendwann Kartoffelkuchen oder sonst irgendwas, aber ansonsten jeden Tag Fleisch, weil es gab endlich Fleisch.
Ja. Genau.
bei meinen Eltern dann schon irgendwie, das ist dann irgendwann so ein bisschen Toskana-Fraktion, also da ist dann kein Problem, wenn es am Wochenende halt mal irgendwie mittags halt nur irgendwie vegetarische Pasta oder sonst irgendwas gibt. Ja, also das muss dann auch nicht mehr so viel sein. Und jetzt sind wir halt in einer, das ist so ein bisschen, glaube ich, die Kehrseite, ne, von dem, was wir besprochen haben, von wegen Industrialisierung. Wir sind jetzt halt auch in einer Situation, wo wir eben natürlich auch in der Qualität und in einem Umfang uns eben einfach die Möglichkeiten haben, sozusagen uns auch vegan zu ernähren, also ne, vegan oder vegetarisch zu ernähren, ist es sozusagen, also ne, nicht das als Mode abzutun, aber es ist eben auch in der Gesellschaft angekommen. Du hast regaleweise vegetarische Kochbücher und was weiß ich alles. Und das meinte ich auch vorhin mit, also auch in meinem Umfeld, es ist vollkommen normal, also auch in meinem beruflichen Umfeld, wenn irgendwas, wenn irgendwelche Festivitäten ausgerichtet werden, sonst irgendwas, natürlich gibt es immer eine vegetarische Option, da denkt man aktiv dran.
Das ist ganz spannend. Also als ich 95 angefangen habe zu studieren, und ich das erste Mal in Münster damals in die Mensa gekommen bin und es gab ein vegetarisches Menü, habe ich gedacht, Alter, was ist das denn hier für ein Space? Vegetarisches hatte ich überhaupt keine Berührungspunkte mit. Und heute würde ich sagen, gut, dass es das damals da schon gegeben hat. Ne? Also das ist ganz spannend. Lustig bei mir ist der Fakt, dass ich in der Umstellungsphase ganz viel auf diesen Fleischersatz gesetzt habe. Mhm. Das ist ganz lustig. Und das wirst du vielleicht auch bestätigen, Sebastian. Das ändert sich irgendwann.
Jein. Aber ich möchte noch eine kurze Sache ergänzen zu dem Generationenaspekt, den ihr gerade reingebracht habt. Den sehe ich genauso. Möchte ihn aber noch ergänzen um einen kulturellen Aspekt. Ich beobachte das immer, wenn ich in Polen bin, dass es tatsächlich da auch kulturelle Unterschiede gibt. Also in Polen ist man, was dieses Vegetariersein angeht, ich sag mal 15 Jahre hinter dem, wo wir sind. Ja. Vegetariersein, das finde ich total spannend, ist in Polen keine ethisch-moralische Einstellung, wie bei den meisten Vegetariern hier, sondern eine Gesundheitssache. Also vegetarische Ernährung läuft in Polen unter Bio, unter Gesundheit.
Ah, okay.
So, und du kriegst auch kaum gesellschaftliche Akzeptanz dafür. Ne? Also du hast immer diese Debatten. Möchten sie denn stattdessen Fisch? Nee, ich esse, also ich sage ja mittlerweile in Restaurants, ich will kein Tier essen. So, ne? Da gucken die Leute ja schon immer komisch, aber dann bist du ganz präzise zumindest. Und dann kommt in Polen, kriegst du halt echt noch solche Fragen wie, wie ist das denn mit Würstchen, bla und blub und so. Ne? Das ist in der Deutschland Klassiker. Nicht mehr so.
Mein Freund, ne? ist Vegetarier. Was heißt das? Er isst kein Fleisch.
Genau.
Auch kein Schnitzel.
Genau. Dann ist der Lamm, ne? So, ja.
Ja, das ist ein Lamm. Lamm ist doch kein Fleisch. Genau.
Aber zu den Ersatzprodukten muss ich sagen, das war bei mir so wellenförmig. Also als ich anfing, vegetarisch zu sein und dann vegan auch, obwohl da gab es kaum Ersatzprodukte für den veganen Bereich.
Der Markt ist ja heute auch
so. Ne, und mittlerweile muss ich sagen, kaufe ich wieder gerne öfter vegane Ersatzprodukte. Ich liebe dieses Verlässzeug. Ich habe keine Peilung, wie die das machen, ey. Aber das
schmeckt besser als ein Schweineschnitzel. Das ist das Geile
da. Ich kann das nicht mehr beurteilen.
Das kenne ich gar nicht.
Verläss ist
eine Firma.
Eine holländische Firma, und die haben eine Methode entwickelt, aus Milcheiweiß Schnitzelprodukte herzustellen. Das heißt, du kaufst in einer Packung panierte Schnitzel. Und du kriegst im Prinzip das nicht verpackt. Also du hast, du kannst auch einem Fleisch so ein Valesting und ein Schweineschnitzel vorlegen. Und ich wette mal, dass in über 50% der Fälle es nicht gelingen wird, zu unterscheiden, was Fleisch ist und was kein Fleisch ist. Also das ist schon richtig geil, das stimmt schon.
Der Chat weist darauf hin, dass wir in der Tat heute über Haustiere sprechen würden.
Ja, ich möchte aber daran erinnern, dass das, glaube ich, der Herr Bartuschek war, der das Thema Tiere zu weit fand. Worüber reden wir seit einer Stunde?
Der Herr Bartuschek war auch für diese ganze Veganer-Vegetarier-Schiene hier verantwortlich. Der Herr Bartuschek findet auch, was hierzulande die Haustiere sind, sind in China die Esstiere. Also insofern das macht das für mich keinen Unterschied.
Diskordianische Logik.
So, wir können aber auch, Dankeschön, wir können aber auch gerne ne, dem Chat da nachkommen und einfach mal auf den Endnutzer hinten und so.
Ja, nee, ja, können wir gerne machen. Aber ich bin an der Stelle nochmal, ich lese den Chat sehr aufmerksam mit und da gibt es ja schon so einige Spitzen, die entgegengesteuert werden. Ich muss an der Stelle ganz klar sagen, wer sich von dem Thema gerade genervt oder angefasst fühlt, das ist genau das, was man so Dissonanz fühlt oder nennt. Also genau wie Sebastian raucht, obwohl er weiß, dass es schlecht ist, auch 3 Zigaretten am Tag sind schlecht, auch das schädigt dich.
Und ich hab, schlecht.
Um das auch mal kurz darzustellen. Ne? Also ich habe auch 35 Jahre lang Fleisch gegessen zum Beispiel, ne? Und ich habe auch geraucht. Also so, ich bin hier überhaupt gar kein Heiliger, der hier irgendwie erzählt, sondern das sind einfach meine persönlichen Erfahrungen. Ich habe irgendwann dann für mich festgestellt, dass das nicht mein Weg ist. Aber ich will da niemanden beeinflussen. Ich kann das nur schildern, warum ich das tue. Und wenn jemand anders sagt, irgendwie klingt das nicht ganz unschlüssig, ich mache das auch mal, ist das in Ordnung. Ich will aber niemanden damit angreifen. Ich bin auch kein, also ich bin da anders als Sebastian. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein besserer Mensch als jemand anders. So, weil ich einfach so viele andere Sauereien immer noch mache, also industrielle Nahrung. Ich sitze hier umgeben von Elektronikprodukten. Mein Handy wird von irgendwelchen Chinesen von Hand zusammengeschraubt. Ich habe kaum eine andere Wahl bei einem Smartphone. Also ist es vorhin gesagt worden, ich konstruiere mir so meine Realität selber auch. Natürlich tue ich das. Ich kann zumindest all das auch zur Kenntnis zu nehmen, zu wissen, was ich tue. Und da sind wir wieder bei dem, was mein Leben sowieso vorantreibt. Immer erstmal versuchen, sich einen Überblick darüber zu schaffen. Manche Dinge nimmt man dann in Kauf oder nicht. Und ich will hier auch niemanden angreifen. Und wer sich jetzt hier gerade eine Schinkenpizza oder Salami-Pizza reinschiebt, der soll das bitte tun und der soll sich die auch bitte schmecken lassen. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz ernsthaft so auch sagen.
Und genauso geht es mir eben auch bei dem, was ich vorhin gesagt habe, auch die ganze philosophische Überlegung zu Tierrechten, ne, unsere Position sozusagen auch in der Evolution ist für mich ein ganz spannendes Thema, wo ich dann eben auch an manchen Stellen dann eben genau das merke, so da kommt dann auch bei mir die Dissonanz hoch, ne, wo ich dann eben genau weiß, da ist was, das habe ich für mich noch nicht klar in einer gewissen Art und Weise.
Oder und für mich ist es so, ich glaube nicht, dass ich ein besserer Mensch bin. Ich glaube, dass ich in einigen Bereichen bessere Verhaltensweisen habe. Und ansonsten kann ich ganz gut damit leben, dass ich völlig inkonsistent bin zwischen dem, was ich als Moral teilweise vertrete und dem, was ich im Detail mache. Also ich erinnere mich, wie ich hier manch eine Nacht mit sadistischer Freude Silberfische im Bad erschlagen habe. Da habe ich überhaupt kein das war gut. Das war okay.
Meine Frage, setzt ihr Spinnen raus oder tötet ihr Spinnen?
Ganz ehrlich, hatten wir, das finde ich gerade mal, ist das bedenklich, dass wir hier in 8 Jahren noch nie eine Spinne im Haus hatten?
Ihr habt Katzen.
richtig,
da gibt's noch einmal teils.
Okay.
Teils. Also, wenn ich kann, setze ich sie raus. Im Normalfall.
Also, im Auto lasse ich sie einfach.
Ja. Und wobei bei Katzen musste ich ja dann auch feststellen, Katzen und Spinnen, das ist immer so eine schöne Geschichte, wenn die Insekten zu klein sind, dann sehen die Katzen sie nicht. Und wenn sie richtig groß sind, dann gucken die einen auch an, als ob sie meinen, ja, meinst du, die jage ich jetzt? Ich bin doch nicht blöd. Mach mal selber.
Stimmt. Katzen sind äußerst intelligent.
Ja. Nochmal ganz kurz, weil irgendwas im Chat falsch ankam. Der Hoaxmaster hat eben nicht gesagt, dass er Pizza ablehnt.
Ich lehne Pizza in jeglicher Form ab und jeder Mensch, der Pizza isst, bestellt oder den Pizzakonsum propagiert, ist für mich unterste Sohle.
Ah, dann bist du doch richtig rübergekommen. Okay, Entschuldigung, habe ich dich wieder viel zu tolerant eingeordnet?
Ich hab übrigens vorhin eine äußerst leckere vegetarische Pizza konsumiert. Und jetzt kann man das sich selber zusammenbauen, wie ich funktioniere.
In vielen Pizzaöfen sollen übrigens ebenso wie in Bäckereien Kakerlaken leben.
Die sind vor allen Dingen auch mit Katzenfällen isoliert, habe ich gehört.
Die Kakerlaken. Katzen, ein spannendes Thema. Wir sind ja bei Haustieren heute.
Ja, genau. Lasst uns jetzt mal den Schwenk. Also für alle, die jetzt genervt sind, ab jetzt könnt ihr euch entspannen. Wir reden jetzt über die Psychologie von Haustieren, mit Haustieren, um Haustieren und sonstiges.
Steigen wir doch mal mit einer Frage an den Chat ein. Was glaubt ihr denn da draußen? Und jetzt nutzt nicht diese Internet-Suchmaschine, die es so gibt. Wie viel Millionen Kleintiere, Haustiere leben in deutschen Haushalten? Ich hätte jetzt gerne aus dem Chat eine Zahl dazu. Also wie viel Haustiere werden zu Hause gehalten? Der Chat sagt 30 Millionen.
2 bis 5 Sekunden Latenz
abwarten. Ach so, Entschuldigung, Latenz. Also der Chat sagt 30 Millionen. Dann sagt der Chat 75 Millionen. Dann sagt der Chat, puh, 40 Millionen. Dann sagt einer 100 M. Dann sagt einer 100 Millionen. Und die Top-Antwort sei alle. Ja, die richtige Zahl. Wisst ihr, wo die richtige Zahl ist, meine beiden Mitpsychologen?
Keine Ahnung.
Ich würde sagen, mehr als 100 Millionen.
22 Millionen.
Nur. Das ist wenig.
Was ist gezählt? Die Frage ist, was wird gezählt?
Also ich habe verstanden, du hast mich gefragt, hast du das gezählt?
Nein. Ja, aber wie Entropie gerade sagt, zählen Ameisen fahren als ein Haustier.
Naja, nein, aber also er hat ja Kleintiere, glaube ich, gesagt, genau. Der Sebastian. Also
die Zahlen schlüsseln sich so auf. 8,2 Millionen Katzen, 5,6 Millionen Hunde und 3,4 Millionen Vögel.
Finde ich ein bisschen wenig.
Und der Rest ist dann sonstiges Gedöns.
Finde ich wenig. Also überleg mal, wenn du jetzt, also wir haben ja schon zwei Katzen.
Und ja, ganz kurz so vielleicht noch eine Einschränkung, damit man die Zahl besser einordnen kann. Nur jeder dritte, jeder dritte Haushalt hat Haustiere.
Okay, jeder dritte Haushalt, ja gut, okay. Das heißt, wir haben, wie viel haben wir denn im Moment? 90 Millionen?
Bewohner? Um die 80, wir sind ja wieder runtergegangen. Um die 80, glaube ich, ne?
80. Ja, na gut. Hm. Spannend.
Ja gut, stimmt. Wenn man überlegt, die meisten, ne, die haben vielleicht dann einen Hund, eine Katze. Ich glaube, wir stellen Ausnahmen da. Also mit zwei Katzen, wir hatten ja auch zwei Katzen, wenn ich an eine gemeinsame Freundin denke, ne, mit zwei Hunden, einer Katze. Also ja.
Also der Chat fragt nochmal, also die Angabe sind Hunde, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen.
Genau.
Ratten.
Ja, Hausratten dann, ne, klar. Also denke ich mal ganz fest. Das ist aus der aktuellen Mars-Haustierstudie, die vor ein paar Wochen durch die Medien geisterte. Was, ob jetzt Kaninchenschläge, Hühnerställe, Taubenschläge berücksichtigt wurden und ob Fische einzeln gezählt wurden, danach fragt der Chat gerade, habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht.
Also Fische sind keine Kleintiere, das glaube ich nicht. Also Kleintiere sind ja auch genehmigungspflichtig in der Regel. Also das ist ja genau die Grenze, ne? Also ein Fisch kannst du dir, du kannst ja immer ein Aquarium in eine Mietwohnung stellen. Hunde sind definitiv genehmigungspflichtig und dann gibt's Kaninchen, die darfst du halten. Katzen ist immer so eine Grauzone, genau. Da will sie was legen. Weil
Mäuse darfst du auch.
Mäuse darfst du auch. Wobei übrigens ganz spannend bei der Gelegenheit, Mäuse und Ratten als Haustiere, also für den einen Haustiere. Frag mal Reptilienzüchter, was die von Ratten.
Ja, ich weiß.
Ja, da sind wir wieder beim Tierfutter.
Aber das finde ich echt nochmal spannend, ne? Also es gibt, also wenn du so einen Tierladen nimmst, gibt es da so zwei Kategorien von Menschen, die reingehen und
Mäuse kaufen, ja.
Und Mäuse kaufen. Oder auch Meerschweinchen.
Ich weiß, ich hatte eine Kollegin, die mit ihrem Freund zusammen, das waren totale Tiernarren, die hatten in ihrer Wohnung also auch, die hatten Schlangen. Die hatten entsprechend die Mäuse, die sie quasi selber gezüchtet haben, als Futter für die Schlangen. Sie hatten aber auch Katzen in der Wohnung. Und ja. Da gab es immer sehr interessante Geschichten, so von wegen, wer da an welchem Terrarium und irgendwie von wegen so, ach guck mal, das sind die bunten Mäuse, das ist Farbfernsehen für die Katzen. Ja, spannend.
Sebastian, du hast die Zahl reingeschmissen. Warum hast du die Zahl reingeschmissen? Damit wir die Größenordnung über das, was wir jetzt
Ich hatte so gar keine Ahnung, über wie viele wir überhaupt reden, ne? So, ich hätte, ehrlich gesagt, hätte ich auch erst höher gegriffen. Mhm. Und als ich mir dann aber klar machte, wie wenig Leute wir in Deutschland haben, hätte ich dann, glaube ich, zu niedrig gegriffen und deswegen empfinde ich diese Zahl jetzt irgendwie doch als passend. Naja, gut,
weil. Zumal, wenn du jetzt Fische und so dazu rechnest, dann bist du wahrscheinlich deutlich höher, weil normales Aquarium.
Wahrscheinlich, wenn du jeden Fisch einzeln zählst, wahrscheinlich schon. Wobei, es haben auch nicht so viele Leute Fische, ne?
Ja, man weiß es ja nicht, ne?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, und in dieser Haustierstudie ging es eben so um die Frage, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was die Fragestellung der Studie war, aber was dabei rauskam, kann ich es erzählen. Nämlich,
was ja schlecht ist für eine Studie, ne?
Ja, oder
wenn ein Hersteller von Futtermitteln für Haustiere eine Studie macht, ist schon relativ klar, dass er sich erstmal über den Markt einen Überblick verschaffen will.
Ich denke, das zum einen, und zum anderen will er positive Effekte von Haustieren rausstellen. Mhm. Würde ich zumindest machen wollen als Haustierfutterhersteller. Und oh Wunder, die gibt es. In der Studie kam raus, Haustiere helfen gegen Einsamkeit. Mhm. Haustiere werden nach Meinung der Mehrheit der Deutschen zu wenig anerkannt. 2/3 der Deutschen sind mit Tieren aufgewachsen. Tiere werden als besondere Bereicherung erlebt für Kinder, Single und Senioren. Mhm. Und der medizinische Nutzen wird als deutlich positiv eingeschätzt. Wohlgemerkt, ne, jetzt mal hinten angestellt, ob das wirklich ist. Und die Argumentation, die oft eben wohl gefahren wird, so zumindest die Pressemitteilung ist, dass ja eine Medikation per Tier ja eigentlich deutlich günstiger ist, als wenn ich ein echtes Medikament verschreibe.
Aber jetzt nochmal klar, also die Studie ist, also es klingt demnach, war eine reine Befragung. Also das ist sozusagen die Meinung der Befragten. Das ist keine Metastudie im Sinne von, die haben zu bestimmten Fragen wirklich sich mal angeguckt, was die Forschung sagt. Ja.
Richtig, genau. Ne, deswegen sage ich ja, das ist Meinung der Befragten. Ne? Das ist deswegen auch bei der medizinischen Wirksamkeit und so weiter und so fort. Ja, aber ich fand das trotzdem interessant, um zu sehen. Und dann kam im Schlusssatz der dpa-Meldung, 300.000 Tiere sind in Tierheimen und in der Vollform der DPA-Meldung kommt dann eben auch raus, dass Tiere oft irgendetwas zwischen total wichtig und gefühlsmäßig auch eng verbunden sind, ne? Bis hin auf einmal zu einem reinen Nutzobjekt, das man auch wieder wegschmeißt. Und das fand ich sehr spannend, dass also das, was Denise vorhin ja auch über Ungarn berichtete, ne, dass das auch in Teilen unserer Gesellschaft Einzug gehalten hat, ne?
Na ja gut, du hast eben dieses Schwarz-Weiß, oder vorhin fiel es im Chat auch schon mal, ne? Es gibt eben bei allem gibt es auch viele Graustufen und es ist eben genau das, was ist deine persönliche Situation, was ist dein persönliches Verhältnis zu Tieren, inwieweit muss ich mich vielleicht auch psychologisch von Tieren distanzieren, um bestimmtes Verhalten gegenüber Tieren zu rechtfertigen. Und es ist natürlich klar, dass ich die Leute habe, die dann sagen, so, ja, es ist halt reiner Nutzen, ne, irgendwie macht nicht viel aus. Ich meine, es gibt ja auch immer diese Horror-Stories irgendwie von, wo dann irgendwie ein Familienstreit dann irgendwie einer dann irgendwie dann auch demonstrativ dann irgendwie das Meerschweinchen oder wen auch immer dann halt dann sozusagen als Druckmittel einsetzt, sagen wir es mal so.
Grandios in der Rosenkrieg, ne?
Oh Gott, ja, danke.
Und Michael Douglas und
schönes Beispiel.
Ist das Kathleen Turner?
Kathleen Turner, ja.
Genau, also wunderbar, wie die sich da gegenseitig die Tiere abschlachten, ne?
Ja, nee. Aufpassen. Das ist psychologisch, weil er bringt die Katze oder den Hund gar nicht um. Das kommt nur, sie glaubt es nur.
Und er denkt, das wäre der Hund, weil sie nämlich auch irgendwie so ein Wuff-Wuff-Geräusch macht.
Ja, genau, beim Essen, ja.
Und dann taucht der Hund später wieder auf, ne?
Ja, also es gibt eine kurze Einstellung, wo der Hund zu sehen ist, damit der Zuschauer weiß, sie hat das nicht wirklich gemacht, genau. Aber, ja klar, aber natürlich gibt's da beide Seiten, ne?
Es gibt ja relativ oft den Schluss, dass Haustiere eine positive Wirkung auf Menschen haben, diverseste Kanäle, aber man muss natürlich ehrlich sagen, wenn man wissenschaftliche Studien sich anschaut, das sind immer so Ausschnitte. Also wir Psychologen wissen das ja. Also man betrachtet in einer vernünftigen wissenschaftlichen Studie immer nur Teilbereiche von menschlichem Verhalten. Also was man offensichtlich ja festgestellt hat, das ist eine Studie, die habe ich recherchiert, war eine Geschichte mit Kindern, die man gemacht hat. Und zwar waren das Kinder aus Rostock, Erlangen und Steyr. Die haben, sollen wir vielleicht vor der Studie einmal ganz kurz eine Pause machen, allgemein?
Ja, Können wir. Wir sind schon fast anderthalb Stunden dabei. Jawohl.
Fast anderthalb Stunden dabei. Dann machen wir kurz eine Pause, bevor ich die Studie schildere, weil die echt ganz spannend ist und weil die mal ein paar Fakten auf den Tisch, was Haustiere
und ich kann danach gleich einsteigen, weil ich habe dann noch was im Anschluss. Das passt.
Genau, warte mal, dann mache ich einmal gerade Musik mal an. Und was nehmen wir denn mal als Schönes für Musik? Ich mache mal ein, dann gucken wir mal, ob der Chat hinterher weiß, warum wir das Lied genommen haben. Das ist nämlich ein kleiner Gehirnverrenker. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Und für alle, die das zeitsouverän hören und jetzt nicht wissen, was gerade passiert ist, wir haben die Pet Shop Boys gehört. Das sind ja die Tierhandlungsjungs. Also, sehr nämlicher Name bei Tierhandlung. War ja gerade schon. Damit sind wir zurück in unserer Sendung und ich hoffe, dass die anderen beiden Herrschaften auch wieder ihre Mikros gleich mal aufdrehen und dabei sind bei uns. Ne? Sven, Sebastian,
ja, ja. Seid ihr wieder? Ja, ja, bin da.
Ja. Ja. Du wolltest uns weiter von der Studie erzählen.
Entschuldigung, jetzt seid ihr wieder da. Entschuldigung, ich hab den Kanal nicht offen gehabt. Ah, einmal mit Profis, ne?
Genau.
Supi. So, also ich hatte ja schon angefangen, vor der Pause über eine Studie zu sprechen, die in Ostdeutschland, Bayern und in Österreich stattgefunden hat. Und da hat man Folgendes getan. Man hat Kinder aus Problemhaushalten, sogenannte Problemkinder, genommen. Das heißt, schwierige soziale Verhältnisse, sie sind misshandelt worden, vernachlässigt oder missbraucht worden. Also tatsächlich schon ein bisschen unangenehm sozusagen. Und es waren 87 Jungs in dieser Studie und man hat Folgendes getan. Die Kinder mussten vor fremden Menschen eine Geschichte weitererzählen, die angefangen ihnen mitgeteilt wurde. Und also um es genauer zu schildern, die Aufgabenstellung lautet, das Kind wird in ein leeres Klassenzimmer geführt und kann sich einige Minuten lang eingewöhnen an die Situation. Und ein Mann und eine Frau erzählen eine Geschichte, die das Kind dann nochmal unbekannten Personen zu Ende erzählen muss. Und dann mussten sie noch eine Rechenaufgabe lösen. Das war also sozusagen die Aufgabenstellung. Das ist ein standardisierter Test, der sogenannte Trier-Sozial-Stress-Test. Für alle diejenigen, die nachschauen wollen, der TSST. Das ist übrigens auch eine Besonderheit, über die wir gleich mal reden können, dass Psychologen gerne verrückte Abkürzungen für ihre Testnamen benutzen. Das gibt's auch nur bei uns, oder?
Ja.
So, und über die Versuchszeit, die ungefähr eine Stunde gedauert hat, wurden Speichelproben von den Kindern genommen. Das ist nicht ungewöhnlich, denn man kann im Speichel sehr gut Hormone überprüfen oder Hormonlevel prüfen. Und hier ging es in dem Fall um das Stresshormon Cortisol, das überprüft wurde. Und als Variation bei den Aufgabenstellungen war es dann so, dass also entweder ein Hund anwesend war bei dieser Situation, in die die Jungs geschickt wurden, oder nicht. Und das Kind konnte sich also auch an den Hund gewöhnen und konnte den Hund streicheln. Das war auch ein zahmer Hund, der also nicht aggressiv wirkte. Und das Spannende dabei war tatsächlich, dass die Kinder, die die Möglichkeit hatten, einen Hund zu streicheln und mit dem Hund zu interagieren, deutlich weniger Cortisol in ihrem Speichel hatten als die andere Gruppe. Der Schluss ist also, dass in sozial unangenehmen Situationen der Bezug zu einem Tier, so hat man dann den Schluss in der Studie gezogen, dazu führt, dass man weniger Stresshormon entwickelt und weniger gestresst in Situationen ist. Oder umgedreht, ein Hund kann durchaus das Gemüt beruhigen von Kindern, wenn es stressige Situationen erlebt. Das ist ein guter Beleg dafür, wie in der Psychologie geforscht wird, nämlich in kleinen Teilausschnitten, die natürlich nie die gesamte Realität abbilden. Aber das zeigt schon das, was man so vermutet, dass ein Tier durchaus beruhigt in der Gegenwart. Es gibt weitere Studien, die ich jetzt gefunden habe beim Durchlesen, mehrfach, die ich jetzt gerade an der Stelle nicht unbedingt zitieren kann. Das kann man aber hinterher nochmal raussuchen. Zum Beispiel ist es so, dass man festgestellt hat, dass wenn Tiere gestreichelt werden, die Atemfrequenz bei Menschen sinkt. Und ich selber habe für mich, und das ist natürlich jetzt ganz vorsichtig, weil Anekdoten natürlich keine Daten sind, ich habe ja selber meine beiden Skeptik-Cats auch festgestellt, wenn ich gestresst bin und mich dann mal meiner Katze widme und anfange sehr intensiv mit der Katze zu interagieren, das bringt mich salopp gesagt ein bisschen runter. Dann komme ich ein bisschen runter, werde ein bisschen ruhiger, bin ein bisschen entspannter, insbesondere wenn die Katze dann anfängt zu schnurren. weiß nicht, wie es dir geht, Sebastian, aber wahrscheinlich wird das ähnlich sein.
Genauso. Und ich meine auch, aber da wird der Sven derjenige sein, der die Fleißkärtchenaufgabe gemacht hat. Ich meine auch, dass es sehr gut dokumentierte Belege des Katzenschnurrens auf die menschliche Entspannung. Also Katzen entspannen sich ja, glaube ich, auch selber durch das Schnurren. Ne? Katzen schnurren ja auch während der Geburt, also während sie eine Geburt haben.
Ne? Katzen schnurren auch, wenn sie Schmerzen haben.
Das meine ich genau. Ne? Also ne, bei der Geburt ja auch. Und insofern liegt natürlich auch der Schluss nicht fern, dass wir Menschen uns auch beruhigen lassen durch Katzenschnurren. Und also aus meiner subjektiven, aus meinen subjektiven Anekdoten und auch aus denen meiner Frau würde ich das 100% unterschreiben.
Ich hatte zum Katzenschnurren mal den sehr schönen Vergleich gehört, der genau diese beiden Aspekte zusammenfasst, also auch von wegen Schmerzen, dass das Schnurren bei Katzen mit dem Lächeln bei Menschen vergleichbar ist. Es ist Stress, es ist ein Signal zum Stressabbau. Es kann sein, weil es mir gut geht oder weil ich angespannt bin und die Situation entschärfen möchte. Insofern auch diese Schnurren, wenn ich Schmerzen habe, ne, so irgendwie das ein bisschen abzumildern. Also ich habe dazu speziell zwar keine Studien gefunden, also ich habe tatsächlich Thema Fleißkärtchen auch mal schön natürlich geguckt, was gibt es so an Studien. Da gibt es sehr, sehr viele, genau wie das der Alexander gerade beschrieben hat, sehr viele spezifische Studien aus dem Gesundheitswesen zu unterschiedlichen Aspekten. Was ich aber auch gefunden habe, und den Link schmeiße ich auch gleich mal in den Chat rein, ist ein sehr schöner Artikel von einem Australier, Bradley Smith, The Pet Effect, das der also auch in einem erschienen ist, in einem australischen Magazin für Familiengesundheit Mitte diesen Jahres. Der eigentlich nur 3 Seiten lang ist oder 4 Seiten, wo er aber mal so schön zusammenfasst, was so ein bisschen, was gibt es eigentlich an Studien und welche positiven und welchen negativen Effekte von Haustieren gibt es eigentlich in der Literatur. Und das fand ich eigentlich sehr nett. Und er sagt schon ganz am Anfang, ja, es ist eben so, es sind hauptsächlich kleine Studien, die sind sehr spezifisch, sind meistens auch sehr, sehr häufig Korrelationsstudien, also sowas wie das, was der Alexander gerade erzählt hat, dass wirklich ein Experiment gemacht wird, ist eher selten. Es ist mehr so dieses, ja, haben Haustiere einen positiven Effekt auf die Gesundheit? Ja, dann gucken wir uns doch mal Haustierhalter an im Vergleich zur Normalbevölkerung, also zu Nicht-Haustierhaltern. Und da kommen natürlich ganz viele Faktoren mit rein, die unheimlich schwierig zu kontrollieren sind. Also was dann häufig eben auch gesagt wird, naja, finanzielle Verhältnisse. Ich kann mir Haustiere leisten. Vielleicht. Das heißt aber natürlich, dass eventuell allein schon, weil ich eben auch einen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung habe, auch ohnehin mein gesundheitliches Niveau besser ist. Oder eben auch, ich bewege mich ohnehin körperlich mehr, deswegen schaffe ich mir auch einen Hund an. Ja, so nach dem Motto, was kommt zuerst? Also schaffe ich mir, also auch der Effekt ist belegt, also Hundehalter sind aktiver. Aber sind die jetzt aktiver, weil die rausgehen mit dem Hund oder schaffen die sich einen Hund an, weil das eigentlich das perfekte Haustier ist, was ihre natürliche körperliche Aktivität unterstützt, weiß man halt nicht bei Korrelationsstudien. Ein großes Problem ist auch noch bei solchen Korrelationsstudien häufig, dass ja die Frage ist oder sehr selten nicht untersucht wird, ja, da ist jetzt ein Tier im Haushalt, aber nicht jeder im Haushalt beschäftigt sich ja gleich mit dem Tier. Also wessen Gesundheit wird jetzt eigentlich eventuell positiv beeinflusst? Man muss ja dann schon auf den gehen, der sozusagen sich auch mit dem Tier am meisten beschäftigt, in gewisser Art und Weise. Aber unabhängig also davon fasst er also ganz schön zusammen, so was sind so die Positiv- und die Negativseiten. Und tatsächlich beim Thema körperliche Gesundheit ist es genau dieses Thema Stressabbau, also das Streicheln. Da gibt's eben sehr viel zu. Es ist das Thema körperliche Fitness, eben insbesondere bei Hunden durch die erhöhte Bewegung. Aber auch bei Kindern das Thema Immunsystem, wer also mit Haustieren aufwächst, dass das Immunsystem natürlich in dem Sinne gestärkt wird, dass weniger Allergien auftreten. Also darauf gibt es auch Hinweise. Gleichzeitig kann man natürlich auf der negativen Seite sagen, naja, gleichzeitig können natürlich auch Tiere erstmal Allergien auslösen. Also das ist auch einer von den Punkten dann, wo immer so ein Fragezeichen ein bisschen dran kommt. Aber es gibt eben die, auch Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass durchaus Aufwachsen mit Tieren durchaus positiv sein
kann. Ich lache da deswegen, weil genau die Debatte hatten wir hier natürlich jetzt hier auch zu Hause. Mhm. Das hast du ja bei so ziemlich allem bei Kindern.
Ja.
Ey, egal was du machst, es
gibt, ist das gut oder schlecht fürs
Kind? Es ist immer gut und es ist auch ganz, ganz schlimm. So, ne, da, so. Und wir haben uns beim Thema Tier dafür entschieden, dass wir definitiv davon ausgehen, dass der Kleine dadurch nicht all meine Allergien übernimmt, sondern von vornherein keine Allergien für Katzen entwickeln wird. Ich glaube, dass du, wenn du das wirklich...
Weil das ist aber auch gewagt. Also er kann durchaus eine Katzenallergie entwickeln.
Du, das war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint, ne? Aber ich glaube, gerade bei so bei Kindersachen, da habe ich gelernt, mit viel mehr Lockerheit solche Studien zu lesen, weil zu jeder Studie, wo jemand sagt, dies oder jedes schadet dem Säugling, gibt es eine andere Studie, die sagt, der Säugling braucht genau das, von dem der andere sagt, es würde ihm schaden. Ne? Also klar, jetzt nicht heißglühendes Eisen oder so, aber ihr wisst, was ich meine, ne? So.
Worauf ich gerade eingehen möchte, ist, dass da schmeißt jemand in den Chat rein, dass wir uns nicht in Neurogebrabbel, wird das formuliert, verrennen sollen, weil das sei irgendwie doch eher schon fast pseudowissenschaftlicher Unsinn.
Nein.
Und da möchte ich gerne was zu sagen. Genau, das ist nämlich nicht so, sondern genau das ist das, was ernsthafte und seriöse Forschung bieten kann. Das ist genau das Problem, was die Psychologie hat. Und vielleicht kann man auch an der Stelle nochmal die Psychologie in der Grundlagenforschung nochmal kurz beschreiben. Genau darum geht es nämlich in der psychologischen Grundlagenforschung. Wir haben ja eben nicht die Möglichkeit, dass massiv komplexe System, das wir alle in unserem Kopf mit uns herumtragen, einfach zu erklären, sondern wir können immer nur Ausschnitte nehmen. Und Cortisol ist definitiv eines der Hormone, was sehr gute Schlüsse zulässt. Cortisol wird dann ausgeschüttet, wenn der Körper Stress hat, und zwar dann auch, wenn der Körper unangenehmen Stress hat. Das kann man gut nachvollziehen. Ein ganz spannender Punkt, Oxytocin wird hier reingeschmissen in den Chat. Das habe ich mir mal auch tatsächlich angeschaut, was Oxytocin ist, nämlich um es ganz kurz zusammenzufassen, es gibt eine Reihe von Studien, die sagen, Haustiere haben eine positive Wirkung auf den Körper, weil durch die Haustiere oder die Interaktion mit Haustieren das Hormon Oxytocin mehr ausgeschüttet wird im Körper. Und das Spannende ist, wenn man sich da mal die Mühe macht zu schauen, was Oxytocin ist, das ist nämlich ganz spannend, das ist nämlich das Hormon, was die Kontraktion der Gebärmuttermuskulatur während des Geburtsvorganges steuert, primär, lieber Sebastian. Hast du ja so bei der Geburt deines Sohnes unter Umständen miterlebt.
12 Stunden lang, ja.
Ja, sehr schön. ein weiterer, also erstmal die gebärende Mutter, für die ist Oxytocin erstmal ganz entscheidend. Tatsächlich gibt es aber Studien, die darüber hinaus dann untersucht haben. Natürlich will man schauen, was bewirken Hormone, dass der Blutdruck verringert wird und der Cortisolspiegel dadurch gesenkt wird. Das heißt, Hormone bedingen sich ja auch untereinander in der Interaktion. Das heißt, Oxytocin kann beruhigend wirken und kann über diese Schiene, also ich sag's mal ausführlich, auf die sogenannte HPA-Achse, Hypothalamic Pituitary Adrenocortical Axis, also der Hypothalamus im Gehirn als Areal, wird offensichtlich von Oxytocin beeinflusst. Und kann über diese Schiene Stress reduzieren oder die Wirkung von Stress verringern auf den Körper. Das zeigt schon gerade dieser kleine Exkurs, dass es extrem schwierig ist, Wirkungen, also physiologische Wirkungen, das heißt organische Wirkungen von Haustieren auf Menschen wirklich nachzuweisen. Man hat ja in der Forschung, in der psychologischen Forschung immer zwei Möglichkeiten. Man kann Leuten einen Fragebogen geben. Und kann sagen, du hast jetzt gerade eine Stunde eine Katze gestreichelt. Wie war das denn für dich? Wenn man genügend...
Ja, Sebastian? Liebe Zuhörer, für diese Möglichkeit tritt der Illuminatus immer ein, weil ihm immer die subjektive Sicht der Leute die wichtige ist.
Genau. Also das ist schon mal gut. Da muss man aber auch genügend viele Leute befragen. Und lieber Sebastian, du musst natürlich auch versuchen, die Stichprobe möglichst breit zu fächern.
Ja.
Es macht da einen großen Unterschied, ob du 100 Akademiker oder 100 Hartz-IV-Empfänger, wenn ich es mal überspitzt darstellen darf, befragst.
Also bei Befragungen, aber das weißt du ja, dass ich das auch so sehe, da ist die Statistik das A und O.
Ja, aber das ist genau der Punkt, weil man dann genau solche Effekte rausrechnen kann. Wenn man aber tatsächlich Auswirkungen auf den Körper überprüfen möchte als Psychologe, dann bleibt einem ja gar nicht viel mehr über als ja Gehirnstrommessung sozusagen oder durch andere bildgebenden Verfahren zu schauen, was passiert gerade im Gehirn. Das reicht aber nicht immer. Und über Hormone, die ja große Teile des Körpers steuern oder ausschließlich fast steuern, also ne, so, kann man natürlich dann sich eine Krücke bauen. Und wenn man feststellt, dass, also wenn ein Tier anwesend ist oder ich mit einem Tier interagieren kann, die Stresshormone sich reduzieren. Und Stress grundsätzlich oder ein hohes Niveau von Stresshormonen im Körper durch Befragung dann auch wieder als negativ empfunden wird, dann kann man ja sagen, ein Tier hat zunächst mal einen positiven Einfluss auf den Menschen. Mhm.
Wobei der Chat eben auch vollkommen recht hat. An der Stelle, Oxytocin ging natürlich jetzt auch in den letzten Jahren extrem durch die allgemeine Presse, weil das, was uns natürlich immer wieder passiert bei solchen Ergebnissen, ist, dass eine neue Studie mit irgendeinem sehr spezifischen Wirkungszusammenhang veröffentlicht wird. Und die Presse dann wieder so allgemein Platz draus macht. Es muss nicht die Presse im Zweifelsfall sein, das kann auch mal ein schlechter Pressesprecher der jeweiligen Universität sein oder die Forscher selber. Das ganze Thema Wissenschaftskommunikation. Aber Oxytocin dann natürlich sehr schnell irgendwie auch verkauft wurde als das Liebeshormon. Ja, also ja, das, was dann irgendwie nach zwei Jahren
Beziehung nachlässt. Das Treuehormon, ne?
Das Treuehormon ist das.
Das nicht das Liebeshormon, das Treuehormon.
Gänsefüßchen, genau. Weil ja, ne, weil so nach dem Motto...
jetzt bin ich wieder
Ne, genau, man ist in einer Beziehung drin, man verliebt sich, man hat einen erhöhten Oxytocin-Spiegel. Nach ungefähr zwei Jahren lässt er dann immer weiter nach. Ja, und dann kommen wieder unsere lieben Freunde aus der Evolutionspsychologie, die dann sagen, ja, ist ja auch ganz natürlich, weil wir wollen uns ja eigentlich vermehren, deswegen also ne, zwei Jahre, dann sind irgendwie die menschlichen Kinder aus dem Gröbsten raus, Mutter kann sich alleine drum kümmern, Papa kann wieder was anderes poppen und mehr irgendwie so Kinder in die Welt setzen, so ungefähr. Und es wird dann alles so auf dieses eine Hormon dann irgendwie zugeschnitten. Und da halte ich es dann ganz gerne mit Ben Goldacre, wenn man etwas genauer hinschaut, ist es ein bisschen komplizierter.
Das ist ja auch ein ganz spannender Aspekt natürlich in der psychologischen Forschung. Natürlich haben wir auch sowas wie eine Ratio. Wir haben ja sowas wie einen Verstand. Ja, also das ist natürlich nicht so, dass das würde ja bedeuten, wenn ich eine Ehe glücklich machen will, muss ich nur genügend Oxytocin haben, ja, was ich mal mir spritze, ja, und dann nie jemand untreu werden oder so. Und das ist auch vollkommen egal, wenn der Mann jeden Tag seine Frau verprügelt, wenn er der nur genügend Oxytocin spritzt, wird die immer treu sein und ihn nie verlassen. Also ich mach's jetzt mal gerade wirklich über. Genauso einfach funktioniert es ja leider nicht. Das ist ja gerade das, was ich vorhin versucht habe, durch die massive Komplexität des menschlichen Gehirns, was ja letztendlich das Verhalten steuert, zu schildern wollte.
Aber es ist die Gefahr,
wir sind alle bei,
aber ganz kurz einen letzten Satz von mir, vielleicht, aber das ist die Gefahr, der du dich hingibst, wenn du die Neuropsychologie zu ernst nimmst.
Genau.
So, also das heißt nicht, dass es falsch rüberkommt. Ich finde neuropsychologische Forschung wichtig und toll und alles und überhaupt. Aber unterm Strich interessiert mich persönlich immer in der Forschung. Und wie fühlt sich das jetzt an? Und wie ist das für den Menschen? Ne?
Sebastian, das ist doch genau das, worum es in Grundlagenforschung geht. Das ist doch genau wie Quantenphysik. Ne? Also Grundlagenforschung in der Psychologie, wo es dann um hormonelle Wirkungen geht. Und ich habe ja gerade schon diesen Blumenstrauß, Oxytocin kann noch mehr im Körper verursachen. Ja, also je nach Umstand. Habe ich ja gerade schon geschildert. Quantenphysik, super. Quantenverschränkung, super. Zwei Dinge werden, obwohl sie räumlich voneinander getrennt sind, manipulieren die sich gegenseitig zeitgleich. Mhm. Ne? Ja. Funktioniert aber nur in der Quantenwelt und nicht in der realen Welt. Also das ist genau überhaupt das
Gleiche. Ne? Es gibt da andere Meinungen. Ne?
Ja, da kommen wir nochmal zu Special Drake.
Ach, Sebastian.
Ja, ich sage ja nicht, dass ich das anders sehe, aber es bietet sich an, das doch mal offen zu lassen an der Stelle.
Genau, genau. Also, aber das nochmal so als Exkurs, Grundlagenforschung in der Psychologie versus anderen Dingen.
Aber zum Thema Forschung, Tiere, Haustiere, bin ich auf eine sehr interessante Seite gestoßen und kann diese nicht einordnen. Und teile das jetzt mal mit euch. Und zwar ist das der Forschungskreis Heimtiere in der Gesellschaft. Dieser Forschungskreis Heimtiere in der Gesellschaft hat eine recht gute Internetseite, wo man unter der Publikation ein gutes Dutzend von Ausgaben findet. Ach, eigentlich noch mehr, wenn man die letzten Jahre nimmt, wo einzig und allein Ergebnisse kurz zusammengefasst werden,
ja,
die positive Effekte von Tieren auf den Menschen belegen. Und ich habe das so durchgeblättert, habe also, glaube ich, 4 oder 5 Ausgaben mir davon mal runtergezogen. Und im Prinzip habe ich so ziemlich jeden positiven Effekt, von dem ich jemals gehört habe, dort irgendwie wissenschaftlich bestätigt gefunden. Das wiederum hat mich skeptisch gemacht, so, weil das war einfach irgendwie zu schön. Ich kann das aber gar nicht einordnen, was sich hinter dieser und wer sich hinter dieser Seite verbirgt. Seid ihr da auch über euren Recherchen drüber gestolpert?
Nee, bin ich tatsächlich nicht. Nee. Ich guck mir die gerade mal an. Gibt es seit 88 und Psychologisches Institut Uni Bonn. Reinhold Bergler. Bergler sagt mir irgendwas als Psychologieprofessor. Ich weiß noch nicht, wo ich den hinstecken soll.
Ja. Aber schon
spannend. Aber es gibt schon einiges. Also das wäre nämlich auch mein nächstes Thema gewesen, weil in diesem Artikel, den ich erwähnt hatte, von dem Australier, also körperliche Gesundheit ist das eine, also fassen jetzt mal Stressabbau und Fitness und Immunsystem irgendwie unter körperlich. Psychologisch, also durchaus auch wird da genannt, positiv für die Entwicklung von Kindern. Also da sind wir wieder dabei. Also nach dem Motto, also umgehen mit Haustieren, sozusagen auch umgehen mit anderen Lebewesen, lernen an Haustieren kann positiv sein. Das ganze Thema, was wir auch schon angesprochen hatten, so Gesellschaft und ein soziales Netz und weniger Einsamkeit, insbesondere auch für alte Menschen, ne, eben als Bezugsperson, würde ich jetzt sagen an der Stelle, bis hin eben zum Thema tierunterstützte Therapie. Also positive Effekte bei Kindern mit Aufmerksamkeitsstörungen, Alzheimer-Patienten, da gibt's also auch einiges, da kommen wir bestimmt nachher auch nochmal drauf. Bevor ich das vergesse, der dritte Punkt, wo eben Haustiere auch nochmal genannt werden als soziale Enabler, also als Vermittler, nämlich durch Tiere andere Menschen kennenlernen. Also auch da wieder, ne, mit dem Hund spazieren gehen, andere Hunde oder in den Club reingehen oder auch mit Hunden dann irgendwie auch dann im Hund abrichten, hätte ich jetzt fast gesagt, um Gottes Willen. Ne, aber zur Hundeschule gehen und da auch wieder andere Tierhalter kennenlernen, ne, unter Leute kommen, dass das eben alles durchaus in unterschiedlichen Studien mehrfach belegte Effekte sind von Haustieren an sich. Negativ kann man auch sagen, lässt sich relativ schnell zusammenfassen. Klar, Tiere bringen Krankheitserreger mit sich, es kann zu Infektionen und Bissen kommen, Allergien. Und ein Thema, an das ich überhaupt nicht gedacht hatte, was aber da auch genannt wurde, ist das Vermeiden medizinischer Hilfe. Dass es nämlich durchaus sein kann, oder sehr viele Fälle
gibt,
weil natürlich alte Menschen sozusagen nicht zum Arzt gehen, weil sie nicht möchten, dass sie ins Heim gehen oder in Krankenhaus kommen, weil sie wissen, dass sie sich da nicht um ihr Tier kümmern können. Ne, die Verbundenheit zu dem Tier ist dann so groß, dass sie sozusagen ihre eigene Gesundheit bewusst oder unbewusst vernachlässigen. Und das sind so mögliche Negative, was da ausgeführt wird an der Stelle. Schweigen.
Weil das war ganz, ganz, ganz furchtbar. Ich habe gerade einen Gedanken gehabt, der mir gerade entfleucht wieder ist.
Dann mache ich mal weiter, wo der Sven gerade bei den ADHS-Kindern war, ne? So ein Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndroms-Kindern. Ich erlebe so in meiner Praxis im Sinne von Alltag, nicht im Sinne von Büroräumlichkeiten. Dass Haustiere eine wunderbare Eigenschaft haben für hochaggressive Kinder, nämlich dass Tiere ein direktes Feedback geben. Also im Prinzip wie bei einem Biofeedback-Verfahren, wo man also dem Probanden beibringt, auf seine eigenen körperlichen Zeichen zu achten, habe ich das jetzt schon oft erlebt. Konkret in einem Fall, ich darf jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, aber in einem Fall, wo ich hochaggressive Jugendliche bei jemandem habe, der 2 Hunde hat. Und das Schöne ist, wenn diese, also ne, du kommst dann mit den Jugendlichen in Streit, man fängt an, sich anzuschreien, es fallen die ersten Beschimpfungen und dann fangen die Hunde irgendwann an zu knurren und dann ist Ruhe. Weil die Jugendlichen verstehen, dass das nicht verhandelbar ist. Ja, ich kann dem Hund nicht sagen, du, das ist jetzt gar nicht bös gemeint oder leck mich am Arsch oder sonst irgendwas, sondern der Hund sieht das als Bedrohung, weil ich mich bedrohlich verhalte. Und ich habe nur eine einzige Möglichkeit, zwei Möglichkeiten. Entweder ich verlasse die Situation oder ich verändere mein Verhalten. Und das ist für viele Jugendliche, oder nicht für viele, aber ich habe viele Jugendliche erlebt, die hochaggressiv waren, für die das eine Möglichkeit war, dann runterkommen zu müssen. Und zwar nicht für einen Menschen, was ihnen nicht gelingt, sondern für ein Tier, das keine andere Möglichkeit lässt.
Mhm.
Und das flasht mich immer wieder, zu sehen, also wie wir Psychologen oder auch die Pädagogenkollegen stundenlang mit Jugendlichen über ihre Wutausbrüche und Räume in ihrem Kopf, wo sie dann hingehen können und Schranken, die fallen und Stufenpläne und so weiter sprechen. Und so ein Hund knurrt nur einmal. Und dann ist Ruhe.
Das ist spannend.
Ist es natürlich auch anekdotenhaft, klar, aber ja. Gut, jetzt höre ich mich an wie ein Homöopath. Ich kenne aber viele Leute, bei denen das genauso funktioniert hat.
Na gut, es ist ein Stück weit nachvollziehbar, weil das lässt nicht viele Interpretationen zu. Ne? Wenn dich halt irgendwie ein Therapeut zulabert, ich meine, da kannst wir Menschen sind da ja extrem gut, was die Rationalisierung angeht oder es irgendwie wegdefinieren. Das hatten wir auch schon Thema Dissonanz. Ich meine, wenn mich ein Hund anknurrt, weiß ich, was der von mir hält. Und da gibt's auch keine Diskussion. Ne? Das und plus natürlich muss ich aufpassen, dass ich nicht zu evolutionär-psychologisch argumentiere, aber das ist uns natürlich auch gegeben, dass wir vor solchen Tieren und vor solchen Drohgebärden dann auch entsprechend Respekt zeigen.
Mhm. Ja. Ein weiterer Aspekt, der so eine Verquickung von Tieren und wenn wir jetzt mal auf den Bereich der Psychotherapie uns konzentrieren, herstellt. Und da bewegen wir uns im Bereich der Verhaltenstherapie, ganz klar natürlich, ist der Umstand, dass man durchaus auch einen Hund, gerade einen Hund, bei Katzen ist das nicht so gut, aber einen Hund sehr gut nutzen kann, um einen depressiven Patienten zu strukturieren. Das klingt jetzt ganz
gut. Ich höre euch gar nicht mehr, lieber Chat, wenn du mich noch hörst, dann sag bitte irgendwas, dass du mich hörst.
Wir hören dich
noch. Hört mich irgendwer noch da draußen?
Wir hören dich. So, es geht wieder weiter. Der Chat ist auch zufrieden. Ihr hört uns wieder wunderbar.
Okay, also Verhaltenstherapie warst du.
Genau, wir waren bei der Strukturierung von depressiven Patienten. Das klingt ganz, ganz schlimm, wenn ich sage Strukturierung von depressiven Patienten. Was verbirgt sich dahinter? Depressionen haben den unangenehmen Effekt oder können den unangenehmen Effekt haben, dass Menschen entweder gar nicht schlafen oder aber viel zu viel schlafen. Mhm. Das ist erstaunlicherweise, gibt es diese beiden auch. Die beide mit Depressionen verhaftet sind. In der Regel entweder das eine oder das andere. Und ein Haustier, also gerade ein Hund, kann natürlich prima dazu dienen, weil wenn man an Schlafstörungen oder an einem übersteigerten Schlafbedürfnis leidet, verliert man so ein bisschen so eine Struktur für den normalen Tagesablauf. Normaler Tagesablauf darf man jetzt sogar definieren. Ob das nur dazu dient, das Sozialsystem zu stützen, also wir alle als Arbeiterameisen, die morgens aufstehen, arbeiten, Steuer zahlen, damit das System funktioniert. Auf das Niveau will ich mich jetzt erstmal nicht herablassen, sondern die Majorität der Menschen funktioniert tagsüber und nicht nachts. Es ist durchaus denkbar und wird auch manchmal genutzt, ein Haustier jemanden Depressiven zu geben vor zwei Hintergründen. Das eine ist, es strukturiert den Tagesablauf, weil du musst mit einem Hund einfach auch mal Gassi gehen, weil dem Hund ist das scheißegal, ob es dir schlecht geht oder nicht. Der muss dann irgendwann mal sein Geschäft verrichten.
Scheißegal.
Scheißegal. Sehr schöne Formulierung an der Stelle von mir selber, merke ich gerade. Das zweite ist, natürlich, du trägst Verantwortung bei anderen. Das heißt, du musst dein Leben auf jemand anders ausrichten. Und das dritte ist natürlich, und das geht so ein bisschen in das, was wir vorher schon angedeutet haben, ein Hund bringt dir gegenüber das, was der Psychologe auch als Unconditioned Positive Regard definiert. Das heißt, und ein Hund findet sein Herrchen in der Regel immer klasse. Ja, also der Hund mag dich, wenn es dein Haustier ist. Und das hat natürlich so drei Effekte, die durchaus zum Beispiel bei Depressionen einen sehr heilsamen Effekt haben können. Und eine Therapie, die natürlich parallel dazu läuft, oder auch eine medikamentöse Therapie, die dabei läuft, das wollen wir auch nicht verleugnen, unterstützen kann und hilfreich sein kann. Und da kann man natürlich prima Tiere auch nutzen, um einen Therapieprozess zu unterstützen, in jedem Fall. Mhm. Was nicht heißen soll, dass bei einer Depression man jemanden, wenn man jemanden kennt, der an Depressionen leidet, man dem Hund schenkt und dann ist alles gut. Also das wäre auch ein ganz gefährlicher Schluss, bei dem ich warne an der Stelle, aber das kann natürlich einen Gesamtprozess durchaus unterstützen an der Stelle. Habe ich das verständlich erklärt? Ja, ich glaube schon, oder?
Ich denke schon. Ja, und das macht ja auch vollkommen Sinn. Also gerade wie du sagst, Verhaltenstherapie und Depression, ich meine, häufig ist einfach so dieses Thema, du musst halt einfach erstmal wieder aktiver werden. Ne? Also diese gedankliche Durchdringung, ja, ich müsste jetzt mal, aber eben dann durch etwas, in Anführungsstrichen, gezwungen zu werden, dass ich dann eben auch wieder den geregelten Tagesablauf habe, dass ich raus habe, dass ich auch körperlich aktiv werde, etc. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt irgendwie auch an der Stelle, dass Menschen dann eben auch aus der Depression, aus dieser, ich sag mal, aus der Passivhaltung eben einfach rauskommen.
Die ganz krass ist
ja,
an der Stelle.
Ja.
So, erwähne ich gerne nochmal, also mal jemanden in einer Major Depression zu erleben, das ist echt schon heftig.
Spannend ist, dass fast sämtliche dieser therapeutischen Erfolge, wenn wir jetzt in dem Heimtierbereich bleiben und mal Pferde und Delfine als meist nicht im Heim lebend ausklammern, das ist dann...
Darf ich gerade an der Stelle, bevor ich es vergesse, sagen, dass die heilsamen Effekte von Delfinen
umstritten
im Rahmen von Therapie nicht wirklich belegt und nach wie vor umstritten
sind. Ja, also genau.
Genau. Ja, das, genau.
Habe ich auch nicht anders gemeint. Okay, hast recht, meine Aussage
war aber nur,
Delfine erwähnen. Und Pferde sind keine Haustiere. Das war eigentlich meine Aussage. Genau. Jetzt bin ich völlig irritiert.
Entschuldigung.
Nee, ist ja okay. Ach genau, dass es dann ja eigentlich fast immer um Hunde geht, ne? Die etwas... Mhm. Gutes können. Ich habe nämlich auch noch gefunden, Hunde als Warnanzeiger für Epilepsie, Hunde als Warnanzeiger bei Krebspatienten, bei Diabetikern
Diabetes, und so. Diabetes, genau.
Und dann habe ich aber, weil ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass immer diese überschwänglich dir die Pfoten, Hände ableckenden Tiere so gut wegkommen. Es gibt eine Studie, oder eine aktuelle Sache, die läuft mit Katzen.
Ah.
Und zwar in einem Knast in den USA.
Stimmt, darüber hatte ich gelesen.
Aber
erzähl. Ja, genau. Sorry.
Und zwar haben die, sag ich mal so, Arschlochkatzen von der Straße genommen. Also Katzen, die richtig aggressives Verhalten haben und deswegen nicht vermittelt werden konnten an neue Besitzer, weil klar, ich meine, jeder kennt das, der eine Katze hat. Man möchte nicht unbedingt die Katze haben, die direkt alles vollpinkelt und zerkratzt, sondern man möchte irgendwas haben, wo man mit arbeiten kann, sage ich jetzt mal, an einer Beziehung. So.
Und diese Arschlochkatzen haben sie in den Knast gesperrt.
Genau. Und zwar nicht in Einzelhaft, sondern immer in Paarhaft. Das heißt, je ein Knacki kriegt eine Arschlochkatze mit dem Auftrag, und das finde ich total gut, resozialisiere diese Katze. So, cool. Das heißt, krieg diese Katze bitte so hin, dass wir sie vermitteln können. Die Häftlinge waren anfangs vor allem dankbar so. Ich meine, das kann man sich vorstellen. Was ich so von Jugendlichen höre, ist Arrest alles andere als easygoing. Und dann haben die diese Katzen. Und das Spannende ist, dass sie es nicht nur hinbekommen haben, dass die Strafgefangenen dann die Katzen resozialisiert haben, sondern dass auch die Strafgefangenen durch diese Arbeit mit den Katzen sich positiv verändert haben. Mhm. Und das finde ich, da glaube ich, ist so eine Katze, so eine richtig zickige Katze, glaube ich, da hast du auch ein viel krasseres Erfolgserlebnis als bei so einem sabbernden Hund.
Absolut. Nicht umsonst, also ich meine, dieses Stereotyp stimmt ja auch. Ich meine, das sind ja von der von ihrer eigenen Persönlichkeit her sind Katzen und Hunde nun wirklich sehr unterschiedlich. Allein eben durch, wie Katzen und Hunde eben sind, so von wegen Hunde als Rudeltiere und eben die Ausrichtung auf den Halter und eben, du bist das Tollste für mich, wenn es richtig gemacht wird, ne, wenn man einen Hund richtig erzieht. Katzen, egal wie gut man sich mit seiner Hauskatze ja versteht, es bleiben ja trotzdem sehr eigenständige Persönlichkeiten. Ich glaube, das kann jeder von euch bestätigen. Und
das ist,
und insofern glaube ich durchaus, dass genau an der Stelle, also ich glaube, das Gleiche mit Hunden zu versuchen, abgesehen natürlich davon, dass meine Katzen können zwar auch ordentlich Schaden anrichten, aber ich glaube, einen richtigen Assi-Hund irgendwie dann da noch in ein Gefängnis irgendwie einzusperren und da mit irgendwelchen Häftlingen in Kontakt zu kommen, zu bringen, könnte gefährlich werden. Aber klar ist das ein deutlich größeres Erfolgserlebnis, glaube ich, ja.
Wobei ich glaube, dass tatsächlich du besser einen Arschloch-Hund resozialisieren kannst, durch konsequentes Verhalten.
Ja, natürlich, ja klar.
Als eine Arschlochkatze.
Katzen sind extrem schwierig, klar. Das macht's ja noch interessanter.
Ja, wobei ich ja gelernt habe, ich selber kriege das nicht hin, das liegt natürlich daran, dass ich total inkonsequent bin.
Ach, sind wir das nicht alle?
Aber ich habe gelernt, dass man Katzen sogar Klicker erziehen kann.
Cool. Das ist total, ja, das habe ich auch gehört und gesehen. Ich glaube, also, dass das manipulierte Videos sind. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Also für die, die das jetzt nicht wissen, muss man erstmal dazu sagen, also wer keine Erfahrung mit Tieren hat, aber Klicker ist eben genau dieses, dass du so insbesondere eben Hunde trainieren kannst, bestimmtes Verhalten antrainieren kannst, indem du ihnen psychologisch klassische Konditionierung, operante Konditionierung an der Stelle, ne? Das ist eine Mischung dann irgendwann. Also natürlich, du gibst Hunden sozusagen Leckerchen, wenn sie was gut machen oder einen guten Schritt machen und du klickst, du hast eben so einen kleinen Klicker, dem du dabei eben auch Geräusche machst, also Pavlov lässt grüßen und irgendwann wird eben das Leckerchen mit dem Klicken assoziiert und das Klicken an sich ist sozusagen schon mal eine Belohnung für den Hund und darüber kannst du halt Verhalten steuern und natürlich lässt sich das bei Hunden wesentlich besser machen als bei Katzen, ja.
Sollten wir an der Stelle vielleicht jetzt tatsächlich, wir haben vorher darüber geredet, den Pavlovschen Hund noch einmal ganz kurz erklären oder ist das jedem klar, was Konditionierung ist?
Wir können es ja ganz kurz machen. Es gibt einen unkonditionierten Reiz und es gibt einen Reiz und einen unkonditionierten Reiz beim Pavlovschen Hund, also dass man kriegt Futter gezeigt als Hund, fängt an zu sabbern und irgendwann kommt dann eine Glocke zu. Und eigentlich hat diese Glocke mal gar nichts mit dem Futter zu tun. Aber weil sie immer gleichzeitig kommt, kann ich irgendwann das Futter weglassen. Und am besten mache ich dann die Glocke nämlich auch noch kurz davor. Dann geht das am schnellsten und am besten. Und dann speichle ich als Hund auch dann, wenn da kein Futter mehr ist. Und dann kann ich irgendwann zu der Glocke einen anderen Reiz dazufügen. Das ist dann so Higher Order Conditioning. Dann geht das da richtig ab.
Mhm. Erstaunlicherweise ist es übrigens so, dass der Chat sagt gerade immer, wenn ich Pavlov höre, möchte ich eine Glocke läuten. Das ist sehr, sehr schön. Das Erstaunliche ist dabei, wenn wir nicht unsere Ratio hätten, würden wir auch so funktionieren. Also auch Menschen sind konditionierbar, in der Tat. Das Gemeine ist, um da mal auch ein Beispiel zu nennen, tatsächlich ist negative Verstärkung, also Strafe bei falschem Verhalten, extrem wirksam. Ethisch nicht zu vertreten.
Entschuldigung, ganz kurz. Negative Verstärkung ist keine Strafe, ne?
Nee. Ja gut, also dann sagen wir mal, Strafe ist Lerneffekt sehr förderlich.
Jetzt holen wir aber wirklich Grundstudium raus, ne?
Und das ist
Verstärkung und Bestrafung. Also Psychologen unter sich, ja.
Also negative Verstärkung für die drei Psychologen hier. Negative Verstärkung ist, wenn ich einen positiv empfundenen Reiz aufhören lasse, während Strafe das Hinzunehmen eines unangenehm empfundenen Reizes ist.
Du hast natürlich völlig recht, lieber Sebastian. Also Strafe ist tatsächlich total wirksam.
Ja.
So, Punkt. Ethisch halt scheiße, aber vertretbar. Es gibt ein Experiment, was in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gemacht wurde mit Matheaufgaben und kleinen Stromstößen, die man bei falschen Antworten gegeben hat. Und tatsächlich war es so, dass die Matheaufgaben deutlich besser gelöst wurden, wenn klar war und man das auch erlebt hat, dass man halt einen kleinen Stromschlag kriegt, wenn man die Aufgabe falsch löst. Das hat also definitiv einen guten Effekt gehabt. Ist halt ziemlich scheiße. So. Deswegen macht man es nicht, aber es funktionieren tut es schon.
Wobei, ich gebe dem Alexander natürlich recht, aber generell wissen wir natürlich, gibt es sicherlich Fälle, wo wir alle Strafen auch positiv empfinden. Also ne, wenn ich an unser Strafrecht denke.
Ich bin jetzt nicht von dir aus dem Schlafzimmer, wenn Sebastian da war.
Achso, das kommen wir später noch.
Dann lass das erstmal mit dir.
Das wäre übrigens auch mal ein schönes Thema. BDSM, ne? Für einen Psychotalk. Bei der Gelegenheit.
Kam von meinem Schlafzimmer auf BDSM, mein lieber Alexander.
Ich kam von Strafe. Ich fand Strafe, wie du als angenehm empfindest, auf dein Schlafzimmer.
Als sinnvoll. Ich finde also Strafe sehr sinnvoll im Strafrecht, dass also Leute dafür, dass sie falsche Verhaltensweisen zeigen, eine Strafe kriegen.
Man muss sich natürlich fragen, an der Stelle tatsächlich, machen wir es mal ernsthaft, ob die unmittelbare Strafe bei einer falsch gelösten Matheaufgabe, die in dem Moment erfolgt, wo die Antwort abgegeben worden ist, effektiver ist, als jemanden für eine geraume Zeit wegzusperren.
Ja,
aber das ist, brauchen wir uns, ne?
Ist sie, erlebe ich im Jugendstrafrecht Woche für Woche. Das größte Problem ist, dass wir unser Strafrecht viel zu spät anwenden. Die Jugendlichen kriegen Strafen, und ich denke, im Erwachsenenrecht ist es genauso, kriegen Strafen, wenn sie gar nicht mehr wissen, was die Tat überhaupt war.
Ja.
Das ist psychologisch total beschissen, wenn du die Reaktion auf ein Verhalten völlig entkoppelst vom Verhalten. Ja, wie soll ich denn da gescheit konditioniert werden?
Also in dem Moment, wo du jemandem einen in die Fresse haust, müsstest du eigentlich sofort einen Stromschlag kriegen.
Genau.
Das war jetzt irgendwie nicht so prickelnd.
Genau.
Aber da habe ich noch ein angrenzendes Thema, weil wir haben jetzt wieder Grundstudium schön vermischt. Klassische Konditionierung, operante Konditionierung, also das, was Pavlov gemacht hat, sozusagen ein Reiz, der mit dem eigentlichen Verhalten erstmal gar nichts zu tun hat, das miteinander zu koppeln, ist eben so die klassische Konditionierung. Das, was dann unter anderem Leute wie Skinner später gemacht haben, also die operante Konditionierung, ist genau das, was wir beschrieben haben, wie mit dem Klicker, nach dem Motto, es gibt ja schon eine Belohnung wirklich konkret für ein Verhalten oder eine Bestrafung oder eine negative Konditionierung etc. etc. So, und im Vorfeld natürlich, als wir gesagt haben, wir machen eine Sendung über Haustiere, gefragt, ne, was habt ihr für Fragen, was habt ihr für Themen, und wir kommen natürlich dann auch so hoch, naja, also wie gut verstehen denn jetzt Tiere eigentlich die Menschen? Und da bin ich also auch auf eine Studie unter anderem gestoßen, die eben entdeckt hat, dass die untersucht hat, verstehen zum Beispiel auch in dem Fall wieder Hunde, dass es Menschen schlecht geht, weil man ja durchaus als Tierhalter häufiger mal die Erfahrung macht, mir geht es schlecht und dann kommt mein Hund zu mir oder meine Katze kommt zu mir und ne, will sich streicheln lassen oder so. Und Anthropomorphisierung, können wir gleich noch drauf kommen, also wie interpretiert der Mensch das? Aber es wurde tatsächlich mal eine Studie gemacht, wo also geguckt wurde, wie verhalten sich Hunde bei einem weinenden Menschen, also unterwürfig weint, also jetzt tatsächlich traurig, nicht sozusagen aus Wut, ne, also dass der noch irgendwie eine Gefahr darstellt, versus ein Mensch, der zum Beispiel nur vor sich hingesummt hat, also auch ein Geräusch von sich gegeben hat, irgendwie, was jetzt aber nicht auf ihre Emotionen schließen lässt. Und es war wirklich signifikant so, dass die Hunde bei dem weinenden Menschen wirklich angekommen sind und dem Menschen aufmerksam gegeben haben, aber die Erklärung gleich der Wissenschaftler war, ja, aber wir vermuten, das ist nur deswegen der Fall, weil der Hund gelernt hat, dass er in einer solchen Situation, wenn er Aufmerksamkeit gibt, auch Aufmerksamkeit bekommt, nämlich gestreichelt wird, in den Arm genommen wird etc. Also es im Grunde auch nur eine Konditionierung ist des Hundes, der natürlich irgendwie auch, genau wie der Mensch, seine Welt wahrnimmt und versucht, Muster zu erkennen und in Anführungsstrichen jetzt mal schwarz-weiß für sich das Beste rausholen will. Und er sagt, oh, Moment, da gibt es jemanden, von dem, ne, jetzt mal wieder so quasi gedanklich gesprochen, oh, da geht es jemandem schlecht, ich weiß, wenn es jemandem schlecht geht und ich komme an, werde ich gestreichelt, ich bin gerne gestreichelt, also gehe ich da mal hin. Insofern, ne, und so, auch so diese Frage, so, ne, wie gut reagieren Tiere auf Menschen, das entwickelt sich halt im Laufe der Zeit miteinander. Ne? Dass eben jeder für sich in seiner Welt eben wahrnimmt, okay, was bringt es mir? Im Gegensatz dazu haben sie zum Beispiel gesagt, naja, also Katzen zum Beispiel sind ja, da sind wir bei unterschiedlichen Persönlichkeiten, Jäger, die sich bewusst sein müssen, wann sie selber zu sehen oder zu hören sind von ihrer möglichen Beute und natürlich auch ein gewisses Gefühl dafür entwickeln müssen, wie Beute reagieren wird bei der Jagd. Daher wird gesagt, lieben es, Katzen eben zu beobachten und mit genau sowas zu experimentieren. Also so dieses Anschleichen oder Verstecken, was ja sehr viel ausgeprägter ist als bei Hunden, dass das eben auch wieder einfach das natürliche Katzenverhalten ist, was wir Menschen dann wieder irgendwie anders interpretieren.
Ja, ich finde das ganz spannend. Also wir haben ja Hauskatzen, das heißt, die haben keinen wirklichen Ausgang, außer auf den vernetzten Balkon. Mhm. Und ich habe natürlich auch viel da nochmal nachgelesen. Also ich habe schon als kleines Kind bei meinen Eltern hatten wir eine Katze und jetzt wieder nach vielen Jahren Pause. Und ich habe natürlich gelesen, Katzen machen eigentlich keine Geräusche.
Mhm. Mhm. Das finde ich irre. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ne?
Ja, Katzen schnurren in gewissen Situationen und man weiß bis heute tatsächlich nicht ganz genau, warum sie schnurren. Man weiß, wenn sie Schmerzen haben, schnurren sie. Aber ansonsten machen Katzen keine Geräusche.
Und nur um das einzuwerfen, man weiß noch nicht mal hundertprozentig, wie Katzen schnurren.
Genau, also genau, ja, also der physiologische Prozess, ist immer noch nicht ganz erklärt. Und spannend dabei ist, wenn du reine Hauskatzen hast, die massiv auf Menschen geprägt sind, dann bist du in der Lage als Katzenbesitzer und all diejenigen, die auch Hauskatzen haben, also keine Freigänger, werden das bestätigen, du kannst dich mit deiner Katze unterhalten, weil die dir antwortet. Mhm. Das heißt, eine Katze hat gelernt, offensichtlich, dass eine Lautkommunikation zielführend ist. So muss man das ja offensichtlich mal umreißen. Mhm. Es macht für die Katze eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, sich zu artikulieren. Das heißt, zu maunzen, zu piepsen, zu schreien, wenn sie Aufmerksamkeit haben wollen, dich anzumiauen oder so. Das ist völlig artuntypisches Verhalten. Trotz allem haben Katzen offensichtlich, wenn sie als Hauskatzen sozialisiert sind, gelernt, naja, also die großen Katzen, also ich habe verschiedene Dinge dazu gelesen, das heißt, der Mensch wird irgendwie auch als Katze wahrgenommen, weil die Katze kein anderes System hat, um das abzuspeichern.
Aha.
Diese großen Katzen, die da rumlaufen, die ein bisschen komisch sind, aber das sind halt auch Katzen, die geben halt ständig Laute von sich. Und wenn ich was von denen will, Futter, Aufmerksamkeit, Spielen oder sonst irgendwas, macht das für mich Sinn, auch Geräusche zu machen. Mhm. Und das finde ich ganz spannend. Also das ist ja offensichtlich ein Lernprozess, der in diesen Tieren stattfindet, der dazu führt, dass ihr Art typisches Verhalten aufgegeben wird und in eine Art untypisches Verhalten überführt wird.
Aber das finde ich, ich fand diesen Einschub von dir super spannend. Das heißt also, Katzen haben vielleicht außerhalb von Beute, Nichtbeute kein Schema, um uns als andere Spezies zu umschreiben?
Also, du kannst natürlich nicht in so einen Katzenkopf reinschauen, aber all das, was ich so gelesen habe, weil ich mich da ein bisschen mit dem Thema befasst habe, weil ich das ganz spannend finde,
ja.
Da sagen also die, sagen wir mal, die verhaltenspsychologischen Forscher, die sich mit Katzen beschäftigen, so muss man es vielleicht umreißen, sagen, dass offensichtlich Katzen kein, wie du schon sagst, Beutetiere und Katzen und eine weitere Kategorie, wie auch immer die das erforscht haben, scheint es nicht zu geben.
Oder halt alles andere, aber halt so eher unbelebt. Ne? Das ist so ein bisschen wie das, was ich vorhin sagte, von wegen zu kleine Insekten, zu große Insekten. Ne? Mhm. So nach dem Motto, ja okay, das ist was, was ich irgendwie jage und das ist was, was mich nicht interessiert.
Mhm.
Und da ist sowas, was ist eine Katze, mit der kann, da ist was, womit ich interagieren kann. Das genau, sind so die drei Kategorien.
Ja, genau. Und der Mensch wird dann sozusagen als Katzenersatz, mit dem man interagieren kann, wahrgenommen. Ne? Und das finde ich ganz spannend. Also und das scheint zumindest auch so zu sein. Denn unsere Katzen sind, die Skeptikets, die hier rumlaufen, die sind halt im hohen Maße kommunikativ.
Mhm. Mhm.
Also das ist auch so, dass die so geprägt sind, wenn ich jetzt den Kater rufe oder die Katze rufe, in der Regel antworten die und kommen auch.
Ja,
ja, also eher so ein hundetypisches Verhalten. Aber die sind so geprägt und die wissen, wenn ich die rufe oder wenn ich sie anspreche, dass es für sie offensichtlich Sinn macht, darauf zu reagieren.
Apportieren eure Katzen auch?
Die Katze,
das haben unsere gemacht,
hat da nicht so Bock drauf, der Kater apportiert, wenn er da Lust zu hat, sehr exzessiv und sehr ausführlich. Das ist ganz spannend.
Auch genau dieses, also auch wirklich bis hin zu dem Punkt, also wir hatten das, ist ja immer bei Katzen so, von wegen, die Verpackung ist immer toller als das Spielzeug, was drin ist, kleine Alukügelchen zum Werfen oder so, die dann auch wieder zurückbringen, aber genau auch bis hin zu dem Punkt, dass dann wirklich, du liegst auf dem Sofa, plötzlich kommt die Katze an und spuckt dir so ein Alukügelchen auf den Bauch. So nach dem Motto, ich will jetzt spielen.
Das macht unser Kater ja. Wir haben so Stoffmäuschen und damit macht er das tatsächlich. Ja. Also das ist auch so, dass er man muss unterscheiden. Also wenn er es auf den Bauch legt, will er spielen, will er apportieren. Wenn er es neben das Bett legt, im Schlafzimmer abends, dann ist das sozusagen der großen Katze das Opfer bringen. Also
ach so. Katzen, okay. Ja.
Weißt du, Freigänger bringen ja auch gerne mal Vögel oder Mäuse in die Wohnung, weil sie mit dem Herrchen, dem Frauchen ihre Beute teilen wollen. Das ist ja eigentlich der größte Liebesbeweis. Eine Katze ist ein Jagdtier.
Ja, nicht nur das. Ich habe es auch mal anders gehört, so nach dem Motto, die bringen dann irgendwie die Beute rein, weil wir selber sind ja zu blöd, uns zu ernähren.
Oder so.
Ich meine, fließende Übergänge, ne? So als Fürsorge.
Fürsorge oder als großer Beweis der Liebe. Ich teile auch meine Beute mit dir, wie man es auch immer sehen möchte. Und das Verhalten zeigen unserer dann halt auch, wenn sie also die Stoffmäuschen dann sozusagen ans Bett bringen und sagen, hier, und das ist dann ganz lustig, also wenn der Kater das macht, dann kommt der Stoffmäuschen ganz aufgeregt angeregt, schmeißt es auf den Boden, sitzt neben dem Bett, Ohren gespitzt, total aufmerksam und fängt an zu schnurren und muss dann also auch belohnt werden dafür, dass er jetzt die Beute abgeliefert hat. Dann ist er auch zufrieden.
Ja, ich hatte das, aber nur noch einen Satz dazu, weil ich auch bei der Recherche was gefunden hatte. Es kam auch die Frage von Theodin, also von Lars bei uns auf dem Blog, was verstehen eigentlich Hunde wirklich von dem, was Frauen und Herrchen so erzählen? Und man hat also auch Untersuchungen gemacht, dabei natürlich klar, Tiere lernen, wie wir eben über solche Assoziationen, ne? Also, und da wurde bei Hunden festgestellt, die können ungefähr so im Durchschnitt so 250 Worte unterscheiden an Befehlen und Objekten. Aber natürlich ist da kein echtes Verständnis da in unserem Sinne. Und das Beispiel, was ich sehr schön fand, was gegeben wurde, ist, Leine ist halt für einen Hund dann ein Stichwort für eine Möglichkeit, spazieren zu gehen und rauszukommen. Natürlich ist das nicht das Verständnis dafür, ah, das ist was, was an meinem Hals befestigt wird, um mich festzuhalten. Es ist einfach nur das Signal, Spaziergang, raus. Ja. Ne? So, aber mehr ist da halt nicht an der Stelle.
Was ich noch einschieben wollte, weil du das vorhin sagtest, Alexander, mit dem, ich sag mal, Lautgeben, ne, der Katzen. Wir können das hier bei unserer Paula auch, oder haben das bei Paula auch beobachten können. Interessant ist, dass sich das massivst verschoben hat, seit der Kleine da ist. Also man kann da schon eine Form von, Eifersucht ist jetzt das, was Sven zu Recht als, wie nennst du das,
Anthropomorphisierung,
Vermenschlichung. Vermenschlichung, danke. Vermenschlichung bezeichnen könnte, ne, also diese, dass da Eifersucht ist. Was aber definitiv ist, sie merkt, dass ihre Position hier in der kleinen Sippe sich hier verändert hat. Und jetzt, um noch auf das Lautgeben zurückzukommen, sie gibt kaum noch laut. Und wenn sie das tut, ist mir aufgefallen, sind das oft Momente, wo gerade irgendwann der Kleine mal ruhig ist und für so eine Sekunde Ruhe in der Bude einkehrt und dann fängt Paula an zu schreien. Miau. Genau. Und rennt durch die Bude und schreit alles und so und du denkst dir, meine Fresse, jetzt ist auch mal irgendwann gut. Das finde ich ganz spannend, weil das nicht die Momente sind, zu denen sie früher laut gegeben hätte. Ne? Sie gibt immer noch laut morgens um 7:30. Punkt 7:30 springt sie auf mein Bett und schreit, weil sie Futter will. Und dann nachmittags ab 4:30 geht das Theater los, weil sie um 4:30 Futter kriegt. Da ist die Zeitumstellung einfach die Hölle. Aber generell hat sich das schon sehr verschoben durch den neuen Bewohner hier.
Das ist bei dir immer noch relativ entspannt. Also meine Katzen haben sich leider jetzt meinen Rhythmus angenommen. Das heißt, ab 5 Uhr morgens sind die Katzen aktiv, weil ich da in der Regel aufstehe. Was an sich geil ist, weil ich keinen Wecker mehr brauche. Am Wochenende
echt nervig ist, ja.
Scheiße.
Weil Wochenende ist genauso ein Konzept, was Katzen nicht kapieren.
Ja. Nee.
Wie jetzt? Jeden Tag mache ich das um 5.
Ja, genau. Jeden Tag um 5 fange ich an irgendwelchen Schränken zu kratzen und laut zu geben, weil ich Aufmerksamkeit haben will. Also das ist schon auch echt anstrengend an der Stelle.
Da wollte ich nur einschieben, weil das ist ja auch immer so ein beliebtes Märchen, was kein Märchen ist, ne? Töten Katzen Babys? Ja, sie tun's. Aber als Unfälle natürlich. Also es gibt ja... Es gibt ja diese alte Geschichte irgendwie auch. Die
Katze legt sich auf das Baby. Da musst du immer drauf gucken.
Genau, die Katze legt sich auf das Baby. Das ist aber natürlich, also ne, da ist ja dann alles Mögliche mit verbunden. Also Huxilla lässt grüßen. So von wegen, ja...
Huxilla.
Was ist das denn? Nein, also aber dass Katzen irgendwie ihren Kopf an den Kopf des Babys legen und ihnen dann irgendwie den Atem aussaugen. Natürlich passiert es, dass Katzen sich auf Babys legen, weil es warm ist, weil es nah ist, wie sie sich eben auch auf uns drauflegen, wenn wir irgendwie auf dem Sofa liegen oder so. Mhm. Oder eben auch im Bett. Aber Kinder können halt dabei ersticken oder sie können sich halt aufs Gesicht legen aus Versehen etc. Das passiert schon ab und zu. Aber natürlich. Aber
da kann ich ja momentan aus eigener Anschauung berichten, weil wir hatten genau die Angst natürlich, weil du kriegst ja alle Horror-Stories mit, wenn du so ein Kind kriegst. Unsere traut sich gar nicht ans Kind ran. Mhm. Sobald der ein Geräusch macht, gut, die ist auch Heimkind, ne? So ist also eine extreme Schisserin, aber sobald er ein Geräusch macht, ist die weg. Und jetzt haben wir schon dann.
Ach so, die Katze, ja. Mhm. Okay.
Ja, ja, gut, der Kleine kann ja noch nicht wegrennen. Ne?
Der Kleine kann kein Heimkind sein. Ja. Das war ein bisschen missverständlich.
Ach so!
Entschuldigung. Das, der Kleine ist schon aus eigener Produktion.
Ja, ja. Der ist aus der eigener, der ist ein echter, der ist Bato.
Ja,
ja. Ja.
Und Schalke-Mitglied vom ersten Tag.
Schalke-Mitglied vom ersten Tag, genau. Da sind wir hier auch stolz drauf.
Wir sind doch gegen religiöse Indoktrination von Kindern. Mein Gott.
Du bist gegen religiöse Indoktrination von Kindern. Ich bin gegen konfessionelle Indoktrination. Das ist da was anderes.
Okay. Naja, vielleicht auf jeden Fall der Stelle. Ja, ja.
Also die Katze rennt weg und jetzt ziehen wir tatsächlich Konditionierungsaspekte, indem wir also anfangen, die Katze parallel zu streicheln, während der andere sich dann mit dem Kind nähert, damit die Katze nicht panisch wegrennt. Ne? So, und seit wir das so machen, ist es ein bisschen besser geworden und die Katze sieht nicht mehr so völlig zerrupft aus. Und sie kann auch wieder mittlerweile pennen, wenn sie oben sicher auf dem Schrank in ihrem Körbchen ist, weil sie verstanden hat, der kann zwar laut schreien, aber der kommt hier oben nicht hin.
Noch nicht.
Was
sehr extrem. Genau, noch ist. Nicht. Genau.
Ja, klar.
Da würde ich sagen, wir machen für das letzte Drittel der Sendung noch eine kleine Pause an der Stelle mal. Mhm. Da umgedreht, ich muss mal dringend auf das Klo. Und dann machen wir wieder ein bisschen Musik und dann kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Da wir so ein bisschen Audio-Fuck-up und Verlängerung hatten.
Bis hier Samstag, wir haben ja Zeit.
Ja, wir brauchen nicht Punkt 11 Schluss machen, oder?
Nö.
Dann würde ich sagen, dann machen wir mal ein bisschen Mucke wieder, was Tierisches, und wir hören uns in wenigen Minuten wieder. Da sind wir wieder.
Yo.
Snoop Dogg. Dogg.
Uff.
Willkommen zum letzten Teil des Psychotalks heute. Und ja, ich spreche das P scharf und ich erlaube mir das, weil ich bin Popstar, ich darf sowas.
Wer scharf ist, darf das P auch scharf sprechen.
Ja, Psychotalk darfst du auch sagen, aber es heißt Psychotalk.
Ah, das ist der Trick, ne?
Ja. Psychotalk.
Oh. Ach, nach 4 Jahren Großbritannien tut mir das weh.
Ich guck mal in unsere
Dispos. Was meinst du, wie sich die Iren fühlen nach 800 Jahren Großbritannien, mein lieber Sven?
Ja, das stimmt, ja. Was hast du eigentlich, also würde jetzt zu weit führen, was hast du eigentlich mit Irland irgendwie so ganz genau am Hut? Weil das ist mir schon aufgefallen zwischendurch. Du bist ja eigentlich eher so Polen-Fraktion.
Ja, Polen, Irland, Deutschland. Also nein, Polen und Iren ernsthaft haben sehr viel gemein, ist mir aufgefallen tatsächlich.
Katholisch, unterdrückt.
Ich sag mal an der Stelle ganz kurz, die Glanzwurst soll mal in den Chat kommen und die Fragen stellen, weil ich kann nicht Chat und Twitter gleichzeitig betreuen.
Oh Gott. Und den Rest klären wir mal an anderer Stelle. Aber es gibt viele Parallelen, aber das war gar nicht der Grund. Wir waren irgendwann mal in Irland. Ich habe das Land lieben gelernt. Wir hatten mal mit dem Gedanken der Auswanderung gespielt. Ich hatte transnationale Projekte mit Irland und dann irgendwann wurde mir klar, dass Polen und Iren, deswegen, es gab ja auch unglaublich viele Polen, die zuletzt ja in Irland gearbeitet haben, bis zum Wirtschaftscrash, dass da sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten bestehen. Mhm. Und irische Geschichte hat mich einfach fast noch mehr umgehauen als die Landschaft.
Mhm. Nur letzte Frage dazu, wer nach Irland auswandern, eher Richtung Dublin oder Corkerry?
Wir hatten überlegt, Corkerry tatsächlich, beziehungsweise Limerick da die Ecke. Mhm. Dublin Also anders, wenn ich nach Irland ziehe, ziehe ich nicht nach Dublin.
Ja, okay. Ich ziehe nach Irland, nicht nach Dublin.
Also weißt du, wie ich meine? Also ja, es ja, ist klar. Halt.
Also ich kenne beides auch insofern.
Dublin ist die unrepräsentativste Stadt. Also Dublin ist schön, so ne. Ich will Dublin jetzt hier nicht schmälern, aber Dublin ist die unrepräsentativste Stadt von Irland. In Irland, außer Nordirland, da war ich nämlich nur in Derry bisher.
Okay.
Waren nicht Haustiere das
Tier? Ja, war nicht Haustiere, nee.
Tieren ist ja ihr Hund auch sehr wichtig.
Und das Bier, ich bin jetzt bei der dritten Sorte. Hm.
Der Hund hat ja tatsächlich im Irischen eine sehr hohe Bedeutung, jetzt ohne Fuck, weil sich das herleitet noch aus den alten keltischen Zeiten. Mhm. Und der Hund, ich kriege das auf Irisch nicht ausgesprochen, ist einer der zentralen Heldengestalten in der keltischen Mythologie. Und die Transformation des Menschen in verschiedene Tiergestalten, darunter eben auch welche, die wir heute als Haustiere zuordnen würden, war für die Kelten ein ganz normales und spirituelles Element ihrer Geschichten. So.
Was du alles weißt.
Cool. An der Stelle, also ist es jetzt nur ansatzweise psychologisch, aber bei der Recherche bin ich natürlich auch nochmal gekommen, weil wir über Haustiere reden und auch über goldige Tiere. Kennt ihr die sibirischen Silberfüchse?
Die sibirischen
nicht persönlich.
Nicht persönlich. Okay, weil coole Story. Also aus zweierlei Gesichtspunkten. Ich hatte es ganz am Anfang mit Denise schon mal eingeworfen, das Thema zwischen Zähmung und Domestizierung ist mal so eine Geschichte. Also weil gezähmte Tiere sind einfach nur Wildtiere, die friedlich gegenüber Menschen sind. Und der Domestizierung ist eben alles, also nicht nur Tiere, sondern eben auch Pflanzen, die eben bei denen genetische Veränderungen herbeigeführt wurden, um den Menschen zu dienen. Also ne, alles Getreide, was wir haben, ist domestiziert. Die Tiere, die wir so haben, sowohl eben Nutztiere als auch Haustiere. So. Und bei den ersten und die Reihenfolge, die man sich so nachvollziehen kann bei der Domestizierung bei Tieren, ist so, Hunde waren tatsächlich so das allererste, also das älteste. Und dann kamen wirklich Nutztiere im Sinne von Schafe, Ziegen, Schweine, Kühe, Pferde. Das ist so die Reihenfolge, die normalerweise so gesehen wird. Es gab ich kann das auch mal dann in den Chat reinwerfen, das sogenannte Silberfuchs-Experiment von einem russischen Forscher, Dimitri Belayev, das jetzt seit Jahrzehnten läuft, also ich glaube, der ist auch schon gestorben, schon lange. Und zwar gibt es dort in Novosibirsk, gibt es ein Institut für Forschung und für Genetik, und dort wurden sozusagen wilde Silberfüchse, also wilde sibirische Füchse genommen und wurden konsequent sozusagen dann aussortiert im Laufe der Zeit. Also es wurde sozusagen von 9 Würfen wurden immer dann sozusagen die zahmsten genommen und weitergezüchtet. Und dabei wurde eben beobachtet, wie eben so Domestizierung sich eben auch auf die Tiere auswirkt. Also nicht nur, dass die zahmer werden, sondern man hatte dann eben im Laufe der Generationen dieser Silberfüchse auch festgestellt, die werden wirklich hundeähnlicher. Das heißt, die Schwänze verändern sich, die Ohren werden plötzlich irgendwie auch kleiner und klappbar und solche Geschichten, die Schnauzen werden kürzer. Und dieses Experiment läuft also sozusagen immer noch, es gibt immer noch diese Zucht, und man kann, Thema Haustiere, bei denen auch aus dieser Forschung raus auch Silberfüchse kaufen als Haustiere. Die sind jetzt nicht billig. Aber sehen natürlich total goldig aus. Und
das ist genau die Frage, die ich stellen wollte. Sind die süß, ist doch die entscheidende Frage.
Die sind extrem süß. Das Problem ist natürlich nur, es sind immer noch Füchse. Das heißt, es wäre gut, wenn sie ein Freigehege haben. Und das sollte auch eins sein, wo du also auch einen ordentlichen festen Boden unter dem Gehege drunter hast. Weil die buddeln nämlich. Und die buddeln sich im Zweifelsfall raus.
Also das haben wir hier nicht in der zweiten Etage.
Nee, das ist so. Ich habe dann auch mal geguckt irgendwie, also habe jetzt gerade mal 2 Links auch in den Chat reingeworfen, wo man die also auch sowohl sehen kann, als auch irgendwie Dienste, mit denen man die sich sozusagen auch besorgen kann. Wie gesagt, die kosten so ein paar tausend Dollar oder so, inklusive Transport, weil ist halt nur, wo sie ist. Aber fand ich so eine ganz spannende... Oh.
Die sind schon echt niedlich.
Ja. Und aber das ist eben Ergebnis dieser Züchtung. Und damit bin ich eigentlich bei dem Thema, nämlich dass natürlich im Laufe der Zeit eben die Menschen und die Tiere eben auch aneinander annähern, sowohl was eben ihre Verhaltensweisen, damit auch ihre Physiologie angeht. Eine von den Fragen ist ja auch immer so: Ja, werden sich denn ne Haustierhalter und ihre Tiere werden sich immer ähnlicher? So, ja, natürlich. Also für mich sind da zwei Effekte dahinter. Das eine ist, natürlich wählen Menschen ihre Haustiere nach ihrer eigenen Persönlichkeit und nach ihren eigenen Vorlieben aus. Wir mögen Sachen, die ähnlich zu uns selber, Sachen, Dinge, Menschen, die ähnlich zu uns selber sind.
Das ist auch sinnvoll.
Genetischer Weise, ne? So.
Psychologische Theorie dazu, Attributionstheorie.
Ja, genau. Ich schreibe irgendwelchen Gegenständen.
Sebastian, dann musst du sie auch kurz ausführen.
Hat der Sven, das war einfach nur als Stichwort. Sven hat ja gesagt, das, was uns ähnlich ist, und was uns wichtig und ähnlich ist, nach dem orientieren wir uns. Gleich und gleich gesellt sich gern.
Ja, das ist nämlich, ja.
Genau. Also, ja.
Das Stichwort für die Attributionstherapie, Therapie. Theorie. Gleich und gleich gesellt sich gern. Das ist tatsächlich, ein Sprichwort, was ein psychologisches Phänomen offensichtlich ganz gut
beschreibt. Ja, ich wollte nur das Stichwort einwerfen. Entschuldigung.
Gleich und gleich gesellt sich gern, genau. Das heißt natürlich, wir suchen uns Tiere eben nach Persönlichkeit aus, wie ich vorhin schon sagte, ne? Also wenn ich mir jetzt sozusagen als aktiver Mensch rausgehe oder umgekehrt, so. Und natürlich gleichzeitig, wenn ich mit einem anderen Menschen oder wenn ich mit einem Tier eben zusammenlebe über lange Zeit, gleicht man sich natürlich auch in gewisser symbiotischer Art und Weise, beeinflusst man sich gegenseitig in seiner Lebensweise. Genau das, was Alexander gesagt hat. Eure Skeptic-Heads haben sich halt inzwischen angewöhnt, ach, Moment mal, der steht jetzt immer um 5 auf, ist ja wunderbar, dann kriegen wir um 5 Uhr schon Futter. Ja, also wollen wir um 5 Uhr Futter. So, und plopp, ne, habt ihr irgendwie sozusagen...
Wobei, wenn es das wäre, sie sind so trainiert, dass sie immer mit Trockenfutter gefüttert werden und sie haben immer volle Schüssel mit Trockenfutter da stehen. Immer. Das heißt, die sind nicht gewöhnt, zu einem besten Zeitpunkt gefüttert zu werden. Das haben die nie gehabt, worüber ich sehr dankbar bin. Jo. Das ermöglicht auch mal, dass man mal einen Tag unterwegs sein kann. Trotz allem haben die sich mal im Tagesrhythmus
angepasst. Ja gut, klar. Ne? Weil dann natürlich, ne, von wegen Gesellschaft und ne, das ist eine andere Katze und das ist irgendwie jetzt, na gut, Rudel passt bei Katzen nicht, aber ne, du weißt, was ich meine. Da passt, fängt natürlich irgendwie die Ähnlichkeit an der Stelle an. Oh, ich glaube, und ich glaube, mit dem Thema der Silberfüchse habe ich unseren Chat jetzt komplett entschärft.
Die sind einfach. Aber wisst ihr, was ich in dem Zusammenhang eine spannende psychologische Frage schon immer gefunden habe? Die Frage nach dem Warum des Domestizierens. Weil bei einem Hund leuchtet das ja noch ein, ne? So, da, du hast eine Schutzfunktion, du hast eine Bewachungsfunktion, sowas, ne?
Ja, es ist eine Jagdhilfe auch.
Ne? Genau, eine Jagdhilfe, richtig, genau. Ne?
Also genau, also das vermutet man übrigens auch, um das zu sagen, eben, dass die Hunde eben auch die frühesten waren, weil eben natürlich Wölfe oder Wolfartige natürlich sich sozusagen Siedlungen genähert haben. Ah, da gibt's Abfälle, da komme ich vielleicht auch an das eine oder andere ran. Und dass dann eben genau so eine Symbiose besteht, okay, das ist eine für uns gegenseitig sozusagen, gibt es vernünftige Arrangements. Ne, bei Katzen?
Genau, und das finde ich genau die spannende Frage, die ich nicht abschließend für mich beantwortet kriege. Warum eigentlich Katzen? Also, bei Katzen komme ich immer wieder, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das falsch ist, leite ich mir immer wieder nur psychologisch her, dass es vielleicht wirklich über die rituelle Schiene gelaufen sein muss. Ne, dass ich die Katzenverehrung in einigen Hochkulturen hatte, weil die Katzen sehr dazu reizen, dass man Persönlichkeitseigenschaften in sie reinprojiziert.
Ja.
Und dass man deswegen die Nähe gesucht hat und anders als bei anderen heiligen Tieren, also ich denke jetzt an das alte Ägypten, während ich mir so einen Stier oder so eine Kakerlake, nicht Kakerlake, so einen Mistkäfer oder so ein heiliges Krokodil jetzt nicht problemlos zu Hause halten konnte, waren die Katzen natürlich greifbar. Aber ob das der Grund ist, aber ich finde das psychologisch bei den Katzen sehr spannend, wieso man Katzen domestiziert hat.
Wobei ich glaube, dass Katzen sich eher selber domestiziert haben. Also ich glaube, der...
Ach so.
Ja, also in dem Sinne, also die Frage ist ja, wem nutzt die Domestizierung? Das beruht ja, wie gesagt, ist für beide Seiten, ja. Den Hund kann man eben wirklich auch als Mensch sozusagen sehr offensichtlich als Nutztier verwenden, ne? Jagdhund haben wir schon angesprochen, ist genau das Beispiel, ne? Der bewacht meinen Hof, also auch ganz am Anfang mit Denise. Also, die Frage habe ich dann nicht gestellt, aber so, warum habe ich überhaupt Kettenhunde in Ungarn? Ja gut, weil ne, die schlagen an, ne, in Anführungsstrichen, selbst wenn die nicht irgendwie rumlaufen, das ist meine Alarmanlage an der Stelle. Da kommt irgendwas, was eben nicht dazugehört oder auf jeden Fall, habe ich auch bei uns hier im Haus lebt, also auch einen Hund, der total lieb ist, aber der schlägt halt bei jedem Einzelnen an. Ja, und so, bei Hunden schon, bei Katzen glaube ich eher, ging das von den, würde ich eher fast sagen, das ging von den Katzen aus und wo du es ausgesprochen hast, hatte ich genau den gleichen Gedanken. Altes Ägypten schon, Katzendarstellung. Ich glaube, die Verehrung als göttliche Wesen oder als besonders kommt sehr stark durch diese Individualisierung von Katzen. Ja, und dass sich im Laufe der Zeit eben Katzen eben auch den Menschen angenähert haben, sei es auf Höfen, ne, Mäuse etc. Ah, da gibt's irgendwas, was ich jagen kann, das nützt mir. Ich bin jetzt aber nicht wirklich auf den Menschen an sich angewiesen. Und ich habe gerade überlegt, aber ich habe dazu nicht geforscht. Ich wüsste jetzt nicht, seit wann es zum Beispiel verbreitet ist, wirklich Katzen als reine Wohnungskatzen, sage ich jetzt mal, zu halten.
Weil, also für meine polnischen Verwandten sind die teilweise Ungeziefer.
Ja klar, also weil Katzen verbinde ich traditionell eigentlich immer mit, ja okay, Katzen auf Bauernhöfen oder so. Ne?
Ja.
So, die laufen da draußen rum oder Straßenkatzen etc. Ja, Katzen leben halt auch eher noch frei. Das ist für mich eine andere Kategorie als Hunde. Ne? Aber natürlich gibt's auch Straßenhunde, keine Frage. Aber ich glaube, die Katzen sind immer noch stärker wilde Tiere und weniger domestiziert. Interessanterweise habe ich Katzen in dieser Aufzählung, die ich vorhin gebracht habe, so wann wurde eigentlich welche Tierart domestiziert, habe ich aber gar nicht gefunden.
Also Katzen sind tatsächlich über das alte Ägypten domestiziert. Zum einen, weil sie so einen enigmatischen Blick und solche Geschichten natürlich was Göttliches hatten. Katzen haben noch einen ganz anderen entscheidenden Vorteil gehabt für Hochkulturen oder überhaupt für Kulturen. Hattest du Katzen, haben die auch deine Getreidespeicher sauber gehalten.
Ja, ach so. Hm.
Ne, also so Ratten und Mäuse, die finden Getreidelager auch prima. Und wenn du eine Kultur bist, die einmal im Jahr, so wie es früher üblich war, Getreide geerntet hat, da hattest du keinen Bock, dass sich eine Kolonie von Ratten in deinem Getreidespeicher aufgehalten hat und dir dein Getreide weggefressen hast, von dem du bis zur nächsten Ernte leben wolltest und dir Brot backen wolltest. Mhm. Insofern war es prima, Katzen zu haben. Das ist auf der Ebene was Symbiotisches und ich bin da ganz bei dir, Sven, wenn du sagst, genau in diesem Kontext, also als freilebende Jagdtiere, die in der Symbiose mit dem Menschen zusammen dafür sorgen, dass auf dem Bauernhof halt die Ratten nicht überhand
nehmen. Ja.
Ich bin auch überfragt, fände das so spannend, muss ich mal demnächst gucken, ob man sowas rausfindet, ab wann es begonnen hat, dass so Großstadt-Juppies, zu denen ich mich selber auch gehöre, sich solche Tiere als Haustiere gehalten haben. Mhm. Weil das natürlich völlig sinnbefreit ist.
Ja.
Also ich muss hier in meiner Wohnung keine Katze haben. Ich werde hier eine Maus haben. Ich werde hier eine Ratte haben. Das ist halt quasi so ein Teddybär-Ersatz, genau. Der lebt und umläuft.
Ja, wobei
Hunde sind halt aufwendiger, ne? Das ist halt genau.
Hunde sind aufwendiger, ja, klar.
Ja. Wobei auch viele der Leute, die Hunde halten, ja auch ich glaube, die wenigsten Hundehalter halten den Hund in unserer Gesellschaft noch wegen des positiven Nutzens, ne?
In unserer Gesellschaft.
Ja, natürlich. Ne?
Genau.
Ja. Aber also Katzen, wir waren ja dabei, warum sind Katzen domestiziert worden? Die hatten schon durchaus auch einen Nutzwert.
Das stimmt, das hatte ich bis gerade nicht gesehen, aber jetzt sehe ich das. Ja,
das
macht das schon Sinn. Also Ungeziefer von den Getreidespeichern freizuhalten, war immer eine wichtige Aufgabe.
Aber das ist eben genau das Thema. Das machen die Katzen eben, wenn sie in einer solchen Zivilisation sind, von aus. Weil das ist ihr natürliches Verhalten. Ah, Moment, da gibt's Mäuse, die jage ich. Ja, das nutzt auch den Menschen. Aber es ist halt ein anderes Verhältnis zu Menschen als das, was der Hund hatte.
Ja, klar. Mhm. Ganz klar. Die waren auch unabhängig davon. Genau. Du musstest nur halt irgendwie ansiedeln und dem musste klar werden, wenn ich hier rumlaufe, kriege ich jeden Tag meine Maus. Und dann
was natürlich auch irgendwie diese, weil, also auf der einen Seite kann ich das, was auch Sebastian gesagt hat, von wegen Hunde oder Wölfe, ne, in der Mythologie sozusagen natürlich als mächtige wilde Wesen schon, wobei ich glaube halt eher die Wölfe, weniger die Hunde, weil, ne, Hunde kann ich, das ist ja genau der Unterschied, Hunde habe ich eben sehr schnell entdeckt als Mensch, kann ich eben lenken, ja, die kann ich,
die ordnen sich dem Menschen
unter. Katzen, die einen positiven Effekt für mich als Menschen haben, indem sie meine Getreidespeicher ungezieferfrei halten, ansonsten aber sehr persönlich oder sehr individuell sind, da wüsste ich auch, wen ich eher für, sozusagen als halbgöttliches Wesen verehren würde. Ne? Oder die ich positiv stimmen möchte, wo ich eben nicht mal nur schnell ein Leckerchen geben kann, gut ist.
Wobei der Wolf ja als Urform des Hundes bis heute Verehrung erfährt, ne? Mhm.
Hat ja auch viel damit zu tun, dass der Wolf dann wieder, also überspitzt gesagt, den Mond anheult und einen Bezug zum Mond hat, und der Mond hat ja auch einen großen Bezug und bla, ne? Also.
Ja, und ich finde auch einfach, Wölfe sind imposante Tiere. Also ich stand zweimal in so einem richtig tollen Zoo durch so eine Glasscheibe einem Wolf gegenüber.
Das sind schon heftige Tiere.
Das sind so krasse Tiere, dass
Da beneide ich auch noch ein Stück weit meine Ex-Wahl im letzten Jahr. Ich glaube, hatte ich schon erzählt, irgendwie hier QED, die Manchester Skeptics, die Konferenz zum Thema Werwölfe auch. Also QED, Question Explore Deliver, ist eine mittlerweile jährliche Konferenz, die von den Skeptikern in Manchester und um Liverpool ausgerichtet wird. Und da war der Eröffnungsvortrag in diesem Jahr auch von einer der Herausgeberinnen des englischen Skeptiker-Magazins, und die hatte zum Thema Geschichte sozusagen des Werwolf-Mythos referiert. Was extrem interessant war, nur ein Satz dazu, weil sie sagte, also diese ganzen Geschichten, also auch diverse Filme, jetzt so aus mittelalterliche beziehungsweise Renaissance-Zeiten oder eben auch später, Frankreich, ne, also wie hießen diese Filme, das war auch in den letzten Jahren, ich komme jetzt nicht drauf, aber dieses Monster von Gévaudan und etc. und alles, was da, und wo man dann eben nachvollziehen konnte, dass das sehr eng verbunden war mit Reformation und Gegenreformation. Also das häufig sozusagen der Vorwurf.
Pakt der Wölfe.
Pakt der Wölfe, genau. Ist
unter anderem. Wichtig, der Film, nicht das Buch, ne?
Ja, genau.
Ja.
Genau. Dass also häufig sozusagen dieses Werwolftum, also zur Denunzierung, ähnlich wie bei Hexen, zur Denunzierung sozusagen von Abweichlern in eine oder andere Richtung eben verwendet wurden. Aber die dann eben auch nochmal aufbrachte, weil sie nämlich auch selber Förderin ist, auch einem Freigehege, auch in Großbritannien, wo eben auch Wölfe leben. Und Daniela dann eben auch die Gelegenheit ergriffen hat, nämlich zu sagen, ja, da wird eine Führung angeboten etc., ein Besuch, und die war dann eben auch da. Und das ist eben genau dieses Erlebnis, natürlich auch bei diesem Vortrag gab es einige Bilder, so du siehst dann eben da so in diesem Freigehege dann natürlich auch irgendwelche Wölfe und denkst, ja, die sind ganz ordentlich, und dann kommen die näher. Und dann kommen die noch weiter näher. Und die werden immer größer. Ja, und so, wow. Also echt imposante Tiere und aber natürlich auch Wildtiere. Eben. Thema kam auch im Chat hoch, also von wegen Silberfüchse, dass natürlich, also einen echten Fuchs als Wildtier, da hätte ich auch meine Bedenken, also Thema Zähmung, nur weil die friedlich sind, heißt das nicht, dass sie friedlich bleiben. Wobei eben die sibirischen Füchse würde ich eben nach diesem Experiment schon fast eher als Hunde sehen. Die kennen nichts anderes, die sind so aufgezogen worden, die sind so gezüchtet worden mittlerweile im Laufe der Jahrzehnte.
Es gibt ja bei Mulis auch so einen Mix aus Hund und Wolf durchaus. Mhm. Also Schäferhunden funktioniert das ganz gut, die in Deutschland zum Beispiel verboten sind. Die darf man nicht halten privat. Genau vor dem Hintergrund, dass
was darf man in Deutschland nicht halten? Nochmal bitte.
Es gibt einen Misch aus Hund und Wolf, also sogenannte Wolfshunde.
Okay.
Und die darfst du nicht privat als Haustier halten. Mhm. Vor dem Hintergrund, dass ähnlich oder anders als bei den Füchsen, die Sebastian, ich
Sven, euch,
Sven gefiltert hat, nicht kontrollierbar sind. Das heißt, die können gut domestiziert sein, unauffällig, passiv sein, aber so ein Wolfshund kann durchaus auch mit einem Schlag aggressiv werden. Und da gibt es also offensichtlich Regularien, die verhindern, dass du dir einen Wolfshund privat halten darfst.
Okay.
Anders als bei den Silberfüchsen, ganz offensichtlich.
Ich möchte zum Thema Tiere und Psychologie noch ein Stichwort bringen, auch wenn es um ein Pferd geht und nicht um ein Haustier, weil ich glaube, der kluge Hans, genau. Ein bisschen psychologische Geschichte. Der kluge Hans war ein Pferd um die Jahrhundertwende, also letztes Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, und zwar von einem Mathematiklehrer, Wilhelm von Osten. Und der kluge Hans, es gab wohl auch noch einen Vorgänger, aber der ist bekannt geworden, weil er angeblich Mathematikaufgaben lösen konnte. Das heißt, dem wurde eine Aufgabe gestellt und der hat dann also mit Huf oder mit Hufschlag Code beziehungsweise eben mit Kopfnicken sozusagen dann die Lösung von sich gegeben. Ist dadurch relativ bekannt geworden und es gab tatsächlich, dann hat die Preußische Akademie der Wissenschaften eine Untersuchung gemacht, weil man natürlich sagt, ja, war das vielleicht Betrug? Die hat dann aber zum Beispiel festgestellt, also es funktionierte auch bei Fremden, weil man natürlich vermutet hat, ja, also der Herr von Osten, ja, der gibt dem Pferd dann irgendwelche Signale, aber das war's nicht, also so einfach war es dann doch nicht. Aber es gab dann den Psychologen Oskar Fungst, der dann eben auch herausgefunden hatte, dass dieses Pferd gelernt hatte, auf sehr subtile Änderungen der menschlichen Haltung zu reagieren. Weil wenn ich sozusagen als Aufgabensteller dann einem Pferd eine Aufgabe stelle, so nach dem Motto, was ist 2 + 4? Und das Pferd sozusagen dann dabei ist, das 6. Mal mit dem Huf zu klopfen, ändert sich meine Körperhaltung, weil ich die richtige Antwort kenne und denke, ah ja, jetzt sind wir an dem Punkt. Und der kluge Hans hat das wahrgenommen, also tatsächlich ein ziemlich kluges Pferd, und danach sozusagen sein Verhalten ausgerichtet. Und damit war er auch unabhängig davon, wie, ob jetzt diese Frage gestellt wurde von seinem Besitzer oder von irgendjemand anderem, weil er halt gelernt hatte, sozusagen so universelle Entspannungssignale wahrzunehmen. Und Fungs nannte das eben Reaktivität, also sozusagen Reaktionsvermögen von dem Tier. Und dieses Experiment wird natürlich, warum ich das erzähle, hat zwei wesentliche Punkte. Das eine ist, das ist wirklich eins der, im Grunde die Grundlage mit der experimentellen Psychologie und auch der Grund dafür, dass man sagte, wir brauchen sowas wie Doppelblindstudien. Das heißt, dass der Experimentator, also der, der die Frage stellt, die richtige Antwort vielleicht gar nicht kennt, damit er eben genau solche Signale nicht geben kann. Ja, und da das Ergebnis nicht verfälscht wird. Und zum anderen natürlich als Beleg dafür, dass Tiere extrem gut darin sind, menschliche Signale aufzunehmen und ihr Verhalten entsprechend anzupassen. Ja, und dass eben vieles von dem, was wir jetzt im Laufe der letzten 3 Stunden mittlerweile schon besprochen haben, eben natürlich auch darauf zurückzuführen ist, Mensch als Krone der Schöpfung, ja, wir interpretieren die Welt die ganze Zeit, wir passen unser Verhalten an. Tiere können das eben auch extrem gut tun, halt in ihrer Welt und in ihrer Welt nach, ja, sozusagen in ihrem Weltverständnis.
Genau Tiere dazu.
Welt anders war als wir, aber natürlich haben sie ähnliche Ziele.
Genau dazu passend habe ich mal eine BBC-Doku gesehen, die einen Versuch nicht replizierte, sondern darstellte, bei dem man sich eben die Frage stellte, wieso weiß der Hund, was das Herrchen will? So. Riecht er das? Ist das Gedankenübertragung? Versteht er die Sprache? Ne, so. Und bei diesem Versuch kam dann am Ende raus, dass das Entscheidende war, dass Hunde in besonders krasser Art und Weise dazu in der Lage sind, Blickverhalten von Menschen richtig zu interpretieren. Und zwar besser als Menschen das unter Menschen können.
Okay.
Und die Studie oder der Doku zumindest war die Quintessenz die, dass das eben Teil des selektiven Zuchtprozesses war, dass man natürlich die Hunde gerne ausgewählt hat, die man für besonders gut hielt. Und das waren eben die, die gut auf einen eingehen konnten. Ja, und so hat man quasi sich selbst die perfekten Diener ist jetzt, da merkt man, ich bin Katzenfreund. Man hat sich die perfekten Menschenversteher gezüchtet, was die Blicke angeht. Fand ich eine ganz spannende Untersuchung, weil das ja oft Gegenstand von verschiedenen Fragen ist. Ne? Woher weiß der Hund eigentlich, was Herrchen jetzt gerade will?
Hm. Apropos, woher weiß der Hund, dass Herrchen gerade von der Arbeit losfährt?
Oh, das ist eine hervorragende Überleitung.
Ich weiß. Das ist das einzige Thema auf meiner Liste, was es noch fehlt.
Ich habe hier noch eins, aber das werden wir heute nicht
mehr schaffen. Ach so, ja, stimmt. Nee, da kommen wir heute, glaube ich. Ja, schade.
Machen wir ein andermal. Wird sich ergeben.
Machen wir ein andermal. Nee, ich nicht.
Nee.
Dann machen wir das jetzt noch mit dem Hund, der losfährt oder nicht? Also
genau. Das schon, das andere also, Thema nicht.
Menschenrechte für Tiere, Führerscheine für Hunde.
Das machen wir wann anders.
Okay. Aber worum geht's, Sven?
Rupert Sheldrake. Also die Vorstellung, dass Hunde zum Beispiel deswegen wissen, dass ihr Herrchen gerade, also wenn die Hunde zu Hause sind, dass ihr Herrchen bei der Arbeit losfährt, dass es so etwas gibt wie morphogenetische Felder, die sozusagen zu dieser Kommunikation beitragen.
Genau, das ist die Idee von Sheldrake. Sheldrake ist ein Biologe, der, sag ich mal, je nach Sichtweise ein Riesenrevoluzer und Erneuerer von Naturwissenschaften ist oder ein Pseudowissenschaftler-Esoteriker. Was Sheldrake auszeichnet, ist, dass er immer wieder experimentelle Designs vorgeschlagen hat und vorschlägt,
Bitte? Das stimmt, habe ich nur gesagt.
Ja. Um seine Voraussagen zu überprüfen. Eine zentrale Aussage ist eben, es gibt so etwas wie morphogenetische Felder. Was soll das sein? Das sollen Das sollen Felder sein, die jeden lebenden Organismus umgeben, Informationen haben und die unabhängig von bewusster Aufmerksamkeit miteinander auch über weite Distanzen kommunizieren können. So, und dementsprechend ist die Idee von Sheldrake, was jetzt die Hunde angeht, dass die Hunde deswegen in Aufregung versetzt werden, weil ihr morphogenetisches Feld merkt, dass eben der Mensch sich auf dem Weg zu ihnen begibt. Spannend ist, dass Sheldrake eine eigene Plattform eingerichtet hatte, also eine Internetplattform und dann eigene Gelder dafür akquiriert hatte, um wirklich Fälle zu sammeln. Und zwar sowohl Fälle, die seine Theorie stützen, als auch nicht stützen. Und über die Ergebnisse kann man streiten. Muss man nicht, kann man aber. Das heißt, Sheldrake weist darauf hin, dass auch Meta-Analysen immer wieder zu dem Ergebnis kommen, die Hunde reagieren. Also er hat dann beispielsweise, ich schmeiß da mal eine Sache in den Chat, er hat beispielsweise einen Hund nonstop beobachtet mit einer Videokamera, während parallel das Herrchen nonstop beobachtet wurde. Kritiker sagen, das ist alles parawissenschaftlich, pseudowissenschaftlich und landen dann unversehens meist in Methodendebatten, wo ich bis heute bei einigen Themen schlicht und ergreifend sagen muss, ich weiß nicht, ob Hunde oder ob Wesenheiten, nicht Wesenheiten, ob Wesen nicht doch irgendeine Form von dem haben, was Sheldrake da beschreibt. In einigen Fällen hat Sheldrake Unrecht gehabt. Das hat er auch so eingeräumt. Er hat zum Beispiel sehr früh gefragt, wieso hören eigentlich Termitensoldaten aufzubauen, wenn die Termitenkönigin gestorben ist? Ne, da hat er morphogenetische Felder für verantwortlich gemacht. Da hat sich auch auf Sheldrakes Drängen übrigens viel Forschung drum gedreht, die dann herausfand, nein, das sind chemische Botenstoffe. Aber in anderen Bereichen, und ich kann da jedem nur das Buch empfehlen, 6 Experimente, die die Welt verändern würden, sind Fragen noch offen. Und das, was eben der Sven hier gerade benennt, ist in dem Buch der 7. Sinn der Tiere, wo er eben behauptet, dass es telepathische Fähigkeiten bei Tieren gibt.
Wobei ich an der Stelle auch sagen muss, also der von mir sehr geschätzte Richard Wiseman hat genau dieses Geschichte mal experimentell untersucht, nämlich den Hund, der die Ankunft des Herrchens antizipieren kann, also vorhersehen kann und erwarten kann. Und da hat Richard Wiseman, das ist im Rahmen seines Buches Paranormality, was leider, glaube ich, noch nicht auf Deutsch übersetzt erschienen ist, also man muss da, glaube ich, die englische Variante bisher nach wie vor sich mal zulegen, ein ganz einfaches Experiment gemacht hat. Also immer dann, wenn Leute gesagt haben, also unser Hund merkt sofort, wenn das Herrchen nach Hause kommt, und zwar lange bevor wir das alle wahrnehmen können, weil dann steht er an der Wohnungstür und erwartet das Herrchen. Das kann man insofern ganz einfach überprüfen, das haben die dann auch gemacht, indem man eine Videokamera installiert und einfach die Wohnungstür filmt und guckt, wann geht der Hund zur Wohnungstür. Und man hat dann festgestellt, dass der Hund sehr häufig auf Reize reagiert, also auf ein vorbeifahrendes Auto oder auf andere Dinge und dann an der Tür steht, erwartungsfroh und durch die Scheibe guckt, wenn die Wohnungstür eine Scheibe hat und denkt, Herrchen kommt nach Hause und Herrchen kommt gar nicht. Und dann kommt man in so einen Effekt hinein, die einer Sache, der wir Menschen leider sehr häufig unterliegen, nämlich, dass man falsche Treffer nicht so gut abspeichert wie richtige Treffer. Das heißt, der Hund läuft fünfmal zur Tür, steht schwanzwedelnd vor der Tür, fünfmal kommt Herrchen nicht, beim sechsten Mal kommt Herrchen tatsächlich. Und man sagt, guck mal, der Hund hat genau gewusst, dass Herrchen kommt.
Ja. Aber genau das ist ein sehr schönes Beispiel jetzt, toll, dass du Wiseman benennst, weil das ein schönes Beispiel ist, wie Diskussion in der Psychologie läuft. In dem von mir gerade verlinkten Artikel bezieht sich Sheldrake übrigens explizit auf die Replikation seines Befundes durch Wiseman, skizziert seine Studie. Diese Studie, die er aber zitiert, ist die, die du benennst, die Wiseman wiederum als Beleg dafür sieht, dass es keine Telepathie gibt.
Spannend.
Ja. Das ist ja, das finde ich ein ganz...
Das zeigt, was Interpretation bedeutet. Ja.
Zwei Sätze dazu. Zum einen, ich habe es auch gerade in den Chat geschmissen, ja, es gibt Paranormality bereits auf Deutsch, heißt auch Paranormalität, warum wir die Dinge sehen, die es nicht gibt. Oh, gibt es seit September. Generell muss ich auch sagen, Richards Bücher sind generell zu empfehlen. Ich meine, er ist auch der einzige englische Psychologieprofessor, der einen Lehrstuhl hat für das öffentliche Verständnis von Psychologie. Also ich finde seine Bücher eigentlich immer schön. Also Paranormality ist besonders schön eigentlich, weil er sehr viele sozusagen Rundumschlag macht über sehr viele paranormale Geschichten, Erlebnisse etc. aus psychologischer Seite, aber auch zum Beispiel sein vorheriges Buch Wie sind 60 Sekunden ihr Leben verändern, ist auch nicht uninteressant, wobei das eigentlich nur ein einziges Prinzip beschreibt. Aber auch, weil es gerade im Chat gesagt wurde, von wegen Self-Fulfilling Prophecy mit dem Hund, ist es nicht ganz. Aber ich finde nach wie vor immer noch eins der schönsten Konzepte in dem Zusammenhang, was ich im Psychologiestudium gelernt habe, ist genau dieses Vier-Felder-Schema, was wir so ansatzweise skizziert haben. Nämlich zu sagen, wir gucken eigentlich immer nur darauf, dass zwei Dinge zusammenfallen. So nach dem Motto, okay, ich komme nach Hause und der Hund reagiert. Aber im Grunde gibt es ja sozusagen vier Fälle. Ich habe eben genau dieses so, ich komme nicht nach Hause, aber wann ist denn der Hund an der Tür? Wann komme ich nach Hause und der Hund ist an der Tür? Das ist das, was mich interessiert. Aber wann komme ich denn nicht nach Hause und der Hund ist an der Tür? Und wann komme ich denn nicht nach Hause und der Hund ist auch nicht an der Tür? So, es gibt immer diese vier Felder und wir gucken meistens immer nur auf das eine. Und das ist ja auch das, wie viele statistische Verfahren dann eben funktionieren, die dann eben alle vier Felder angucken und sagen, ja, sorry, das ist leider rein zufällig, ja, an der Stelle. Und wenn man das mal so an vielen Punkten irgendwie so systematisch abklappert und sich fragt, so, Moment mal, ich gucke ja momentan nur auf einen sehr beschränkten Ausschnitt an möglichen Fällen, wie sieht das denn in der Grundgesamtheit aus, dann hilft mir das schon deutlich weiter.
Und das ist ein ganz spannender Punkt auch wieder. Also ich ganz wichtig, liebe Hörer, ich sage nicht, dass Sheldrake recht hat. Ich begründe nur, warum ich einige seiner Ideen nach wie vor sehr spannend finde. Das ist dann wieder die Frage, die kommt nach, wem vertraue ich jetzt eigentlich? Denn wenn man Sheldrakes Publikation liest, dann beschreibt er immer wieder, dass er genau sich dieses Problems gewahr ist und rechnet dir dann und zeigt dir in Meta-Analysen, dass er das sehr wohl alles berücksichtigt hat. Und dann sagen andere auf einmal, nee, hast du gar nicht. Und das Spannende ist dann wirklich, finde ich, die Frage, wem vertraue ich, warum?
Warum? Und dann ist genau der Punkt, dass man da nur mit einer Methode drankommt, und das ist nämlich eine urwissenschaftliche Methode, nämlich die Replikation. Also genau das ist ja der Punkt.
Da, das Schlimme ist, auch da kommst du nicht weiter, weil wenn Leute beispielsweise von diesem Institute of Noetic Studies zu dem Sheldrake gehört, wenn die sowas replizieren, kriegen die positive Ergebnisse. Ich darf aber als Wissenschaftler ja nicht von vornherein sagen, ich akzeptiere deren Ergebnisse nicht, weil das an sich komische Leute sind.
Jetzt glaube ich, Sven ist, glaube ich, gerade gestorben.
Nee, nicht ganz. Ich reagiere nur auf dieses Institute nur Ethic Studies negativ, seit ich Dan Brown gelesen hatte und nachgeguckt hatte, was sie so alles gemacht haben. Aber egal.
Ja, die machen, kann man ja sagen, die machen Psychokinese, die machen Beeinflussung von Zufallsmaschinen. Ne? Sachen, die auch ja Sheldrake oder auch von Lucado für möglich hält. Und du musst, oder anders, dir wird suggeriert, dass du dich ab irgendeinem Punkt für eines der beiden Systeme entscheiden musst. Und ich weiß nicht, ob man das muss, sondern ich denke, es muss ja irgendwie einen Weg dazwischen geben, ohne dass ich jetzt sage, dem einen vertraue ich und dem anderen nicht.
Ja, klar.
Und das ist für mich, muss ich ganz offen sagen, bei Sheldrake eine ganz, ganz schwere Nummer, weil ich natürlich weiß, was gegen ihn spricht. Aber ich sehe auch, dass da einer ist, der wirklich mit wissenschaftlichen Methodik auch Kritik an Wissenschaft übt. Und ich kann ja jemanden nicht nur dafür runterschicken, dass seine Ideen mir esoterisch vorkommen. Ne?
Nee, um Gottes Willen. Also das, ne, das ist ja genau wieder dieses Thema von wegen, ne, Skeptiker und wissenschaftliche Ausrichtung versus reine Esoteriker, denen du erzählen kannst, was du willst, aber die niemals ihre Meinung ändern würden. Ne? Also deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ne, oder das eingeworfen, so das stimmt. Im Sinne von, dass Sheldrake einer von den erfrischend wenigen ist, oder erfrischend leider einer von den wenigen ist, die solche Themen tatsächlich verfolgen, aber eben auch sagen, okay, wie würde man das denn wissenschaftlich erforschen, ob das tatsächlich der Fall ist? Ja, und das Gespräch hatten wir schon ganz häufig im Sinne von, was ist eigentlich ein Skeptiker oder was ist gleich sozusagen einer, der
ein Dogmatiker,
der also alles, was irgendwie da so jetzt nicht dem aktuellen sozusagen Zeitgeist irgendwie entspricht oder der Mainstream-Meinung irgendwie gleich abtut, sondern zu sagen, ja, es könnte ja sein, dass es stimmt. Oder um mit Randy und Co. zu sprechen, es wäre doch geil, wenn wir endlich mal jemanden finden würden, der Telekinese oder Telepathie kann.
Cool. Ich finde das super.
Ja.
Ich möchte aber an der Stelle mal erwähnen, dass ich jetzt hier seit einer Viertelstunde eine Skeptikette auf dem
Schuss,
die sich die ganze Zeit auf mir herumrollt und offensichtlich weiß sie telepathisch gespürt, dass wir über Haustiere reden.
Ja, genau.
Über den positiven Einfluss, weil sie jetzt gerade hier seit einer Viertelstunde ja massiv am Schmusen ist. Oh.
Ja, ich bin neuer da. Ich habe, wie gesagt, ich bin ja
Scheidungskatzen.
Scheidungskatzen, genau. Das Thema hatten wir in der Pre-Show. Ja, genau. Also wie ich sage, ich bin geschieden. Unsere Katzen sind bei meiner Ex und ich habe Besuchsrecht und zahle Alimente.
Aber ich denke, damit können wir ja ein gutes Ende einläuten. Sven sucht eine Katze.
Nee, Sven sucht eigentlich eine Frau.
Nee, nicht schon wieder. Okay, ja, beides. Egal.
Doch, lassen wir. Doch.
Ja.
Also das hat ja wenig gebracht das letzte Mal. Also
ne? Wissen wir es, Alexander? Wissen wir es? Was der Sven treibt, wenn wir gerade nicht podcasten?
Ja, hier Felderschema. In diesem Moment habe ich keine Frau bei mir.
Genau.
Auch das sagst du uns, wir wissen es nicht.
Eigentlich ist der Sven der Barney Stinson der Podcast.
Das ist so. Ja, er ist auch immer stewed up und so, wenn man auf ihn trifft.
Du weißt schon, dass Neil Patrick Harris schwul ist, aber das finde ich ja besonders. Das finde ich total klasse an dieser Rolle.
Ich trenne da völlig zwischen Rolle und Schauspieler. Ein Schauspieler ist doch die Rolle, die er spielt und sonst nicht.
Ich glaube, Barney Stinson ist nicht schwul.
Nee, absolut nicht, nein.
So.
Wobei ich übrigens Neil Patrick Harris für seinen Einsatz für die schwule Bewegung in Amerika sehr, sehr schätze.
Also ich finde ihn als Gesamtpersönlichkeit finde ich ihn unglaublich faszinierend, weil ich glaube, so diese Mischung aus also genau das, einerseits für Einsatz für die Schwulenbewegung, aber auch genau diese Mischung aus wirklich Entertainer. Also diese Schauspieler, Musical, also ich habe gerade ganz zufällig heute wer also auf YouTube mal richtig herzlich lachen möchte, also irgendwie Neil Patrick Harris, also bei den Emmys oder bei den Tonys irgendwie als Moderator, unglaublich. Also und jetzt hat er ja auch irgendwie eine neue Show, irgendwie auch eine YouTube-Sendung sozusagen, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber weil im Chat gerade gefragt hat, also wir reden über Barney Stinson aus der Sendung How I Met Your Mother.
genau.
Der gespielt
wird. Die man übrigens wie alle amerikanischen
Sitcoms Original gucken muss, ja.
Nur im Original gucken kann.
Die ist super.
Also da steht natürlich nicht, liebe Zuhörer, auf Pro7 könnte sie auch auf Deutsch gucken, so wie ich das
mache. Sebastian, an der Stelle. Eine der am beschissensten.
Aber nicht.
Es ist eine der am beschissensten synchronisierten Serien, sowohl was die Sprecher angeht, die tatsächlich unterste Sohle sind, auch von der schauspielerischen Leistung, bei aller Liebe, als auch von der Übersetzungsleistung. Also, The Big Bang Theory, sagt der Chat, das ist genau die gleiche Schiene. Das sind zwei Serien, die auf Deutsch gar nicht funktionieren.
Ich wollte doch nur ärgern.
Exponentielle Raten besser sind. Nein, da will ich auch gar nicht, das muss ich an der Stelle mal sagen.
Muss man dazu sagen, also Barney Stinson als sozusagen der Frauenheld in der Serie How I Met Your Mother, gespielt von Neil Patrick Harris, der vielleicht den Älteren unter uns noch
bekannt. Dougie Hauser,
der Kinderarzt, also der das Kind als Arzt sozusagen, was er dazwischen gemacht hat, keine Ahnung, aber das waren so die beiden Fernsehserien. Und aber der mittlerweile, wie gesagt, durch also diverse Musical, Theater etc. Sein Partner ist ein bekannter Koch, Küchenchef. Und ja, ist so spätestens mit Joss Whedon hat ja auch mal diese dreiteilige Internet-Geschichte gemacht. Dr. Horrible, wo er Dr. Horrible gespielt hat, als den typischen, nee, nicht ganz typischen, aber sozusagen Superhelden-Bösewicht, auch als Musical. Sehr schön.
So, und Neil Patrick Harris gibt uns auch die Möglichkeit, das Thema Haustiere abzuschließen über eine etwas verquere Logik. Denn wir haben ja Bekannte, die beispielsweise eine Kakerlake als Haustier halten, wenn ich an den Kollegen Marc Benecke denke.
Stimmt.
Nicht nur eine, lieber Sebastian. In seiner Küche gibt es ein Riesenterrarium mit sehr vielen.
Ich hab's immer geahnt. Und Neil Patrick Harris hat ja eine, wie Sheldrake sich wünschen würde, telepathische Verbindung zu Kakerlaken, zu Käfern in dem Film Starship Troopers.
Stimmt.
Richtig, hat auch mitgespielt.
Und ja. Ich denke, damit haben wir den Crossover zum Thema Haustiere, zum Thema Sheldrake und was kann man als Haustier halten, was kein typisches Haustier ist, nochmal geschafft.
Ich möchte an dieser Stelle, wenn wir zum Ende der Sendung kommen, also wir sagen mal vorab, es gibt einige Dinge zum Thema Depression und derlei Dingen, die wir noch ansprechen hätten sollen.
Tun wollen.
Das machen wir beim nächsten Mal. Wer mal wieder mit einem Exkurs in die Psychologie und in die Psychotherapie starten, würde ich mal jetzt einfach mal behaupten.
Ihr dürft uns auch weiterhin gerne auch persönliche psychologische Fragen per Mail schicken. Das ist für uns, denke ich, okay. Ne? Das hatten wir ein, zwei Mal. Wir machen natürlich keine Therapie per E-Mail, aber wenn man hier oder da mal Rat braucht, ist das okay.
Mhm. Plus natürlich gerne Vorschläge, ob die angenommen werden, ist eine andere Frage. Aber natürlich als Hauptthemen für Sendungen. Wir haben da zwar noch das eine oder andere, aber wir haben uns jetzt noch nicht irgendwie groß darüber ausgetauscht, was wir das nächste Mal machen, irgendwann nach dem Weltuntergang.
Genau.
Genau.
Du darfst gleich pluggen, Sebastian. Hm? Ich möchte an dieser Stelle ganz persönlich auch außerhalb des Hoaxilla-Kontextes, also das möchte ich an dieser Stelle vielleicht mal in dieser Publikation auch machen, weil wir da so schön privat und intim sind. Ich bin völlig geflasht und Alex ist auch völlig geflasht davon, dass hier neben dem Setup für das Podcasting an meinem PC ein iPad 3 Retina sich gerade befindet.
Gern
gestellt. Das die Community gesponsert hat. Genau, ihr beide habt euch auch daran beteiligt.
Natürlich.
Und das ist so großartig, dass die Community bereit ist, sowas zu tun in einer Art und Weise, und das macht so demütig an dieser Stelle, möchte ich das auch nochmal mit diesem Wort ganz klar umschreiben. Und für all diejenigen, die durch verschiedene Publikationen, Interviews, die ich an anderer Stelle gegeben habe, immer wieder gesagt haben, was treibt euch an neben dem anstrengenden Job zu podcasten, genau das ist es. Also Hörer zu haben, ich benutze das Wort jetzt sehr bewusst, Fans zu haben, die bereit sind, einem an dieser Stelle auch zu unterstützen. Das ist so großartig und das gibt so viel Kraft und dafür bin ich so dankbar und dafür bin ich auch, das ist für mich so eine der Sachen, die für mich 2012 so großartig im Jahresfazit sind, dass mir das einfach nochmal eine Erwähnung wert sind. Das werde ich auch nächste Woche Sonntag nochmal in der Huxella-Sendung in unserem Flaggschiff erwähnen, aber möchte es auch hier im Psychotalk erwähnen. Und an dieser Stelle für mich ein absolutes Highlight 2012, die Tatsache, dass wir drei zusammen diesen Psychotalk machen, dass diese Sendung in dieser Form entstanden ist, dass diese Sendung offensichtlich auch eine Hörerschaft hat, eine Anerkennung hat, dass wir uns irgendwie, obwohl wir jetzt auch monatelang nicht gesendet haben, was natürlich daran lag, dass Sebastian Vater geworden ist und viele andere Dinge irgendwie schwierig waren, aber dass wir irgendwie uns mit diesem Konzept, dieser abgefahrenen Sendung auch in den iTunes-Charts unter anderem behaupten können, auch das finde ich unfassbar und finde ich super und also ich kann nur von meiner Seite aus sagen, ich finde das grandios, dass wir drei zusammen uns einfach zusammenfinden können, schnacken können, uns ein Thema setzen können und dass so viele Leute offensichtlich Spaß daran haben, uns zuzuhören. Das finde ich super und dafür möchte ich mich an dieser Stelle bei all meinen Hörern, so formuliere ich das mal ganz absichtlich, bedanken. Und wo wir bei Hörern und Sendungen sind, übergebe ich jetzt so ganz vorsichtig an Sebastian, weil der will, glaube ich, was loswerden, was in der Welt ist.
Ja, solltet ihr noch nicht genug haben vom Psychotalk in diesem Jahr, dann könnt ihr nächste Woche einen Nachschlag bekommen und vielleicht ist es der letzte Nachschlag, den es jemals vom Psychotalk geben wird, aber nicht nur von ihm, sondern auch von Marc Benecke, auch von Lydia Benecke, Florian Freistetter, Andreas Kyriakou, und ein, zwei andere, unter anderem Kylie Sturgis auch aus Australien. Vielleicht hört ihr sie alle den nächsten Samstag das letzte Mal. Warum? Weil die Welt untergeht. Das ist ja mittlerweile hinlänglich bekannt.
Tut sie nicht. Sebastian, bevor Leute Angst bekommen, die Welt geht natürlich nicht unter.
Also ob die Welt untergeht, werden wir sehen. Was auf jeden Fall Blödsinn ist, dass die Maya das prophezeit haben sollen.
Kalender enden nicht.
Prophezeit haben sollen, nicht prophezeit haben. Also, liebe Freunde, das ist hier gerade ironisch gemeint. Wir machen nächsten Samstag eine Weltuntergangsgala mit vielen, vielen Gästen, die darüber was erzählen, was da dran ist. Am 21.12. läuft das ab 18 Uhr als Sonderfolge des Bartocasts. Die beiden geschätzten Psychologenkollegen sind auch mit an Bord. Und nein, der Maya-Kalender endet nicht. Er geht in eine neue Runde. Kaum jemand benutzt ihn aber noch. Wir hoffen, dass wir den diskordianischen Kalender dann ab dem 22.12. etablieren können. Wie das ausgeht, schaltet einfach nächste Woche rein. 6 Stunden sind wir auf Sendung. Das wird auch ein Dauerrekord im deutschen Podcasting aus dieser Wohnung. Ich denke, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Und ich werde nicht alleine sein, sondern ich werde die wunderbare, unvergleichliche, tolle Hoax-Mistress als Co-Moderatorin dabei haben. Also ich bin quasi der Thomas Gottschalk und sie ist die Michelle Hunziger. Und ich denke, da hat der Alexander die richtige Wahl getroffen, sie und nicht mich zu heiraten.
Und Sebastian, an der Stelle, ich möchte es erwähnen, weil ich bin einer von ganz, ganz wenigen Leuten, die das an dieser Stelle sagen können. Sebastian hat ja mit Alexa nicht nur im Rahmen der Weltuntergangsgala am 21.12. kooperiert und wird mit ihr kooperieren, sondern die beiden haben ja zusammen auch ein Buch geschrieben. Und ich gehöre zu den ganz wenigen Personen, die den Master dieses Buches schon lesen durften oder mussten. Das kann man drehen, wie man möchte.
Das hast du gesagt.
Und ich kann nur sagen, das Buch über die Geisterjäger in Deutschland, was die beiden zusammen geschrieben haben, ist eine absolut geile Geschichte. Ich habe das Buch, was, wenn man dann auf Buchseiten umlegt, gut über 200 Seiten haben wird, innerhalb von 2 Tagen durchgeratzt, weil das so unterhaltsam und so gut war. Und ich kann nur sagen, merkt euch das vor, das Buch von Sebastian und Alexa im Frühjahr 2013 wird es erscheinen, im Alibri Verlag, euch zu kaufen. Und ich glaube mal und ich behaupte mal, Sebastian, dass das nicht das letzte Buch sein wird, dass ihr das macht. Und Hörbuchfassung, in der Tat, da bleibt man ein bisschen dran. Da habe ich ganz verschiedene Ideen zu, die Sebastian noch gar nicht kennt. Aber da da kommen wir auch noch mal irgendwann zu.
Ja, danke für das liebe Lob.
Nein, das ist großartig. Und ich sage das nicht nur, weil ich mit der Autorin verheiratet bin und mit dir sehr gut befreundet bin, sondern ich habe das sehr, sehr genossen. Ich finde das ein super Buch und das war unfassbar unterhaltsam. Und wissenschaftlich gut bei der Gelegenheit.
Danke.
So, jetzt müssen wir den Sven auch sein Fazit ziehen lassen.
Mein Fazit, ich wollte ja eigentlich vorhin noch sagen, also ich hätte so fast für mich in Anspruch genommen nach deiner Unterwürfigkeit, Alexander, oder deinem großen Dank so an die deutsche Podcast-Hörerschaft. Also ja, ich habe mich auch beteiligt, also gern geschehen. Also in dem Zusammenhang ich habe vorhin nicht dran gedacht, nachträglich persönlich noch. Alles Gute zum Geburtstag für dich und für Alexa, und Weihnachten steht ja auch vor der Tür. Und ja, ich glaube, das habt ihr ganz groß verdient. Ich meine, du weißt, ich war jahrelang irgendwie so in der internationalen Skeptiker-Szene ein bisschen unterwegs und auch irgendwas internationale Podcasts angeht. Und ich finde das super klasse, dass mit Huxilla ist ein großen deutschen, erfolgreichen, skeptisch, schrägstrich, wissenschaftlichen Podcast in Deutschland gibt, der von, sorry, Klammer auf, Amateuren, Klammer zu, gemacht wird. Das finde ich total genial, und dass der so eine Hörerschaft findet. Und insofern einfach nur Danke von meiner Seite an euch nochmal. Ihr habt es euch verdient. Und gleichzeitig, ich bin auch total geflasht irgendwie über Psychotalk etc. Und dass, wie du auch sehr schön in deinem Skeptoskop-Interview gesagt hast, ich habe das so ein bisschen für mich angenommen, so unser Akademiker-Stammtisch hier. Mhm. Wenn wir drei uns irgendwie mit mehr oder minder starker Intoxikation diverse Themen unterhalten, dass das Leute interessiert und dass es anscheinend auch Leuten irgendwo hilft, das finde ich toll. Bin da etwas auch durch die, steht da etwas vor der Wand. Also, ja, Wahnsinn. Als wäre man bei der Postcard ausgefallen, und dabei sagt gerade jemand im Chat. Nee, auch dafür. Und ich freue mich schon auf das nächste Jahr, und ich glaube, da wird noch einiges passieren, und freue mich, dass ich dabei bin, und danke an unsere Hörer, und wünsche allen einfach einen guten Beschluss diesen Jahres, in welcher Form auch immer, und dass man sich gesund, körperlich und geistig auch im nächsten Jahr wieder sieht. Hört.
Ja.
Wenn niemand mehr was zu sagen hat, schmeiße ich jetzt nochmal ein Lied zum Abschluss in die Sendung rein. Leider wird das nicht das in die Publikation überleben, aber so ist das nun mal mit der GEMA. Wir bedanken uns an der Stelle bei allen Hörern. Wir bedanken uns vor allen Dingen auch an dieser Stelle bei den Shownotes, die uns heute wieder unterstützt haben bei den Shownotes zur Sendung. Das ist super, dass ihr es euch gibt. Auch an der Stelle nochmal, ich sage nie, dass ich geflattert werden will, aber die Shownotes, jeder, der Flatter nutzt, sollte mal die Shownotes einfach mal pauschal subscriben und flattern, weil die machen einfach eine unfassbar tolle Arbeit und unterstützen die Podcast-Szene in einer Art und Weise, die ganz großartig ist. Wo wir bei der Podcast-Szene sind, ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Zwischen den Jahren, also ab dem 27. Dezember hier in Hamburg, der Chaos Computer Club Kongress im CCH in Hamburg. Großes Ding. Und ich habe, und auch da bin ich so demütig und dankbar für, die große Ehre, mit dem grandiosen Tim Pritlove zusammen einen Workshop zu machen im Rahmen des 29C3 hier in Hamburg. Und all diejenigen, die eh vorhaben, nach Hamburg zu fahren und vielleicht am CCC-Kongress teilzunehmen, kommt mal vorbei beim Podcast-Workshop, und dann werden wir uns einen gemütlichen Nachmittag machen mit Tim Pritlove und werden so ein bisschen über Podcasting und insbesondere über das tolle Pritlove-Projekt, was vielen Amateur-Podcastern, glaube ich, das Podcasting deutlich leichter machen wird. Und das ist dann Tims Part in dem Workshop, da teilzunehmen. Und kommt vorbei, genießt es, und jetzt machen wir noch ein bisschen Musik an, und dann beenden wir die Sendung für heute und hören uns im Jahr 2013, so denn die Welt nicht untergeht, wieder im Psychotalk, und am 21.12. ganz zeitnah den Sebastian und die Alexa mit der Weltuntergangsskala. Und jetzt gibt's noch ein nettes Lied zum Ausgang, und dann wünsche ich euch alles, alles Gute und bis demnächst, euer Huxmaster.
Danke, tschüss.
Psychotalk. Drei Herren auf der Couch. Mit Sebastian Bartoschek, Alexander Huxmaster und Sven Rutloff.